Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 121, 1-2-1, mit Felix.
Felix.
Und dem Flydi an der VoIP-Leitung.
Flydi.
Und dem Matt.
Schön, wie du deinen Namen gesagt hast.
Kreativitätspreis.
Das haben wir auf jeden Fall schon mal hinbekommen alle. Mit dem Namen jetzt.
Ja,
jetzt genau. Können wir fast anfangen.
Ja, sehr schön.
Wir haben wieder unsere Kategorie der Woche.
Ja, wir haben eine Kategorie der Woche und noch andere Dinge der Woche, aber erstmal haben wir eine Kategorie der Woche und zwar den Musk der Woche oder den Elon Musk der Woche, weil der hat mal wieder was vom Stapel gelassen.
Und was hat er gesagt?
Das muss jetzt gerade bei mir laden. Warten auf twitter.com. Nee, er hat in so einem Interview, also es ist ja jetzt hier seine, wieder eine Biografie über ihn erschienen. Die ich mir auch gleich mal Amazon-mäßig habe kommen lassen.
Wer hat die geschrieben? Hat die selber geschrieben?
Ashley Vance heißt der Typ. Ist ein Mann.
Der hat alle seine Twitter-Nachrichten genommen und die in ein Buch gedrückt, oder?
Nee, ja. Ich habe das irgendwie mir mal den Marketing-Teil zu der Bio dann durchgelesen. Also, ja, er hat sich anscheinend auch irgendwie so mehr als einen Tag mal mit Elon Musk zusammengesetzt und fast 300 oder ich weiß nicht, fast 400 Leute ausgewertet. Zum Musk-Spektrometer.
Das Musk-Spektrometer finde ich
genau
auch.
Genau, das Musk-Spektrometer.
Ja, so. Und
300 Leute haben wir gefragt.
Genau.
Ist ja. Elon Musk romantisch? Ja,
nein. Genau. Und eines der Mega-Quotes, das halt auch da von Musk irgendwie zur Sprache kam, war: I would like to allocate more time to dating, though. I need to find a girlfriend. That's why I need to carve out just a little more time. I think maybe another 5 to 10. How much time does a woman want a week? Maybe 10 hours. That's kind of the minimum. I don't know.
I don't know.
Es ist einfach ein harter Romantiker-Nerd.
Ja, ist er nicht vor kurzem auch erst geschieden worden? Da gab es doch mal irgendwie so einen Artikel.
Vor kurzem ist 2011 oder
hat
so.
Elon Musk nicht auch erst quasi diese Woche gesagt, eigentlich mache ich nichts anderes außer arbeiten und essen geht eigentlich auch schon nicht mehr, weil das zu viel Zeit braucht?
Ja, der sagt viele solcher tollen Sachen. Also die Scheidung war tatsächlich irgendwie, glaube ich, 2011.
Okay.
Das war zu dem Zeitpunkt, wo es auch seinen Firmen ziemlich bescheiden ging. Also es kamen jetzt in letzter Zeit immer wieder so Berichte darüber, hey, damals vor 3-4 Jahren war Tesla irgendwie, hatten nur noch $1 oder so.
$1.
Ist halt gerade eben rund um die Veröffentlichung von so einer Biografie gibt es dann eben immer mal wieder so tolle Artikel. Er hat anscheinend auch mal irgendwie einen Typen angeblich auf Arbeit irgendwie angemault dafür, dass er halt irgendwie an einem Company-Event, an irgendeinem Meeting nicht teilgenommen hat, weil halt gerade das Kind geboren wurde.
Das kann.
Und dann soll er Musk wohl gesagt haben, das wäre keine Entschuldigung und er wäre sehr enttäuscht von ihm.
Und er ist gefeuert.
Er sollte schauen, wo seine Prioritäten wären und so. Ja.
Dann arbeitet er seit jetzt quasi unten im Keller durch.
Ja.
Um für das Kind wieder gut zu machen.
Ja. Ja, haben wir noch zu dem Musk der Woche irgendwas?
Sonst ist schon ein weirder Typ eigentlich, muss man ja sagen.
Er halt ziemlich abgefahren. Ich glaube, man muss wahrscheinlich so sein, um irgendwie so solche Dinge zu erreichen. Also ich meine, ja.
Ach so, Elon Musk hat es auch denied, dass er quasi den dafür gescheuten hat.
Stimmt. Er hat ihn dafür erschossen.
Ja. Das war das Einzige, wie er das wieder, hat Seppuku gemacht, der Mitarbeiter, aber es ging nichts anderes mehr eigentlich.
Genau.
Ja, okay, wo waren wir?
Wieder Musk. Genau, Fladi hat den Artikel mit der Ex-Frau noch verlinkt, so, dann kommen wir schon zu unserer nächsten.
Mit der SpaceX-Frau?
Ja, mit der SpaceX-Frau, oh Gott.
So, alle Live-Hörer dürfen jetzt in den Chat schreiben, wenn ich Felix, der mir gegenüber in Armreichweite sitzt, dafür die Hand schütteln soll.
Ja.
Dann haben wir den Captain Hindsight der Woche oder auch den Captain Obvious der Woche. Je nachdem, wer hat das reingepackt? Das ist jetzt in meiner Farbe, aber...
Du bist schuld, glaube ich.
Okay.
Wer war's?
Weiß ich nicht, aber Mozilla war's. Also,
ach so, das Ding. Ach so, ja, Mozilla hat gesagt, irgendwie ist doof, wenn wir nur so billige Telefone haben, weil dann ist ja das Firefox ja voll kacke.
Nein.
Und jetzt ist nach 3 Jahren haben sie mitbekommen, wenn man billige Hardware nimmt, kann man auch kein tolles Oberflächenshit machen.
Ja, das ist halt auch hart und vor allem, wenn man dann halt sagt, okay, man will jetzt irgendwie so als Target-Plattform die billigen Smartphones haben und da ist alles langsam drauf, dann haben die kompletten Leute, die irgendwie schon mal so ein Device ausprobiert haben, im Hinterkopf, nimm kein Firefox OS, weil das ist langsam.
Das ist scheiße, ja. Ich hatte mal so ein Firefox OS in der Hand und zwar auf der IFA. Und das war von einem so einem Billig-Handy-Anbieter. Und die hatten das erste Firefox OS da. Ja. Und das war so, so scheiße einfach. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die hatten auch die hatten da so eine Kamera drin. Und die war ungelogen, 640x480 hat die Fotos gemacht, ja.
Nice.
Das ist geil. Das ist einfach so, so kacke gewesen. Und das war zu einer Zeit, wo es schon quasi Telefone gab. Die hatten irgendwie so 7 Megapixel und keine Ahnung. Und das war so kacke einfach, so richtig beschissen. Und jetzt haben sie gesagt quasi, nicht so gut. Wir machen jetzt eher für bessere Telefone.
Ja. Also sagen wir mal so, ich kann schon verstehen, dass man sagt, okay, man möchte vielleicht so den ganzen Geräten, diesen ganzen Feature-Phones, den ganzen Dump-Phones, möchte man vielleicht den Rang ablaufen und irgendwie den Leuten stattdessen ein Smartphone geben, womit sie irgendwie Firefox OS, also irgendwie das Internet benutzen können. Das ist ja eigentlich schon ein ganz cooler Ansatz, aber ich glaube, da ist die Hardware halt noch nicht schnell und noch nicht billig genug, damit das irgendwie funktionieren könnte.
Ja, kannst du nicht WAP nehmen auf den alten Telefon?
Ja, es bietet halt keiner mehr WAP an.
Ich weiß nicht, Google kannst bestimmt mit WAP drauf gehen.
Ja, wahrscheinlich Google schon noch, aber das war's dann halt auch.
So. Ich weiß auch gar nicht, was genau das WAP war. Das war ja sowas wie HTTP, aber nicht irgendwie ganz.
Es war irgendwie anders.
Anders.
Es ist irgendwie, es ist auch egal, weil es gibt's nicht mehr.
Also es war nicht HTTP auf jeden Fall.
Ja. Ich müsste jetzt den Wikipedia-Artikel dazu lesen.
Ich habe den gerade offen.
Und, oh Gott, und erzähl mal, lese mal aus dem Internet vor, was ist denn WAP?
Okay, also, du hast so WAP-Gateways, die so Webserver quasi gatewayen können und die kompilieren das dann in MIME-Type WMLC, Wireless Markup Language Compiled, und das geht dann zum Client rüber und das ist dann gut.
Okay, das heißt, du hast da so ein Man in the Middle und sowas ähnliches wie zum Beispiel jetzt heutzutage so Amazon mit seinen Kindle Fire Tablets macht, so mit oder Opera mit seinen Mobile Browsern, so mit, wir kompilieren das dann in ein Binärformat, was irgendwie weniger Platz auf der Leitung braucht.
Ja, irgendwie sowas.
Und so Geschichten.
Ja, aber es ist weird auf jeden Fall, das gibt's nicht mehr. Ja. Keiner braucht es auch. Das ist auch voll der Quatsch.
Also ist halt auch irgendwie.
Ja, jetzt, wo du quasi solche Mobile-Apps hast, die total quasi für dein Mobiltelefon benutzbar sind, braucht man das auch
jetzt
nicht mehr.
Jetzt willst du es halt auch nicht mehr benutzen.
Ja.
Also ich merke das halt auch immer. Es gibt halt ganz viele Dienste, die kannst du eigentlich dann schon so direkt über eine Webseite benutzen. Aber ich weiß nicht, ich installiere mir dann auch ganz oft einfach die Apps dazu, weil es ist einfach bequemer.
Oh, kannst du direkt doppelklicken. Einfach klicken. Ich weiß nicht. Ja.
Einmal tappen.
Jedenfalls. Mhm. Ja, keine $25 Phones mehr für Mozilla. Also sie hatten nie quasi Erfahrung darin mit diesen Billig-Phones und dann sagen sie, ja, wir machen das jetzt vor und alles wird super awesome und dann merken sie eigentlich, können es gar nicht. Und ja, ist auch scheiße, es ist auch kacke.
Billige Hardware ist halt doch irgendwie scheiße.
Billige Hardware ist doch irgendwie billig. Komisch. Jetzt. Scheiße, ja. Bernd.
Nein.
Doch.
Oh. Gut.
Hey.
Sehr gut. Machen wir weiter.
So, dann haben wir eine ganze Reihe, naja, drei.
Wir haben drei Tote. Und einen, den wir wirklich bedauern müssen.
Ja.
Der ganze Mannette.
Also ich glaube, wir fangen mal mit den weniger bedauernswerten an.
Ja.
Ja.
Zum einen Hamless.
Hamel.is.
Hamel.is. Das war mal so ein Kickstarter, das eigentlich, also da hat die Kampagne hat eigentlich relativ viel Geld eingebracht. Ich glaube, insgesamt waren das 130.000 US-Dollar. Und
die haben alles in Drogen angelegt, oder? Einfach?
Nee, das war so, waren so ein paar Leute, die wollten halt, wie es gerade immerhin noch modern ist, halt irgendwie einen sicheren, Ende-zu-Ende verschlüsselten
Piep! Oh, was war, wo kam das Piepen her? Ich weiß nicht, was war
ich
das?
Ich weiß es nicht. Ich fange da jetzt auch nicht an, weiter drüber zu reden. Ich find's nur lustig, also einer von den Leuten hat halt so einen Blogpost geschrieben und der hat halt irgendwie so ein bisschen sich Ausreden gesucht, warum das jetzt gerade nicht funktioniert, so mit, wir haben unser Bitcoin-Wallet verloren.
Auf der Straße verloren. Ist uns aus der Tasche gefallen.
Nee, so von wegen, ja, ihm wurden irgendwie $30,000 in Form von ihrem Bitcoin-Wallet gestohlen und einer von denen hat irgendwie ein Kind bekommen und der andere war irgendwie Mitgründer von The Pirate Bay und ist deswegen, er schreibt, gekidnappt worden, aber in Wirklichkeit ist er halt in Wirklichkeit ist er einfach eine Weile im Knast gesessen.
Und, ja. Von der Polizei gekidnappt. Finde ich auch richtig gut eigentlich.
Das steht wirklich wortwörtlich in diesem Blogpost drin, dass er gekidnappt wurde.
Help, police, I've been kidnapped by police. Herr Richter, warum lachen Sie?
Ja. Jedenfalls gibt es jetzt nicht mehr und die Leute haben es so hatten jetzt nicht mehr so Lust, das zu tun. Weil sie wurden von der Polizei gekidnappt.
Das ist schon echt gut. Beste Ausrede einfach.
Ich würde es weitermachen.
Oh Mann.
Okay.
Discovery. Discovery D.
Discovery.
Das ist der von der Discovery.
Die von Discovery dann, oder?
Was?
Ja, die von Discovery. Gott, das ist einfach...
Das, was wir später noch hören werden,
schlechte
das
Wortwitze hat dem Donnerstag.
Felix nicht gut getan. Also Yosemite, dieses macOS 10.10, das hat einen neuen Service-Programm oder wie man das auch immer mitgebracht, der Discovery D, der löst den alten MDNS-Responder ab, der sich im Wesentlichen eben um ganz viel vom Networking auf einem Mac kümmert, also so DNS auflösen, Bonjour, also alles so Multicast-DNS und ich weiß nicht noch alles.
Jo. Und also auf gut Deutsch, der macht, dass man Rechner im lokalen Netz über einen Hostnamen findet, ohne dass man irgendwie ein lokales DNS betreiben muss oder so.
Genau.
Krass.
Unter anderem das. Also genau. Und das, wer sich angehört hat, als wir damals irgendwie über dieses Peer-Networking von Apple in iOS und dann irgendwann auch macOS geredet haben, der wird dabei auch schon häufiger so Bonjour und so als Begriffe gefallen haben hören. Und man hat eben vermutet, dass dieser Discovery D deswegen neu dazugekommen ist, weil Apple ja jetzt mit iOS 8 und macOS 10.10 Handoff zwischen den Devices unterstützt und dass sie halt dafür irgendwie da ein paar spezielle Funktionen irgendwie eingebaut haben, dass die Devices sich automatisch finden oder was auch immer. Dummerweise hat dieser Discovery D eine Reihe von Problemen gemacht, eben hat einfach manchmal nicht resolved. Hat irgendwie Namen doppelt erkannt, also Devices doppelt erkannt und dann einfach so, ja, okay, dann warte, ich hänge dir noch eine Klammer 2 dahinter und ja, solche Späße.
Das Netzwerk mit Multicast-Traffic in bestimmten Situationen zugespammt und dann irgendwie auch oder irgendwelche Sachen unnötig zwischengecached. Da gab es auch so Geschichten, dass dann Leute alle Geräte in ihrem Netzwerk rebooten mussten, weil plötzlich die Geräte irgendwie kein Internet mehr bekommen haben.
Ja. Genau. So,
und ja, je größerer Fanboy du bist, je schlimmer trifft dich das Problem, weil je mehr Apple-Geräte du in deinem Netzwerk hast, je schlimmer ist das Ganze dann.
Mhm. Ja. Mich hat es zum Beispiel irgendwie überhaupt nicht betroffen, weil ich in letzter Zeit irgendwie kaum solche Dienste irgendwie benutzt habe. Also Apple TV und so benutze ich halt ohne jetzt damit meinem Mac zuzugreifen, sondern einfach mit der Remote und das war davor auch schon immer recht schrottig und für mich ist es nicht krass schlimmer geworden.
So scheiße wie immer.
Genau, aber es hat anscheinend so viele Leute aufgeregt und Apple hat anscheinend keine bessere Lösung gefunden als jetzt in der neuesten Beta von 10.10.4. Also das ist das nächste Update von macOS 10.10, das irgendwann rauskommt. In der neuesten Beta ist halt einfach der Discovery D klammheimlich verschwunden und ist wieder durch den alten MDNS-Responder ersetzt worden. anscheinend geht also Handoff und so trotzdem auch weiter ohne Discovery D und ich Apple glaub, hat keine.
Also für AirDrop braucht man es, glaube ich, auch.
Ja, genau. AirDrop setzt ja im Prinzip auch wieder auf sowas auf, dass du eben da Devices mit Hostnamen untereinander versehen und finden kannst und dein gesamtes lokales und WAN-Netzwerk scannen kannst. Mhm. Ja, und anscheinend haben sie da jetzt einfach die Notbremse gezogen, haben da den alten wieder reingesetzt.
Ja, ich hoffe mal, das wird dann besser. Also, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, also ich hatte seit dem letzten macOS-Update hatte ich Probleme mit meinem Arbeitsrechner. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das mit dem Discovery D zusammenhängt oder generell irgendwie mit meinem WLAN oder sonstigen Geschichten. Ich habe es jetzt einfach mal über ein Kabelnetzwerk gelöst und also mein Rechner jetzt einfach per LAN-Kabel an den Access Point, der hier rumsteht, gehängt und jetzt tut's wieder einigermaßen. Aber ich hatte zum Beispiel auch so Faxen, dass gefühlt seit dem Update mein Fire TV ab und zu mal seine IP-Adresse verliert und dann komplett gerebootet werden will und so. Das könnte auch durch das irgendwie übermäßige Multicast-DNS-Geschichten verursacht werden. Aber ich hab ehrlich gesagt mir keine Mühe gemacht, das zu debuggen, weil meistens ist es dann einfach, die Geräte einfach neu zu starten.
Aber was macht denn das Fire TV für Multicast-Dinge? Nix
eigentlich. Ja, das meldet sich ja auch an. Also und das findet auch irgendwelche anderen Dinge auf per Multicast, zum Beispiel meinen Plex-Server und so Geschichten.
Okay.
Also, Magic. Aber.
Ja, kann sein. Vielleicht ist es kaputt. Also ich hatte bis jetzt noch keine Probleme mit irgendwelchen Netzwerkdingen mit meinem Fire TV. Aber vielleicht hatte ich auch nur Glück. Kann ja auch sein.
Ich hatte da auch noch keine Probleme, aber.
Jo. Ihr hattet ja auch das Problem irgendwie, oder der Flydie hat und der Ingo hat das Problem, dass sie irgendwie, dass es nicht mehr gefunden wird von der
Fernbedienung oder so ein Quatsch? Dass die Fernbedienungs-App für den Fire TV dann manchmal nicht findet, das hatte ich auch manchmal, also das, ja.
Weirde Probleme.
Netzwerk ist irgendwie komisch, aber
genau.
ich hab dann auch irgendwie so eine Geschichte mit irgendwie, keine Ahnung, zwei Routern im Haus verteilt, die dann auf unterschiedlichen Kanälen laufen und irgendwie diversen Netzwerkgeräten, die irgendwas machen und das alles zu debuggen, da habe ich einfach irgendwie auch keine Lust zu.
Na gut.
Oder keine Zeit oder was auch immer, ja.
Nee, keine Lust ist, glaube ich, schon das
Richtige. Ich bin einfach mal der Hoffnung, dass irgendwann Updates rauskommen, die meine Probleme dann magisch.
Oh nein, du bist ein Konsumer geworden.
Du bist ein konsumorientierter Mensch.
Nein.
Das ertrage ich nicht.
Scheiße.
Er ist halt auch ein bisschen blöd, dann Software zu debuggen, die ich selber nicht fixen kann.
Das ist immer eine doofe Sache. Aber weißt du, Binary Patching kannst alles mit lösen quasi.
Ja, natürlich.
Alle Probleme mit Binary Patching lösen.
Ich brauche bloß einen Schmetterling, dann geht alles.
Wow. Und dann geht's los.
Ja.
Butterflies.
Gut. Und Bits flippen.
Dann leider noch ein Toter der Woche.
Ja. Und den müssen wir wirklich bedauern. Und zwar John F. Nash.
Das Junior.
Ist John F. Nash Jr., genau. Und das ist der von A Beautiful Mind, wenn man den Film gesehen hat. Und der ist nicht verstorben, weil er quasi irgendwie, weiß nicht, aus Altersschwäche oder so, sondern er ist einfach im Taxiunfall gestorben. Das ist schon ein
zusammen
bisschen
mit seiner Frau.
Das ist schon echt ganz schön traurig eigentlich. Mhm. Und ja. Wollten wir wenigstens einmal ansprechen. Machen wir weiter.
Jo.
Das reicht.
Dann in der Pre-Show ist schon gefallen, wie es gibt noch OS2 Konferenzen.
Wie es gibt noch Leute, die OS2 quasi kennen,
ja,
die noch nicht verstorben sind.
Ja, da könnt ihr euch tatsächlich anmelden. Das ist am 6. und 7. Juni, ich glaube, in München. Da ist die Warpstock. Da könnt ihr euch dann auf die wahrscheinlich letzte verbleibende OS2-Konferenz anmelden.
Ich finde es auch gut. Ja. Sie sagen, sie haben Greg Young confirmed as Speaker. Sie haben gesagt, aber wir brauchen irgendwelche jungen Leute. Ich weiß, Greg Young, der ist erst 80. Der ist super.
Aber sein Name ist Young.
Ja,
Warpstock ist an Annual Conference, also
mal schauen, ob es nächstes Jahr wieder
hinbekommt. Auch wieder gibt,
ja, wenn die Leute nicht quasi weg sind.
Ja, solange Greg Young nicht stirbt.
Solange sie immer noch junge Leute haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, bei sowas müsste doch jetzt auch irgendwo auf der Webseite müsste doch auch irgendwie stehen, proudly hosted on an OS2 Warp Machine. Oder
das Typo 3 Template nur.
Ja.
Fuck. Layout based on YAML. Ich glaube, die benutzen auch OS2 selber nicht mehr.
In München. Nee.
Die wollen das quasi nur, um wirklich Geld zu verdienen.
Wahrscheinlich treffen sie sich einfach so hier vor der Marienkirche da.
Sammeln ein bisschen Geld.
So, findest du OS2 auch gut? Ja, okay.
Ich nicht. Wollten immer herkommen, euch auslachen. Okay.
Genau. Ist auch ein gutes Hobby, irgendwie zu Konferenzen von kaputten Technologien gehen und die Leute auslachen.
So war's, ich benutze den Scheiß noch. Ja.
Das war
schon ziemlich relevant.
Ich war dem letzten in München und jetzt auch kurz in Berlin. Und beide Male habe ich irgendwie auf so großen Plätzen in Deutschland ist es irgendwie so ein Ding, dass da immer so Mahnwachen rumstehen müssen. Und ich weiß gar nicht mehr, was das in München war. Das war, glaube ich, irgendwas mit vegan und glutenfrei oder so. Und in Berlin war es also diese Mahnwache, die einen daran erinnert, dass Deutschland ja in Wirklichkeit gar nicht frei ist. Also so dieses, ja, wir werden ja immer noch von irgendwelchen Amis und irgendwelchen Nazis, wir sind immer noch nicht nazifrei und lunla. So, vielleicht gibt es da daneben dann auch sind so eine OS2. Sind das
die kommissarischen Reichsregierung oder sind das wieder andere?
Das kann
ich. Also diese kompletten Spinner, die dann denken, Deutschland wird in Wirklichkeit, wir gründen mal eine kommissarische Reichsregierung, weil wenn den Leuten auffällt, dass Deutschland in Wirklichkeit keine Regierung hat, dann kommen sie vielleicht an die Macht. Mhm.
Nee, das glaube nicht, aber ich habe mein Blick hat so die Tendenz, sich um solche Ereignisse meistens so größtenteils herumzubiegen. Also ich nehme das dann nicht genau wahr, ich nehme wahr, da ist irgendwie wieder was Weirdes und
Ja. Ich find's geil, auf dieser Webstock-Seite haben sie eine Wishlist und die Wishlist ist einfach super awesome. Zum Beispiel hier, I'd like to learn something about cups and its current OS2 implementation. I have my old printer repaired several times because new printers are mostly not supported by OS2. Und das finde ich eigentlich schon voll gut. Und diese ganzen Sachen irgendwie. DVDs, creating Video-DVDs mit Q-DVD-Autor und anderen. Das ist so awesome.
Stell dir mal den Level of Yuck-Shaving vor, den du machen musst, wenn du noch so irgendwie OS2 und einen Drucker hast und dann kommt irgendwie ein Update oder irgendwas raus für den Drucker. Oh, yeah. Oder wenn du dir einen neuen Drucker kaufst oder so, verdammt.
Es ist so awesome hier. I have a PDA, a smartphone and a bunch of applications, zum Beispiel PM Mail, Star Office, Personal Card Manager that can make use of a contact, E-Mail Contacts. Scheiße, die sind echt weit, ja.
Nicht mehr lange und jemand wird, wenn er dann irgendwie so einen Browser davon irgendwo finden wird, wenn einer dann
eine Webseite aufmacht. Ich mache das kurz auf archive.org, nicht, dass die verloren geht, die Webseite. Das ist zu lustig einfach.
Auf jeden Fall.
Dass dann irgendeiner am User-Agent-String denken wird, Apple testet ein neues Betriebssystem. OS 20. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Ja. Ich habe mir jetzt auch angewöhnt, solche coolen Seiten direkt zu archive.org, damit die quasi niemals weggehen, ja.
Auf jeden Fall, die müssen für die Ewigkeit.
Hast du einfach nur so einen Button? Ja, du eine Firefox-Extension
oder so? Nee, wie heißt dieses JavaScript-Link quasi? Wie heißt Bookmarklet.
Ein Bookmarklet, ja.
Genau.
Das sehr schön.
Oh, das ist so gut einfach. Super. Weil wenn die Sachen weg sind und man weint dann einfach, ja, aber man weiß, auf archive.org ist es noch irgendwo.
Ja.
Gute Sache.
Schön.
Schöne Sache.
Schöne Sache, schön organisiert.
Ja,
Bridge.
Ach so, gut. Die sagen
ja, sonst noch schön organisiert?
Sorry. Bridge. Ich kann ich nur ganz kurz. Die haben hier quasi diesen Link auf die Wishlist-Wiki und dieser Link geht auf die Warpstock 2008. Ja. Yeah. Das heißt, sie haben quasi zwischen 2015 und 2008 haben sie einfach 7 Jahre keine anderen Wünsche, außer ihren Drucker irgendwie am Laufen zu haben.
Vielleicht ist auch einfach 7 Jahre lang keine Warpstock zusammengekommen. Weil sie alle immer busy waren.
Ja, busy im Altenheim und konnten dann leider nicht raus.
Sie wurden nicht rausgelassen.
Zum Glück haben wir keine Vorurteile oder so.
Ja. Echt, das wäre echt blöd. Pfleger, bringen Sie mich raus. Ich muss zu einer Konferenz für OS2.
Ja.
Genau.
Die ganzen Dementen.
OS2. So.
Schön. Sehr gut. Ich finde es auch lustig, dass in den FAQs die Frage vorkommt, ob Warpstock eine Trekkie-Convention ist.
Großartig. Oh mein so, Gott. Das muss schon frequently.
Ja, ich habe das Zitat mal in den Chat gepostet. Sehr schön.
Oh je. Okay, machen wir weiter. Jeden
Fall machen. Ich
Peace,
war
erstaunt, Love and O's too.
Okay, machen Geile wir weiter Sache. Mit dem Tumblr der Woche. Things Organized ja. Neatly.
Ich glaube, den hatten wir schon mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass
es klingt auf jeden Fall so, als hätten wir es schon mal gehabt.
Also wir
es
haben
klingt schon wie ein Tumblr, den ich kenne. Oder es ist so.
Okay, dann habe ich das vielleicht nur...
Aber ist schön. Also...
Ja, ist schön. Also ja. Es sind einfach Dinge, die schön... Also es beruhigt mich auch immer, wenn ich sowas sehe.
Ja, ich
Dinge,
bin auch kein Pedant, schön, aber das gefällt mir schon.
So. Ich durchsuche mal ganz kurz... Oh.
Weil hier ist so eine Gruppe von so Lolli, so Lutschern und einer davon ist weiter runtergelutscht als alle anderen. Das fällt mir gleich auf.
Oh mein Gott.
Damit kann ich nicht umgehen.
Und sowas haben die auf Things Organized Neatly, ey. Scheiße, ja, ey.
Das unfassbar. Ist echt eine harte Prüfung. Harte
unsere Suchfunktion hat nichts zurückgegeben.
Ja, habe ich auch gerade geschaut. Vielleicht war es noch in davor quasi.
Ja, ich meine, so mit so Tumblern, das ist immer so Déjà-vu-mäßig. Du glaubst, du hast es schon mal irgendwie gesehen.
Und eigentlich ist es nur neu, aber die sind eigentlich alle genau gleich. Genau. Ja. Das sind alles nur Reposts von Reposts. Von genau. Reposts.
Genau. Auf jeden Fall.
So.
Schöne Sache.
Auf jeden Fall Dinge, die schön organisiert sind.
Aber ich finde ja auch, dieser dreckige Müll ist nicht so schön organisiert.
Ja, das ist halt auch, weil es Müll ist.
Ja, so, dann kannst du liegen. Vielleicht sollte man es dann auch nicht versuchen zu organisieren, sondern einfach ihn wegwerfen.
Nee, vielleicht, das ist auch einfach Kunst. Der Müll ist so dreckig, aber wenn man organisiert, dann wird er irgendwie.
Nee, jetzt immer noch dreckig.
Wird ein Tumblr
draus. Schwing! Upgraded direkt zu Tumblr.
Ja, genau. Von Müll zu Tumblr gedowngrade. Upgrade.
Geupgraded. Ja. Und danach kommt. Upgrade. Und dann fehlt er drauf, bam, Instagram.
Nee, das ist total toll, so ein Hipster-Kit zu verkaufen. Dann hast du irgendwie so hier so eine Lomo-Kamera und irgendwie so ein paar Dinge, mit denen du Sachen in rechten Winkeln anordnen kannst. Hm. So ein Geodreieck oder sowas.
Okay.
Und dann kannst du hier auf Tumblr Spaß haben.
Na gut.
So. Dann vielleicht nicht.
Also bei mir ist ja Tumblr relativ oft kaputt, komischerweise. Ich weiß nicht, die Bilder laden nicht und so. Das ist ein bisschen weird.
Bist du Telekom-Kunde?
Ja, hier schon im Schack.
Ja. Ich hab solche Probleme mit Airbnb, aber das mache ich, glaube ich, in Mimimi. Mhm,
ja, das habe ich auch.
Na, dann ist ja dann liegt es wahrscheinlich an Airbnb. Genau, dann
können wir nachher Triple Mimimi. Genau. So, machen wir mal weiter mit den News.
Ja.
News, eine wahre News, Kickstarter gibt es seit 16 Tagen auch in Deutschland.
Oh, zum Glück hat es einer schon mal durch deutsches Kickstarter geschaut, was das so ist. Was nicht Hamster. Nee. Ich möchte meinen Hamster Klamotten anziehen oder so, bestimmt, oder?
Oh, es gibt einen Smart Doorlock für Europe. Tut mir leid, Leute, ich muss weg und Dinge backen.
Du musst. Du willst es backen? Ich habe gedacht, du willst vorbeigehen und ihn punchen dafür, dass er so eine beschissene Idee hat.
Es gibt
Weil Smart Doorlock ist einfach nicht die richtige Idee, egal was du sagst, ja. Es ist einfach immer Kacke.
Ich find's gut.
Auf jeden Fall. Du wirst nachher noch von mir gepuncht. Ich bin jetzt soweit.
Die machen da so ein Satellitending und ein Bluetooth-Ding
neben das Ding. Und das ist bestimmt super, wenn du Bluetooth dran hast, ist ja quasi automatisch sicher.
Und das ist so easy. Oh, das ist echt genial. Das ist so easy to install. Das ist auch einfach, also du musst halt im Prinzip.
Kannst wie mit so einem Kaugummi direkt auf den Schloss kleben, oder?
Ja, so ungefähr. Ja, also du steckst den Schlüssel ins Schloss und dann steckst du das Schloss oben, also das neue, das Noki außen drauf und das kriegt auch keiner mehr ab. Das ist total tampering resistant.
Ja, temporary resistant.
Temporary resistant.
Ja. Wird dann direkt an einen OS2 angeschlossen, dann geht's los.
Das sieht nett aus.
Gab's nicht erst letztens eine Vulnerability für so ein Smart Lock, wo du dann quasi andere Leute Häuser aufschließen konntest, ganz easy?
Es gab es auch immer mal, hattest du nicht schon ich öfters hatte mal so Themen mit Hotelzimmern und so?
Auch so Hotelzimmer ist ja auch noch was anderes. Aber dieses Smart Lock war wirklich, du hast dann quasi eine Schwachstelle in deren Web-API ausgenutzt. Jo. Und das ist halt schon Shit. Weil dann hast du wirklich verloren. Kannst ja nichts machen, weil
das ist einfach deine Wohnung remote exploitable und dann ist halt...
Smart Lock, so viel zum Thema Smart.
So viel zum Thema,
ja. Sehr schöne Sache. Machen wir weiter. Genau, noch irgendwelche anderen coolen deutschen Kickstarter-Projekte gerade?
Nö.
Die anderen, die sahen jetzt alle nicht so interessant
Kickstarter.de. Muss jetzt funktionieren, oder? Haben sie bestimmt die Webseite gekauft. Oder ist Kickstarter Classics? Kickstart Your Engines? Das ist was anderes. Kickstarter.de ist nicht Kickstarter, ja,
was ich gesucht habe. Du gehst einfach auf Kickstarter.com und dann kommst du nach Deutschland.
Kickstarter.de.
Pick.
Ja, ich will auf jeden Fall nicht $20 Shipping bezahlen.
Kickstarter Deutschland. Du klickst hier auf dieses Ding, was unter dem Hallo ist und dann siehst du hier tolle Projekte. Neue und erwähnenswerte Projekte aus Deutschland. Ich finde es alle irgendwie.
Aber die sind dann auf Englisch. Was ist denn das für ein deutsches Projekt dann?
Das ist so komische Browsersprache.
Open Ears sind Bluetooth In-Ear to Record Video and Audio. Was? Das sind nur also drei Projekte. Das ist shit. Wie bei
weitere
Oma.
Anzeigen.
Ich verstehe nicht, warum sie es auf Englisch schreiben, wenn es ein deutsches Projekt ist.
Hören Sie uns auch das nächste Mal zu, wenn wir durchs Internet surfen.
Oh, Internet. Und nicht mal mehr drauf, scheiße. Ich, vorlesen. Oh, 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 guck mal, ich bin hier auf der Website, die ist kacke.
Ja.
Genau. Okay, machen wir
ja.
Skype?
Ja, später.
Okay,
später.
Sehr
Pick.
Gut.
Pick-Generator.
Apple und Android.
Ja, ich glaube, das ist ein Merz-Thema, oder?
Merz
News. Ja, es gibt eine lustige Regel im Review-Prozess, also jeder von euch weiß ja mittlerweile bestimmt durch viele meiner Rants und andere, dass Apps, die man bei Apple einreicht und auch jedes Update so einem Review-Prozess unterliegen. Man kann so ein Expedited Review beantragen, das so ein bisschen schneller geht, aber da muss man mehr oder weniger Glück haben. Und
hast du nicht so ein Fastlane wie bei Fliegen dann?
Ja, das ist das Expedited Review, aber das kannst du nur für Updates von bereits existierenden Apps beantragen.
Okay.
Und das ist dann halt auch eher Glück, dass du reinkommst und dann auch noch Glück, wenn es dann auch noch schneller geht.
So cool, dann voll praktisch. Kannst du nicht so Frequent Fly oder so machen?
Ja, du kannst einfach zum Beispiel deinen Account irgendwie Facebook nennen bei Apple. Und dann kommst du ganz schnell durch.
Super Facebook kannst du es nennen, oder?
Super mega hippe Facebook.
Hyper Facebook.
Ja, so. Und es gibt ja diese Regeln dazu.
Ja.
Also, und die sind sehr ominös und viele davon klingen irgendwie fies und viele davon klingen fieser, als sie gemeint sind. Das ist so ein bisschen wie der Patriot Act. Und irgendwie Leute bei Apple ja schon manchmal ein bisschen, sage ich mal, sehr selbstständig in der Auslegung dieser Regeln.
Schlimmer als Hitler, oder? Also kann man
ja
das schon sagen.
Manche von denen echt schlimmer als Hitler. Und einer davon hat dann eben mal gesagt, so hier, da ist ein App-Update eingereicht worden und zwar von der App, die heißt Breaking. Und das Update auf die Version 1.3, das rejecten wir jetzt mal, weil das ein Screenshot von wie jemand ein iPhone hält, wo in dem Today-Widget das Breaking-Widget drin ist, also die News, also Breaking ist halt einfach eine News-App.
Ja.
Und da war halt eine Headline von dem Artikel, wo das Wort Android drin steht. Und
das ist natürlich böse.
Das ist natürlich böse. Und wir erinnern
uns. Er hat Jehova gesagt.
Genau, er hat Jehova gesagt. Er hat Pebble gesagt. Wir erinnern uns daran, vor einiger Zeit wurde auch mal eine App von Apple rejected, die eben einfach nur in ihrer Description beziehungsweise Update-Description gesagt hat: Hey, funktioniert jetzt auch mit Pebble?
Oh.
Und dann hat Apple gesagt:
Das böse Wort, P-Wort, haben sie gesagt.
Genau. Und die Apple Watch ist noch nicht mal da. Oh Gott, nein, so geht's mal nicht. Und hat es rejected. Damals sind sie recht schnell zurückgerudert. Ich weiß nicht, was in diesem Fall jetzt passiert ist, aber er hat Android-Jehova gesagt und wir haben es einfach mal abgelehnt. So, dem aber noch nicht genug. Im gleichen Zuge kam jetzt irgendwie vorgestern oder so, glaube ich, hat jemand eine App gefunden und zwar Quellenhof Deluxe.
Ja, da würde ich mich auch mal fragen, wie man diese App überhaupt findet.
Ich weiß auch nicht.
Ich glaube, du suchst nach Quellenhof Deluxe.
Ich glaube, das war der Stipe, der Peter Steinberger, und der ist Österreicher und das ist auch irgendwie so eine österreichische App. Von ihm habe ich es zuerst auf Twitter gesehen.
Das ist der von dem PSP-PDF-Kit.
PSP-PDF-Kit, genau.
Okay.
Ziemlich cooler Typ, iOS-Entwickler, Mac-Entwickler, macht jetzt auch Android und vielleicht ist er deswegen draufgekommen. Jedenfalls, das ist eine App, weiß nicht, was die kann, aber die haben einfach mal knallhart Screenshots von der Android-App bei Apple hochgeladen. Also so richtig hier unten mit Menübar und Back-Navigation. Ja, auch
geil.
Noch eine pothässliche Android-App.
Die ist auch echt ganz schön hässlich, muss man ja sagen. Ja.
Ich meine, vielleicht ist die App halt auch schon Ewigkeiten im Store und niemand hat es bisher gemerkt.
Moment, das kann man in der Regel
aktualisiert 2013.
Ja, 22.05.2013, ja.
Schon
Version 1.1.
Ist schon ein bisschen her, aber trotzdem.
Yeah.
WTF Apple.
Jo.
So.
Hat auch einfach noch keine Bewertung. Ich glaube,
ja.
Ich glaube, will auch keiner. Ich glaube, ja. Es ist einfach nur die Webseite in so einem Anzeige-Ding.
Ja, also ist
geil.
Wöchentliche Update, Podcast-wöchentliches Update von der Front des Apple-Review-Prozesses. Wir könnten ja auch eine Kategorie draus machen. WTF.
Je nachdem, wie viel du quasi zusammenbekommst alleine.
Also da kommt jede Woche neuer Spaß raus. So, dann Felix.
Habe ich noch was?
MIDI-Support für Chrome.
Du
musst jetzt loslegen.
Achso, warte. Ich habe das aber nur in meinem Firefox gemacht. Das ist ein Problem. Ich kann ja so tun, als wäre es Chrome.
Witchcraft. Das schneiden wir jetzt raus.
Okay. Also, es gibt MIDI-Support für den Chrome. Und zwar irgendwie, dass du da direkt dein MIDI-Gerät anschließt und dann Magic und dann MIDI. In deinem Browser. Das heißt, du könntest es jetzt auch für dein Chromebook benutzen, glaube ich, weil jedes anständige Betriebssystem kann MIDI einfach so. Jetzt geht es aber auch irgendwie direkt im Chrome. Ich habe es aber nicht gelesen, wofür man das jetzt hernehmen kann, alles. Also du kannst dann DAW, was war das? Digital Analog W?
Waveform.
Wave-Schirse.
Ich keine Ahnung.
Und das wird dann quasi durch die Web-API, Web-Audio-API unterstützt.
Wunderhübsch.
Und gut, glaube ich.
Also das heißt, wir können jetzt alle relativ bald wieder MIDI-Synthesizer in unserem Browser bauen.
Das ist das, was wir uns alle gewünscht haben. Ich habe dann auch später nochmal, ich glaube, ich habe das schon mal verlinkt, den Keegan-Sound von Orion für den Nero Burning Room.
Wunderhübsch.
Beste MIDI-Sound.
Nachher Outro-Musik gibt es noch ordentlich was auf die Ohren.
Genau, aber das hören nur die in der Post-Show.
Genau.
Weil wir haben keine Musik im
Können wir einfach nicht machen. Können wir uns nicht leisten.
Ich weiß ja nicht, also wir wissen ja auch gar nicht, was für eine Lizenz ist. Ist jetzt diese Keygen-Musik, ist es unter Creative Commons?
Ne, das steht natürlich unter derselben Lizenz wie Nero Burning Room.
Die Piracy-Lizenz.
Arr.
Yarr. Free Software.
Nee, das ist die Lizenz. Du darfst es nur benutzen, wenn du damit Schabernack treibst.
Yarr.
Genau. Die Piracy-Schabernack-Lizenz.
Die beste Lizenz. Quasi wie Free Software, nur besser. Und mit cooler Musik dazu.
Wie Free Software, nur ohne Verpflichtung.
Ja, kannst du dazu noch was sagen? Irgendwie
no strings attached.
Zu dem Chrome
MIDI. Zu dem Chrome MIDI. Naja, ich bin kein Musiker, deshalb betrifft es mich jetzt irgendwie wenig, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eben für Leute da jetzt neue interessante Möglichkeiten bringt. Also die bisher halt irgendwie keine Ahnung, da halt jetzt auch irgendwie Sound irgendwie drüber auszugeben und neue Chrome Web Experiments zu bauen, die tolle Audio-Sachen machen können.
Also das Problem ist ja immer bei diesem Soundzeug, dass du eigentlich gar keine Latenz haben willst und wenn es durch so viele Layer durchgeht, durch den komischen Musiklayer von deinem Betriebssystem und dann durch diesen anderen Shit alles noch, dann wird es aber voll lang. Das heißt, du hast dann auf einmal fast 100 Millisekunden Delay, nur um das quasi einmal durch dein komplettes Betriebssystem zu drücken und das willst du eigentlich nicht haben.
Ja.
Und vielleicht wird es ja durch diesen MIDI-Layer besser, weiß ich nicht genau. Jedenfalls, da weinen auf jeden Fall die ganzen Musiker mal rum, dass es so shitty ist und wenn du das quasi jetzt in deinem Browser hast, sehe ich das erstmal nicht, dass es schnell ist. Und, vielleicht ist es ja gut.
Schneller, als wenn du es bisher in JavaScript irgendwie
hingecheatet hast, ja.
Genau.
So. Das stimmt.
So. Ich glaube einfach, bei Google arbeiten irgendwie ganz viele Leute einfach nur so: was für APIs können wir noch in Chrome reinhacken?
Wir haben noch den, was haben wir noch für Sachen an unserem Computer?
Kannst du USB hier, direkt einfach USB.
Genau. I2C kannst du direkt ranmachen.
Auf jeden Fall.
Kannst du Raspberry Pi Support. Kommt immer gut, weil die Leute mögen Raspberry Pi, die Leute mögen Browser. Bam, ranstecken.
Ranstecken,
Chrome funktioniert.
Starten, Dinge damit tun, Pins schalten.
Funktioniert.
Firewire.
Genau, Firewire kannst du reingeben.
Direkt in Chrome.
Temperatur, damit du weißt, wie dein CPU heiß ist.
Extrem wichtig, musst du
Webseite browsen. Damit die Webseite, die du gerade ansurfst, weiß, wie heiß deine CPU gerade ist.
Ja, zum Beispiel. Ja, also ist ja auch eine wichtige Sache.
Wie heiß du gerade bist. Oh. Ja, damit sie, genau, dann kann sie nämlich gewisses JavaScript ausschalten, damit es nicht so krass auf die CPU geht.
Ja, genau. Genau, dann weißt du gleich so, oh.
Das erkennt sie dann mit JavaScript.
Auf jeden ja. Fall, wenn du es dich geblockt hast.
Genau. Ja, genau. JavaScript blocken geht ja quasi nicht mehr.
Ja, aber schon
vorbei, diese gute Zeit.
Der Flydi hat hier tatsächlich was Gutes gemacht.
Was hat er gemacht?
Nämlich das nächste Thema eingeläutet.
Oh yes.
Nächste News. Hab
ich gar nicht mitbekommen.
Die auch noch vom Makefu ist.
Was? Wie hat er denn das gemacht?
Das weiß ich auch nicht.
Aber oh yeah. Es gibt AdBlock Plus für einen Browser.
Okay.
Ja, wusste ich nicht. Sind wir da schon? Nee, ja, fuck, wir sind. Doch, das ist richtig.
Ja.
Huh, Glück gehabt. Also, es gibt AdBlock Plus für einen Browser, überraschenderweise als Plugin. Kennen ja die meisten.
Mobile Browser.
Nicht. Mann. Eben nicht.
Hä?
Deswegen gibt es jetzt den AdBlock Browser, der quasi in Firefox ist, mit AdBlock Plus installiert, weil du das quasi nicht als Plugin ausliefern kannst.
Also für Android.
Wir reden für Android, genau.
Okay.
Für
das ist ein Mobile Firefox und sie haben sich da selber reingecheatet.
Genau.
So, und dann
nochmal eine Gegenfrage. Yeah. War nicht
ja, AdBlock genau.
Plus, waren die nicht evil?
Genau.
Da gab's noch
nein, mal die waren nur ein bisschen böse. Die haben diesen, sie bekommen quasi Cash Money dafür, dass sie bestimmte Sachen nicht blocken, wenn, genau,
ja.
Aber nur, wenn du den einen Ding sie nicht gedrückt hast, also da gibt es so einen Haken, ja. Den man dann drücken sollte. Dann
so irgendwie so Text-Werbung ist okay, zeig das mal an.
Non-intrusive oder sowas nennen die
das. Sie haben sich auch bei Amazon Links immer dann noch kurz als Referral-Dings reingecheatet und so Sachen.
Ja.
Es gab mal von dem, wie heißt der, Sascha Pallenberg hier im Mobile Geeks oder so, gab es einen relativ ausführlichen Artikel über AdBlock Plus und den ihre komischen Machenschaften. Ich suche sie nur mal kurz nebenher raus.
Kannst du machen,
lalala.
Ja. Jedenfalls, die haben jetzt einen Browser. Wenn man den haben will, dann kann man das quasi auf seinem Smartphone haben und dann hat man da keine Werbung. So.
Yep.
Passend dazu habe ich uBlock hatten wir oder MicroBlock haben wir vor einem halben Jahr, glaube ich, schon mal darüber geredet. Gibt es auch als Plugin für deinen Firefox-Browser auf dem Smartphone. Das heißt, du kannst mit deinem Smartphone, kannst du dieses uBlock-Plugin runterladen und es frisst dir nicht deinen ganzen RAM und die ganzen teuren Ressourcen weg und deinen ganzen CPU. Das ist quasi das, was man dann eher haben würde, weil dann hast du nicht so einen komischen Browser und keine Bösigkeit von AdBlock Plus, wenn man davon ausgeht, dass die böse sind. So.
Okay.
Passend dazu gibt es jetzt neben uBlock auch uBlock Origin. Und zwar aus dem Grund, weil es zwischen uBlock und uBlock Entwicklern wieder Drama und Traurigkeit gab, weil der eine gesagt hat, oh, ich bin aber der Originalentwickler. Und der andere hat gesagt, ja, ich mach's aber, ich fork das. Und dann hat er gesagt, nein, ich fork zuerst, ich nenne es uBlock Origin. Und das ist das von dem ursprünglichen Entwickler, von dem, der es angefangen hat.
Was mit Origin im Namen kann doch nicht gut sein.
Mm-mm. Aber das ist der, das ist quasi, also das ist theoretisch das, was man haben will, weil das der ursprüngliche Entwickler ist. Und das uBlock selber ist quasi noch die Version von den anderen Leuten. Das Problem ist, dass man uBlock Origin nicht für den Browser bekommt, sondern nur das normale uBlock. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil, wie gesagt, du kannst es erstmal auf deinem Smartphone installieren. Das heißt, du hast nicht diese ganzen shitty Werbung überall in deinem Browser und es funktioniert. Was eine gute Sache ist. Und also ich habe noch den Drama-Link verlinkt. Traurigkeiten.
Aber das ist ja dann alles nur Android und Android benutzt ja keiner.
Also, das ist erstmal Firefox und dann Android.
Genau.
Und es ist quasi zwei Sachen, die schon die Leute nicht haben.
Ja gut, aber zwei Sachen, die Leute vielleicht mal haben könnten. Also ich meine,
also ich hab das auf meinem Telefon. Ich habe einen Firefox auf meinem Telefon, weil ich schwimme gegen den Strom. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist bestimmt das Richtige.
Fühlt sich besser an.
Nee, ich kann dann quasi sagen, wenn es kacke ist. Okay. Aber das kann ja sonst keiner, weil es ja keiner benutzt.
Also, ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall gut, da eine informierte Meinung zu haben.
Ja. Ja.
Also ich habe eigentlich lange Zeit irgendwie gar nicht so richtig gemerkt, dass ich auf dem Mobiltelefon irgendwie einen Adblocker brauche, weil ich den Browser, wenn überhaupt, nicht besonders oft benutzt.
Hm.
Weil irgendwie doch schon relativ viele Sachen dann halt über dedizierte Apps gehen. Und mir ist es vor kurzem mal passiert, dass mir irgendwie Freunde haben mir irgendwie einen Artikel geschickt über irgendeine, ich weiß gar nicht, war über eine irgendeine Fernsehserie und dieser Artikel war einfach nicht benutzbar wegen dieser Kackwerbung und
Scheiß. Diesem Overlay-Fucking-Werbung? Ja, das sind die schlimmsten, ja, genau, einfach.
Fucking Overlay, die man dann auf dem Handy nicht wegklicken kann, weil es da kein User-Interface zu gibt oder dass irgendwie der Button irgendwie außerhalb des Fensters ist oder so. Also so schlimmer als der kalte Krieg. Ja. Schlimmer als Krebs vielleicht.
Wahrscheinlich nicht, aber schon schlimm.
Nee, also schon sehr schlimm.
Okay, also doch schlimmer als Krebs.
Nee, nicht schlimmer als Krebs.
Also schlimmer als Internetkrebs, auf jeden Fall.
Schlimmer als Internetkrebs, einigen wir uns darauf. Ja, und ich habe da ein bisschen im App Store rumgesucht und ich bin da auf diesen, ich habe schon wieder den Namen vergessen, Mercury Browser gestoßen. Und den gibt's irgendwie für iOS, für Android und sonst was. Und da kannst du Plugins laden und kannst du auch einen Adblocker benutzen. Und das ist jetzt irgendwie, wenn ich auf irgendwelche Kackseiten stoße, die nicht benutzbar sind, und aber vielleicht den Text dann doch lesen wollte, dann benutze ich halt den.
Ich benutze immer diesen Read Mode.
Also ich bin mir jetzt auch ganz gut. Ja, das kann man natürlich auch machen, wenn der Read Mode für die Seite funktioniert.
Tut er eigentlich fast immer.
Jo.
Also, ja.
Jo.
Andere Dinge lese ich auch
nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, dieser Mercury-Browser, der ist eigentlich...
Ein bisschen aus wie ein Chrome, oder?
Ich glaube, es ist ein Chrome. Also, die Desktop-Variante ist so ein bisschen aufgehackter Chrome. Ich weiß nicht, was die iOS-Varianten sind.
Auch ein aufgehackter Chrome?
Nö, kann es eigentlich nicht sein, weil es kann ja nur WebKit sein. Mhm. Apple lässt dann immer noch nichts anderes als WebKit.
Also, das ist mit Sicherheit irgendwie eine WebKit-View und dann noch ein bisschen UI außenrum. Ich verstehe halt nicht wirklich, was deren Geschäftsmodell ist und woher die ihr Geld bekommen und was die mit den Infos machen, die ich da in diesem Browser ablege, aber halt für irgendwie mal einen Artikel auf irgendeiner Webseite klicken ist auch okay.
Also die Firefox Extension geht auf die China Add-on Mozilla Seite. Wahrscheinlich kommst du aus der Richtung einfach. Vielleicht sind es einfach nur nette Leute. Hat auch nicht so
vielleicht
gute Bewertung.
Vielleicht sind es auch einfach nur nette Leute. Ich hab den noch nicht so richtig hinterher recherchiert. Also die haben halt auch so ganz lustige Sachen, wie du kannst dein Browserfenster mit hier mit dem Fingerabdruck locken und so.
Verrückt, wenn man das braucht.
Wenn man das braucht, ja.
Interessant an der Sache noch, ich wollte jetzt gerade gucken zum Thema Geschäftsmodell, weil ich nicht weiß, es klingt so, als wäre dieser Mercury-Browser free.
Ja,
Die haben da so einen Link auf ihrer Webseite und wenn ich den anklicke, dann sagt es nur, also für iOS, dann öffnet es mir iTunes und sagt, ist in deinem Deutschland-Store nicht verfügbar.
In dem China-Store.
Sie sagen auch nicht, in welchem er stattdessen verfügbar ist.
In irgendeinem. Ich weiß nicht, auf iOS ist er bei mir zumindest verfügbar.
Okay.
Aber vielleicht nicht unter dem Link, ich weiß es nicht.
Ja, das mag durchaus sein, dass sie da irgendeinen Fake-Link oder irgendwas hingepackt haben, aber...
Also wenn du nach Mercury suchst.
Das habe ich gemacht und da kommt nichts.
Oh,
aber die Suche in iTunes und im App Store ist natürlich auch immer gigantisch gut. Ne?
Die beste Suche einfach. Findet man alle Sachen, die man bestimmt nicht sucht.
Mercury Professor. Mercury Browser Pro.
Hören Sie auch heute wieder zu.
Wie iTunes sucht.
iTunes Store
nicht
so.
Ich finde ihn tatsächlich auch nicht mehr. Ich habe den aber noch installiert. Also ist vielleicht dann...
Oh, jetzt ist die Frage, warum runtergenommen wurde.
Bald, Pleidi, macht deine eigene Konferenz. Leute, die noch einen Mercury-Browser installieren.
Genau. Kannst
das Venue von der Warpstock mit benutzen, da ist noch Platz.
Ja, so wie zum Thema.
Es war auch nur ein Wohnzimmer, aber da sind eh nur zwei Leute da.
Couchsurfing mal ganz anders.
Ja, wir couchsurfen unsere Warpstock. Wir sagen das bei dem zu Hause heute.
Mann, okay.
Schöne Sache.
Okay.
Haben wir das zum Glück auch geklärt?
Haben wir das geklärt?
VDS und Freifunker.
Ja, dein Ding, Felix.
Oh.
Leg los.
Und zwar, Vorratsdatenspeicherung ist ja jetzt quasi durchgewunken worden.
Genau,
wie war das?
Praktisch beschlossen.
Ist ja quasi beschlossene Sache. Jetzt fangen die ersten Leute an, zu sagen, das ist gar nicht so die gute Idee. Neben dem.
Querulanten.
Ja. Also neben irgendwelchen. Ich weiß gar nicht, wer was drüber gesagt hat. Jedenfalls, Freifunk. Die Freifunker haben gesagt: Oh shit, wenn das wirklich so quasi durchgesetzt werden soll, dann sind wir als Freifunker quasi auch genötigt, diese Sachen mitzuschneiden, die Leute in unserem Freifunk Netz mitbenutzen.
Genau, weil Freifunker werden ja in dem Sinne zum Provider.
Genau, die sind Mobilfunkprovider. Wie heißt es? Netzprovider.
Dienstanbieter und wären demnach auch gezwungen, das mitzuschneiden.
Mitzuschneiden. Und das ist natürlich keine, also das braucht ganz viele Sachen drumherum, damit das funktioniert quasi. Du musst die Möglichkeit bereitstellen, die Daten zugänglich zu machen und du musst sie mitschneiden und diesen ganzen anderen Krempel. Mhm. Und das kannst du, also das kann die Freifunker natürlich nicht einfach so leisten, weil das ja, weil da halt Aufwand dahinter steckt und ist nicht drin einfach.
Mhm. Kann man nicht das BSI irgendwie eine Standardsoftware schon mal vorimplementieren, die Freifunker dann.
Genau, wir haben da mal was vorbereitet. Das müsst ihr einfach auf alle eure OpenWRT-Geräte machen. Das ist diese Bundestrojaner.exe
mit IMG
.exe und die müsst ihr einfach mit Wine starten.
Auf jeden Fall.
Ja. Was, ihr habt eine 64 MB RAM? Ja, ist blöd.
Ja, ist echt.
Oder kannst du ja vielleicht mit Box machen. Dann.
Also ich meine, das ist ja auch, ich will die jetzt nicht irgendwie klein machen da oder als unsinnig abstellen, aber dieser ganze Freifunker-Aspekt ist ja wieder nur so ein ganz kleiner Nebenaspekt von diesem Schwachsinn, der da Vorratsdatenspeicherung wieder heißt und der jetzt auch noch politisch hier leider gewollt ist und durchkommt und man kann nichts dagegen machen. Naja.
Wir haben die Leute gewählt, ihr seid schuld.
Naja, das ist halt immer so, dass dem Wir würde ich widersprechen, aber okay.
Wir können ja die anderen Leute beleidigen.
Immer einfach. Die anderen, genau.
Ja, ihr seid schuld, weil ihr nicht hart genug gewählt habt oder nicht, weiß nicht.
Ich meine,
nicht protestiert
habt. Man kann sich jetzt halt wieder überlegen, so kann man irgendwelche anderen Sachen machen, dass die Vorratsdatenspeicherung möglichst schnell wieder weg ist. So zum Beispiel irgendwie die ganze Zeit irgendwelche IP-Verbindungen erstellen.
Ja, das ist auch Quatsch einfach. Das ist ja nur technisch. Das wird ja nur auf den Rücken
der Provider dann hinten ausgetragen.
Du versuchst dann wieder quasi technisch ein soziales Problem zu lösen.
Ein politisches Problem, ja.
Ja, ist ja erstmal sozial, oder? Politische Probleme sind erstmal sozial.
Ja, solche politischen Probleme sind sehr asozial. Aber
asoziale Probleme, ja. So.
Aber ich meine, das ist ja trotzdem ein Subset der sozialen Probleme.
Ja, politische Probleme sind auf jeden Fall ein Subset der sozialen Probleme.
Ja, genau.
Und diese sozialen Probleme mit Technik zu erschlagen, das haben schon ein paar Leute versucht.
Ja,
geht meistens einfach, nicht so gut.
Ja, das ist einfach so eine Sache, die dann irgendwie ganz oft nach hinten losgeht, weil die Leute dann versuchen, das technokratisch zu lösen. Und ja, wenn man nur dann die richtige Software dafür anbietet, das ist meistens nicht der Fall.
Ja. Ich frage mich, wie das so bei den Providern dann jetzt aussieht. Also wie schnell die das jetzt wieder umsetzen müssen, weil eigentlich müssten sie es ja schon lange jetzt wieder so mehr oder weniger in place haben. Also, ganz fies gesagt, müssten die das eigentlich schon lange implementiert haben und bereit haben, damit sie bei Tag 1, wenn das Gesetz in Kraft tritt, das anschalten können.
Ja.
Weil wenn dann irgendwie was ist und die einfach mal probehalber irgendwie von der Polizei oder so irgendwelche Abrufe starten, dann und dann der Provider sagen, ups, haben wir
Dann müssen wir nochmal gucken.
Gibt es da eine Grace Period oder wie ist das?
Das ist eine gute Frage.
Ja. Hoffentlich wird es relativ schnell wieder vom Verfassungsgericht kassiert. So, dann Google Quick.
Aber wir sind ja auch nicht die Einzigen, die diesen Shit haben. In den USA hat das ja mit der Reform von deren Gesetz nicht so gut funktioniert. Mit dem, wie hieß es? Gott, jetzt muss ich nachschauen.
Irgendwas Act.
Genau, der Act, der America Act, wo quasi auch diese, hier, USA Freedom Act hieß das ganze Ding.
Oh yeah, sind sie jetzt endlich frei.
Es ging um Telefonmetadaten, dass sie nicht mehr einfach mitgespeichert werden dürfen. Das sollte geändert werden und dafür hat es dann auch an Stimmen nicht gereicht. Das heißt, nicht nur wir sind gefragt, sondern alle anderen auch, was es nicht besser macht, sondern einfach nur viel schlimmer. So, Wort zum Sonntag.
Genau.
Weiter geht's.
Wort zum Sonntag.
Wort zum Donnerstag.
All fucked, all
doomed. We are all so fucked. So, jetzt Google Quick.
Quick.
Jetzt reden wir Quick.
Jetzt aber schnell.
Jetzt aber schnell.
Also Google hat ja irgendwie schon vor ein paar Jahren mit Speedy angefangen, irgendwie das Internet schneller machen zu wollen oder auf gut Deutsch ihre Dienste.
Ja.
Und Quick ist jetzt so wieder ein weiteres Produkt, was da so aus dieser Richtung kommt. Und die Idee ist, wir haben jetzt schon alles irgendwie kaputt optimiert. Wir haben mittlerweile HTTP/2, was ganz doll Pipelining und ganz viele HTTP 1.1 Probleme löst. Mhm. Von eurer Seite kommen gerade sehr, sehr seltsame Geräusche.
Das kann gar nicht sein.
Okay.
Erzählen wir weiter.
Ist egal. jetzt ist noch so, eins der letzten Probleme ist halt noch so Packet Loss und Latenz. Mhm. Vor allem irgendwie so in so Geschichten wie mobilen Netzwerken, so wenn du mit deinem Telefon unterwegs bist und schlechten Empfang hast zum Beispiel, dann ist es halt ganz oft sehr schwierig, überhaupt nur Webseiten aufzurufen, weil ganz viele Sachen gehen mittlerweile über HTTPS. Und du brauchst dann, allein um mal deinen TCP-Handshake zu machen, brauchst du schon SYN-SYN-ACK-ACK, also drei Requests müssen da schon hin und her gehen. Und dann brauchst du nochmal mehrere Handshakes für TLS.
Genau, da machst du so quasi Key-Exchange und sagst, hallo, ich bin der. Und
genau, du handelst halt dein Shared-Secret aus und so weiter und so fort, tust deine Session etablieren und, oder was ist denn das deutsche Wort für establish?
Also du aufbauen, du
einigst
dich aushandeln. Auf
diese, genau. Ja,
du handelst deine Sitzung aus, um es mal komplett deutsch zu machen.
Und man überprüft dann noch so das Zertifikat und sieht diese ganzen lustigen Sachen.
Genau, und wenn du das dann gemacht hast, erst dann kann eigentlich der Content von der Webseite runtergeladen werden oder ausgeliefert werden. Und das Problem ist halt, wenn du jetzt irgendwie in einem Netzwerk unterwegs bist, was erstens lahm ist oder zweitens vielleicht Pakete verliert, dann kann das sein, dass du direkt, nachdem du die Verbindung aufgebaut hast, vielleicht schon alles verlierst. So, ja. Also deine Verbindung sich wieder in Luft auflöst und du dann quasi das komplette Spiel nochmal von neu machen musst und dann halt gar nicht erst dazu kommst, irgendwelche Inhalte runter anzuzeigen oder runterzuladen.
Ja.
Und die Idee ist jetzt, dass man statt TCP UDP benutzt, mhm. was hier so stateless ist und wo du quasi nicht erstmal diesen Handshake machen musst oder sonst was, sondern du kannst halt direkt anfangen zu kommunizieren, und aber du hast halt dann auch keine Garantie, dass deine Pakete ankommen oder dass die in der richtigen Reihenfolge ankommen. Das heißt, man muss da quasi noch ein Layer auf UDP drauf aufbauen, um solche Dinge zu implementieren. Mhm. Aber dann kann man halt so Sachen machen wie, man cached sich zum Beispiel seine TLS-Session und dann will man irgendwann mit einer Seite reden und dann kann man mit dieser Session einfach fortführen und braucht dazu nur einen Request und muss halt dieses ganze Hin und Her und sonst was nicht machen und kommt damit halt auch mit weniger Latenz aus.
Ist eigentlich eine gute Sache.
Also ist eigentlich eine ganz nette Sache, und die Idee ist dann, dass man quasi das als Transportprotokoll benutzt und dann da über UDP HTTP 2 spricht. Mhm. Und also scheinbar gibt es das schon eine Weile, oder haben sie jetzt in die neuen Versionen von Chrome eingebaut, und scheinbar benutzen das schon ein paar Dienste von Google. Ich weiß es nicht, ich habe es bis jetzt noch nicht so richtig gemerkt, aber finde ich interessant. So.
Ja. Es hat mich ein bisschen an Mosh erinnert, an die Mobile Shell.
Gibt's ja eigentlich noch? Wird die noch weiterentwickelt?
Ich weiß nicht. Also ich habe auf jeden Fall die Webseite noch gefunden. Und nicht in archive.org, sondern die gibt's wirklich noch. Und bei Mosh ist ja auch die Idee quasi, dass du über SSH den Handshake machst. Ja. Und dann sagst du, okay, jetzt haben wir das geschafft und jetzt machen wir den Rest über UDP.
Genau,
und dann, Wir merken uns den Rest einfach. Wir haben jetzt quasi schon einen Headcheck gemacht, das heißt, wir müssen den nicht nochmal machen, wenn es irgendwie verreckt oder so. Und ich fand das immer ein bisschen suspekt. Also es hat sich immer so angefühlt wie so ein NSA Backdoor-Programm quasi.
Es fühlt sich Leute ein bisschen an wie so eine Schmuddellösung. So.
Ja, mit ganz vielen Perl-Skripten, die im Hintergrund laufen, und das ist irgendwie ein bisschen weird. Fühlt sich nicht richtig an, aber das ist so ähnlich. Also du hast dann auch so UDP und machst dann darüber alles, nachdem du erstmal den Handshake anständig hinbekommen hast. Jo.
Also ich glaube, die Idee ist jetzt halt auch ähnlich wie bei Speedy, das dann halt zu einem bei der IETF einzureichen und da halt ein RFC draus zu bauen und dann das irgendwie als Standard zu etablieren, dass es andere Browserhersteller irgendwie auch implementieren.
Ja.
Was ja eigentlich ganz cool ist, weil ich finde, so weniger Latenz und mehr schnell ist schon mehr gut.
Ja.
Kann man schon machen. Google wird es halt wieder so machen wie bei Speedy und so weiter auch, dass sie jetzt sagen, okay, unsere Services werden es halt irgendwann haben und der Chrome wird es irgendwann haben, und dann wirst du es halt da merken, dass es da cooler ist, und ist eigentlich auch egal, warum es cooler ist, aber wenn es da cooler ist, dann nehmen viel mehr Leute den Chrome. So.
Genau. Und, also gerade so sowas wie Speedy, das hat man ja dann auch gemerkt, das hat dann früher oder später, also ich glaube, Firefox war einer der ersten anderen Browser, der das noch implementiert hat.
Ja.
Und ich meine, wenn man das dann so dokumentiert, wie das alles funktionieren soll und das dann irgendwie so ein offener Standard wird, finde ich das jetzt nicht unbedingt schlecht, wenn das irgendwie in einem performanteren Web endet.
Ja.
Also ich bin jetzt tatsächlich nicht wirklich im Klaren, was da die Trade-offs sind, ob es da vielleicht auch wirklich so technische Probleme mitgeben kann. Aber das wird man ja dann sehen. So. Mhm. Und im Zweifelsfall muss da auch immer ein Fallback da sein, dass man das irgendwie auch nicht unterstützen kann. Und naja, warum denn nicht?
Ja.
Ja, warum nicht, genau. Einfach mal machen und dann schauen, vielleicht ist auch shit.
Einfach mal gucken, ja. Okay, was haben wir hier noch? Kubernetes, oder ich spreche es einfach mal so aus. Ich bin mir nicht sicher, wie man es tatsächlich ausspricht. Ist jetzt auch vor kurzem von Google veröffentlicht worden. Und zwar ist es ein Projekt, was was Cluster managt, und zwar Cluster in Form von einem ganzen Haufen Container. Und ich glaube, sie halten das auch relativ generisch. Momentan
sieht so generisch aus, diese Webseite. Ja. Lol, irgendwie Vierecke mit anderen Vierecken, genau, drin, und dann hast du Magic. Sachen.
Ja. Und also, was Kubernetes quasi macht, ist, du kannst sagen, okay, du hast jetzt hier ganz viele, sie nennen es ein Ocean of User Containers. Du hast jetzt hier ganz viele Dienste, die brauchen irgendwelche Dinge, und die Dinge, die leben jetzt nicht mehr in irgendwelchen virtuellen Maschinen oder sonst was, sondern in Containern. Und was Kubernetes dann quasi macht, ist das Scheduling und das Verteilen und Failover und sonstige Dinge quasi zu automatisieren.
Das ist so abstrakt einfach.
Ich glaube, mittlerweile ist dieses ganze Cloud-Computing-Gedöns auf so einem abstrakten Level angekommen, dass du halt so allein schon 5 Tools brauchst, um irgendwie eine Anwendung zu deployen. Aber ich muss auch sagen, wenn du sowas wie Kubernetes einsetzt, dann musst du wahrscheinlich auch die entsprechende Infrastruktur und die entsprechenden Probleme haben, ansonsten lohnt sich das wahrscheinlich nicht.
Ja. Wie halt ganz viele Sachen, die von Google kommen, die halt einfach für so 300.000 Computer sind.
Ja.
Und dann so, ja gut, 300.000 Computer haben wir jetzt nicht, vielleicht sollten wir was anderes nehmen.
Ich glaube, das reicht auch schon, wenn du 3.000 Computer hast oder so.
Aber 3.000 Computer sind immer noch ganz schön viele Computer, muss man ja sagen.
Aber sag mal, es gibt wahrscheinlich deutlich mehr Firmen, die 3.000 Computer verwalten wollen, als Firmen, die 300.000 Computer verwalten.
Ja, das Problem ist ja, dass du in ganz vielen Firmen auch 300.000 Computer hast, aber die sind halt 300.000 Computer von irgendwelchen Leuten. Und das dann wieder zu streamline, das ist ja dann noch ein ganz, ganz, ganz anderes Problem.
Ja, ich meine, da geht's ja jetzt halt auch um Serverinfrastruktur und nicht um irgendwelche Workstations oder sowas.
Ja,
was ich ganz interessant finde, ist, dass Google da mittlerweile, Kubernetes scheint auch Docker zu unterstützen, aber sie wollen da auch, also sie haben auch investiert in ein Startup, was CoreOS benutzt und das quasi mit Kubernetes zusammenführt.
Mhm.
Und CoreOS, die haben vor ein paar Monaten auch eine Alternative zu Docker rausgebracht, was ich ganz interessant fand. Das nennt sich, glaube ich, oh Gott, ich habe den Namen.
Docker Needs. Könnt ihr einfach Namen raten?
Rocket.
Rocker Needs.
Fast.
Rocket. Ja.
Close, Felix.
Close, but no cigar.
Ja, ich habe da jetzt momentan gar nicht so die Bedürfnisse, sowas einsetzen zu wollen. Ich finde es immer interessant, wenn sowas ist. Jetzt wäre es mal gut, wenn wir den Mark hier hätten, weil der beschäftigt sich, also der macht ja so solche Dinge mit Deployment und viele Maschinen verwalten und so, macht er ja beruflich. Da fände ich es mal interessant, was der davon hält.
Ja.
Bei mir ist es so, ich benutze Cloud-Infrastruktur nur, aber ich hoste es ja halt nicht selber. Deswegen, naja. Ist schon ganz interessant. Ich bin vielleicht mal im Überlegen, mir dieses Borg-Paper, auf dem quasi dieses Kubernetes aufbaut, mal anzulesen, weil die meisten Google-Papers, die lesen sich eigentlich schon so ganz gut weg. Mhm. Habe ich auch mal verlinkt. Also wenn das jemand interessiert, dann kann man sich auch mal ein bisschen so die Theorie dahinter angucken und was da so die Ideen drin sind, die in dieser Software stecken.
Schön.
Ansonsten ist in Go geschrieben. benutzt ganz viele Shell-Skripte, um Dinge zu bauen.
Ja, um ganz viel Go, ganz viel Go zu bauen.
Kann man go.
Go, go, Gadget. Kubernetes. Bam.
Kubernetes.
In Wirklichkeit heißt es Kubernetes.
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 Okay. Man weiß es nicht so genau.
Genau, dann
was ist noch, Rust. Was ist noch neu?
Rust.
Rust. Ja, das ist ein bisschen angerostet.
Haha. Oh.
Nee, also Rust, die Programmiersprache, die von Mozilla für ihre neue Rendering-Engine namens Servo entwickelt wurde oder unter anderem entwickelt wurde, um irgendwie mal entwickelt wurde und mittlerweile wird die neue Rendering-Engine darin geschrieben, ist jetzt in Version 1.0 erschienen.
Okay.
Geil.
Und jetzt?
Finde ich auch ganz nett. Naja,
was Rust, kann die besser als 1.09 oder so?
Das war, ich glaube, die kann hauptsächlich besser, dass die stabil sein soll. Also, dass sie zumindest jetzt mal keine größeren Breaking Features bis zum nächsten Major Release einführen will, nehme ich mal an.
Die mussten einfach mit Swift gleichziehen.
Genau. Also, wenn ich mir das so bei Wikipedia anschaue, sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung aus C++ und, weiß nicht, ja, eigentlich C++. Und Java.
Ja, also das ist halt auch tatsächlich der Einsatzzweck, soll eigentlich C++ ersetzen. Was halt daran interessant ist, die haben halt ein Typsystem, was zum Beispiel keine Nullpointer mehr zulässt. Und so, sie haben irgendwie Pattern-Matching drin, sie haben so eine Pseudo-Objektorientierung, also du hast keine Klassen mehr, aber du kannst Structs definieren und für diese Structs kannst du dann Traits definieren, die wiederum Methoden enthalten, die du darauf aufrufen kannst. Also das ist so ein bisschen, du hast jetzt nicht so richtig Vererbung oder so, aber du kannst mit diesem Trait-Mechanismus kannst du halt Methoden vererben, aber jetzt nicht irgendwie Datenstrukturen oder so. So habe ich das zumindest verstanden. Ich habe mich damit noch nicht so richtig genau beschäftigt. Was ich weiß, ist, es hat keine Klassen und du kannst da so eine Pseudo-Objektorientierung drin machen, aber eher weniger. Also finde ich mittlerweile ganz interessant, weil zum Beispiel, Matt, du kannst da vielleicht mehr zu sagen. So wie ich das verstanden habe, ist jetzt Swift auch nicht so richtig objektorientiert, oder?
Was heißt auch nicht so richtig objektorientiert? Swift ist im Grunde erstmal objektorientiert, aber hat auch funktionale Ansätze. Also man kann mit Swift auch funktional programmieren.
Ja.
Ich habe mich selber mit Swift noch nicht allzu weit beschäftigt, weil es einfach immer noch in einem so sorry State ist, dass man eigentlich nicht damit arbeiten will. Kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen zu erzählen.
Ja. Jo. Und so wie ich das halt bei Rust verstanden habe, ist es halt auch so, das geht auch eher so in die funktionale Richtung. Du hast zum Beispiel, keine Ahnung, um diese Geschichte mit den Nullreferenzen umgehen, zwingt dich halt zum Beispiel dein Typsystem dazu, Nullchecks zu machen, indem du zum Beispiel Pattern Matching auf, jetzt kommt's wieder, Matt, auf Monaden machst.
Und was immer da. Ich kann mal kurz schreiben, was eine Monade ist. Ich verlinke das.
Ich kann das nachher auch noch
verlinken. Können sich Leute quasi in den
Freunden drüber. Ich habe da nachher auch noch eine Erklärung.
Kann man sich mal angucken. Ist ein Konstrukt, was hauptsächlich aus der funktionalen Programmiersprachenrichtung im Speziellen aus Haskell kommt. Also viele Sachen vom Type-System haben sie sich auch aus Haskell abgeguckt in Rust und ich weiß es nicht. Also ich finde es immer mal wieder interessant. Ich habe da jetzt keinen Einsatzzweck zu, weil ich bis jetzt auch nicht das Bedürfnis hatte, so Software in C++ zu schreiben. Dementsprechend ist jetzt für mich auch Rust nicht so die Sprache, die ich unbedingt brauchen würde. Aber ich finde es immer mal wieder interessant, wenn so Leute auf die Idee kommen, Sprachen zu bauen, die solche kaputten Dinge wie C++, mit der du ganz schreckliche Software schreiben kannst. Ja. Zu ersetzen. Ja.
Also ich habe
C++ hat halt einfach so das Problem, dass du, wenn du nicht ganz, ganz fürchterlich aufpasst und selbst dann hast du wahrscheinlich 50 Sicherheitslücken in deinem Code. Allein schon wegen Memory Management und sonstigen Dingen. Ja.
Okay. Sehr gut. Oder nicht gut?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, habt ihr es euch mal angeguckt so?
Ja. Aber ich hätte jetzt schon die Webseite gequotet, aber das kommt ja dann später quasi, die nochmal beschreibt, was eine Monade ist.
Genau.
Schöne Sache.
Limonade.
Ich habe mir auch noch nie Rust angeschaut, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich noch...
Ja.
Sieht halt auch irgendwie dreckig aus. Ja, sieht nicht aus, wie was ich jetzt gerne coden würde einfach. Aber ich bin halt auch echt hart, verwöhnt auch.
Wenn du jetzt die Wahl hättest, du müsstest, du musst irgendwas bauen, was irgendwie so nativen Code generieren soll, einigermaßen schnell sein soll und irgendwie du hättest die Wahl zwischen C++ oder C und Rust, dann
würde ich... Also ich würde mich erschießen.
Okay. Sorry.
Ja, also ist natürlich auch eine Option. Also sorry.
Ja, also ich weiß nicht, das ist sowas... Zum einen mal kommt selten jemand zu mir her und sagt, ich will das und das gebaut haben, und jetzt wähl dir die Programmiersprache dazu aus, sondern es ist eher so, dass, also jetzt so von meiner Erfahrung her, ich eben Aufträge bekomme in dem, wo ich eben mich schon auskenne. Unter anderem, weil nur dann vertraut mir jemand auch genug, dass ich das auch in der richtigen Zeit hinbekomme. Und gleichzeitig, also ich jetzt persönlich, ich lerne schon gern neue Programmiersprachen oder neue Paradigmen, aber ich jetzt mir schwer tun würde, sowohl mit C++ als auch Rust, wobei in beiden Fällen meine Erfahrungen so mehr oder weniger gleich null sind, C++ vielleicht noch ein bisschen mehr von vor x Jahren, dass ich einfach sagen würde, okay, nee, das traue ich mir einfach nicht zu. Also, mache ich nicht. Also, so hart kann man mir die Pistole nicht an den Kopf drücken, dass ich das machen würde.
Doch, abdrücken geht.
Ja, okay, dann das geht sehr schnell.
Sagen wir es mal so.
Dann ist auch egal.
Es gibt im Zweifelsfall immer mal wieder so Situationen, wo man sowas vielleicht irgendwie brauchen könnte. Also wie gesagt, ich benutze es jetzt.
Also ich
habe jetzt auch nicht vor, das in der nächsten Zeit zu benutzen.
Also meistens ist dann so, dass man nicht von der Programmiersprache abhängig ist, sondern von den Libraries. Und dann hat man halt eine Library, die genau das kann, was du schon hast. Und dann nimmst du halt was diese Library benutzen kann, und wenn das dann C ist, dann nimmst du C, und wenn das dann aus Versehen Rust ist,
ja,
dann
du nimmst halt,
wird
oder
man
du bist
auch
halt,
hincheaten quasi.
Oder du bist halt von den Features der Runtime abhängig, wie irgendwie Deployment oder, weißt du, es gibt halt so Sachen, da sind halt bestimmte Programmiersprachen besser als andere, was Concurrency angeht, was irgendwie Handling von I.O. oder sonst was angeht. Im Zweifelsfall habe ich da bis jetzt noch nie so wirklich das Bedürfnis gehabt, irgendwelche Dinge in C++ zu implementieren.
Ja.
Aber ich meine, warum denn nicht? Es gibt einen Haufen Software, die in C++ geschrieben ist, und warum dann nicht Alternativen dafür, gerade sowas wie eine Rendering Engine für einen Browser, die halt schnell sein soll.
Ja.
Warum dann nicht sowas in einer Sprache bauen, die irgendwie memory safe ist?
Ja.
Ja.
Also.
Ja, also ist durchaus ein cooler Ansatz, auch irgendwie eben dann, dass man damals gesagt hat, okay, gut, wir wollen jetzt hier eine neue Rendering Engine bauen. Und die soll die und die coolen Features haben, und so ein bisschen so wie, naja gut, ich will jetzt hier halt ein Schiff bauen, und ich will das nicht mehr aus Holz, sondern aus Stahl bauen, und jetzt muss ich halt erstmal Werkzeuge bauen dafür, dass ich das machen kann. Ne? Also finde ich ja an sich einen coolen Ansatz. Und wenn man das dann noch so weit hingekriegt hat, dass da eben nicht eine Programmiersprache für eine Rendering Engine rauskommt, sondern eine allgemeingültige, also blöder Begriff, aber Turing-Complete oder wie auch immer, eine Programmiersprache, die allgemeingültig ist und Vorteile da hat, wenn man sowas wie eine Rendering-Engine oder so bauen will, dann ist das ja eigentlich ein ganz cooles Side-Project irgendwie. Und
ja,
sowas verselbstständigt also, sich natürlich auch recht schnell. Ne?
Genau, also spricht jetzt tatsächlich auch nichts groß dagegen, das einzusetzen, außer dass die Sprache halt noch sehr jung ist und dementsprechend wahrscheinlich noch ihre Problemchen hat.
Ja.
Also, und was du gemeint hast, ist, ich habe das schon ab und zu mal. Also, wenn man so serverseitige Software baut, dann ist man im Zweifelsfall vielleicht auch in der Situation, dass man seine Werkzeuge selber einsetzen kann, wenn die Software jetzt nicht auf irgendwelchen definierten Endgeräten laufen muss, sondern wenn man die Endgeräte, also in Form von dem Server, wenn man den Server dann halt auch selber unter seiner Kontrolle hat, dann ist es vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte.
Ja, also genau, also ich bin da natürlich durch meine Berufsbezeichnung irgendwie halt als Mobile-Entwickler ziemlich eingeschränkt. Ja, also es kommt einfach für mich leider überhaupt nicht in Frage, mir sowas wie Rust irgendwie auf iOS oder Java auf iOS oder so anzuschauen.
Auf der anderen Seite könntest du jetzt zum Beispiel sowas machen wie, keine Ahnung, du schreibst deine Android-Apps in Scala. Oder in Clojure.
Ja.
Wäre ja technisch möglich.
Ja, alles, was hinten Java Bytecode generiert, wäre irgendwie theoretisch möglich, aber ich muss ja auch irgendwie mit den Frameworks klarkommen.
Genau, du hast dann immer noch die Dependencies an die Libraries und die
Frameworks. Genau, und wir erleben jetzt gerade bei uns in der Community, wie schwierig es sein kann. Eben zum Beispiel nehmen wir Objective-C zu Swift, ja. Also das erzeugt am Ende, ist das beides irgendwie sind das valide Programmiersprachen, und sie sind. Swift ist ja sogar die von Apple jetzt immer mehr promotete.
Aber das Cocoa-Framework, also die ganzen Libraries, die man drunter verwendet, die sind halt alle noch von Objective-C her und einfach die Art der Softwareentwicklung mit denen ist an das, wie man früher mit Objective-C entwickelt hat, angepasst. Und passt eben nicht unbedingt zu der Schreibweise und den Paradigmen, wie man sie bei Swift einsetzt. Und da zerbrechen sich einige Leute die Köpfe dran. Und das ist dann zum Beispiel auch der Grund, warum man irgendwie mit Swift auch häufig schwer klarkommt, weil man irgendwie, also es müssen sich halt auch noch so Wege finden und ja.
Ja. Ja, ich hatte da vor einer Weile mal eine lustige Diskussion mit einem Freund von mir, der macht so Machine Learning-Geschichten und so, und der hat sich da irgendwelche Frameworks, die auf dieses MapReduce Framework mit dem Elefanten als Logo.
Hadoop.
Hadoop, genau. Hadoop, Hadoop, der hat sich da auf irgendwelche, also der hat sich da irgendwelche Frameworks angeguckt, die auf Hadoop aufsetzen. Das waren irgendwelche Java-Frameworks und der wollte die gerne in Scala benutzen. Und da war da natürlich auch das Problem, dass diese ganzen Frameworks von der API so gestrickt waren, wie man sie halt in Java benutzen würde. Mhm. Aber jetzt nicht in so einer Sprache wie Scala, die zwar eigentlich kompatibel zu Java ist, aber wo zum Beispiel die ganzen Datenstrukturen standardmäßig immutable sind und wo man dann erstmal wieder so den alten kompatiblen Scheiß auspacken muss, damit man überhaupt mit dieser Library sprechen kann und bestimmte Dinge machen muss, die eigentlich in der Sprache nicht so ganz cool sind und sich so ein bisschen verbiegen muss, damit man halt diese Library überhaupt benutzen kann. Es geht zwar, aber es fühlt sich halt so ein bisschen falsch an. Das ist eher so das Problem.
Ja. Und am Ende hast du irgendwie total unleserlichen Code und das nicht, weil die Programmiersprache dumm ist, sondern weil die Zeit noch nicht reif ist, sozusagen.
Die Zeit ist noch nicht reif.
Oder weil du im Zweifelsfall halt alles wegabstrahieren müsstest, um dann wieder sauberen Code dort über diese Abstraktionsschicht zu schreiben.
Ja. Ja. Und ansonsten ist für mich halt immer auch so der Stack Overflow-Faktor irgendwie entscheidend. Wenn ich irgendwie wüsste, dass es jetzt eine total lebendige Entwickler-Community an Rust-Entwicklern gibt und fix und fertig ganz viele Libraries und so, fände ich das wahrscheinlich auch wesentlich interessanter, weil dann würde ich, also wenn ich einfach viel eher sehen kann, okay, gut, ich kann mit dieser Programmiersprache aktiv für mich bestehende Probleme lösen. Und wenn ich irgendwo ein Problem habe, nicht weiterkommen mit meinem Wissen von Rust, dann kann ich es erweitern, indem ich Leute frage. So, das sehe ich da halt nicht.
Ja, wie gesagt, das ist halt auch noch eine sehr junge Programmiersprache, da ist das alles auch noch. Also interessant ist halt in solchen Sachen, also ich habe das mal vor ein paar Jahren mitgemacht, also Node.js noch so ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt ist. Man kann dann halt auch, wenn man da so ein bisschen Zeit rein investiert, kann man halt auch noch was reißen. Das ist so die andere Seite der Medaille. Klar. Wenn man halt so ein komplett neues Ökosystem hat und vielleicht ein bisschen Zeit, also so gerade wenn man nebenher studiert oder so, vielleicht noch ein bisschen Freizeit hat, dann kann man da halt auch schon ganz schön was reißen und vielleicht den neuen Standard HTTP-Client schreiben und sich da ein schönes Portfolio aufbauen und irgendwie sich in der Community beteiligen, was einem vielleicht auch später im Berufsleben dann weiterhelfen wird.
Genau. Oder das neue 320 und am Anfang von allen geliebt und am Ende von allen gehasst zu werden. das ist halt immer so die Frage. Du kannst zum Beispiel jetzt einen Quick-Standard-Dingsi für und so Node und Rust schreiben.
Oh, ja, Node ist, glaube ich, schon vorbei, oder? Das ist
Ja, Node ist mittlerweile
Zug schon abgefahren.
Ich glaube, Node ist mittlerweile halt wird in Enterprise-Software eingesetzt. Also es ist mittlerweile nicht mehr so neu und hip, dass man da irgendwie noch super viel reißen kann.
Das nehme ich mit, wenn das nächste Mal bei mir Studenten irgendwie fragen, wir wollen unbedingt was mit Node machen, das ist so toll und neu. Dann sage ich, Node ist nicht mehr hip.
Das ist Enterprise.
Claudia hat gesagt, das ist schon Enterprise-Grade.
Ja, hört doch mal bitte Binärgewitter, ihr Cut-Nobs.
Ganz ehrlich, wann war die erste Binärgewitter-Sendung, wo wir über Node geredet haben?
Das die erste? Irgendwann ich glaube, das war noch Radio Tux.
Das stimmt, das war noch Radio Tux und das muss irgendwann so um 2010 rum gewesen sein.
Ganz lange,
also kurz nach dem
Node 03, weiß ich, da musste ich nämlich den Code her migrieren auf 1.1 und das war ein riesen fucking Pain, ey.
Ja, also ich glaube, wir haben damals bei Node 02 oder sowas haben wir angefangen und dann,
genau, also ich muss mal den Meeting-Gewitter-Code migrieren von 03.
Uiui.
Das war ein fucking Pain, ey.
Okay.
Aber es funktioniert wieder, was eine gute Sache ist.
Gut. Haben wir noch was zu Rust? Review, E-Books?
Ich habe so noch so ein Review verlinkt.
Das 60-Second-Review? Ja. Angelogen sind keine 60 Sekunden, weder die er geschrieben hat, noch die man es lesen kann. Ja, ja.
Der hat es vielleicht in 60 Sekunden geschrieben.
Ja, genau. 60 Sekunden ist er kurz auf seine Tastatur gefallen, ist rumgerollt und dann war es fertig.
Ich habe gerade aus Versehen durch den Link-Title im Pad habe ich 60s Review gelesen.
Und gedacht, ja, habe ich auch erst gedacht. So, 60s damit das ist eigentlich ziemlich lustig.
Sweet 60. Ja.
Oh yes.
So. Okay. Und dann gibt es da noch eine E-Book-Sammlung, die du verlinkt hast.
Es gibt das offizielle Note-E-Book, wo Leute sich irgendwelche Rust. In anderen... Rust, ja, richtig. Es gibt das offizielle E-Book auf der Webseite. Also es gibt die Dokumentation auf der Webseite in Form eines Buches und es gibt Leute, die haben das dann inoffiziell in irgendwelche anderen E-Book-Formate gepackt, sodass man die sich auf seinen E-Reader installieren kann.
iReader.
Drucken es jetzt und verdienen viel Geld damit.
Ja.
Ja, beim Apple Store zum Beispiel da hier, iBooks. Okay, nächste News.
Nächste News, haben wir noch
Microsoft.
News? Microsoft, das kann nur Fly Design in News sein.
Ja.
Ja. Haben die nicht ihre tolle Brille jetzt fertig oder so? Kann man die schon kaufen?
Was weiß ich.
Cyberbrille oder so.
Microsoft Open Source Dinge. Wir könnten auch Microsoft. Eine Kategorie haben, Open Source Microsoft Projekt der Woche.
Wir haben zu viele Kategorien schon wieder. Es darf immer bloß eine Kategorie der Woche
sein. Zu viele sein. Kategorien der Woche.
Genau. Kategorie der zu vielen
Kategorien. Kategorie der Kategorien der Woche.
Genau. Okay. Die haben was Open Source? WCF?
WCF. WCF ist die Windows Moment. Windows Communication Foundation, glaube ich.
Okay. Und das ist so ein Message-Bus-Framework-Ding.
Genau, oder? Das ist so ein Message-Bus-Framework, mit dem ganz viele Microsoft-Dienste mit ganz vielen anderen Microsoft-Diensten reden.
Oh yeah.
Und was halt in Windows und Windows Phone und so weiter eingebaut ist. Und ist jetzt Open Source, kann auch von anderen verwendet werden. Ich habe es noch nie verwendet. Ich kannte es bis zu dieser News auch nicht, aber hey, mehr Dinge sind Open Source.
Ja. Ihr müsst es jetzt verwenden, weil es ist jetzt Open Source.
Ja, auf jeden Fall. Man kann gar nicht mehr drum herum. Genauso wie Rust, du musst es verwenden, weil es ist da.
Punkt.
Punkt, ja.
So, dann noch anderes News von Microsoft. Sie machen ernst. Windows 10 kommt. Ihr könnt auch nicht drum rum. Es wird zwar nicht Open Source, aber ihr könnt nicht drum rum. Und Cortana, also das, was sie bei Windows Phone eingeführt haben, ihr Siri-Ersatz, ihr Personal Audio Assistant, der kommt auch auf Windows 10 und kommt auch für iOS und Android. Wow, das hat man davor irgendwie so gerumored und es passt irgendwie ja zu der Strategie, die man jetzt bei Microsoft seit einiger Zeit absehbar ist, dass sie versuchen, so viel wie möglich an Plattformen zu unterstützen und mit Cortana bringen sie halt dann einfach eine native App auf iOS und Android raus. Und irgendwie soll auch dein Windows, also so der Windows 10 PC dann auch mit dem Cortana auf dem iOS-Device irgendwie
Magic
austauschen, was weiß ich.
Geil.
Machine Learning.
Ich weiß es nicht Machine genau. Learning. Einfach mal sagen, Machine Learning und dann ist klar, wie Cloud eigentlich. Machine Learning ist so ein bisschen wie Cloud geworden.
Clown Computing.
Clown Computing, ja. Machine Learning, du machst einfach, oder Deep Learning ist ja das nächste Machine Learning.
Würde ich sagen, Deep Learning ist jetzt wieder die
Also es hat auch einfach keine Aussage, das ist genau so ein Bullshit-Wort wie Cloud einfach, weil Deep Learning, ja gut, dein Computer lernt Dinge, indem er Deep ist oder so.
Gibt's eigentlich irgendwie so eine Webseite, die diese ganzen Bullshit-Begriffe, die sich so immer wieder die einfach so trackt und dann siehst du so einen Graph, wie häufig sie verwendet wurden und dann wieder nicht mehr. Also da muss man
Ich glaube, du kannst
so
das von Google Trends, wir können das mal zusammenhacken.
Irgendwie und dann so ein Mashup machen, wir einfach die verschiedenen Begriffe rein. Deep, Lean, Machine Learning, Lean Startup.
Lead Startup?
Lean Startup.
So, Lead Startup.
Das ist, glaube ich, was anderes. Das neue Lead Startup, auf jeden Fall.
Wir sind ein Counter-Strike-Clan und ein Startup. Wir bauen die Noobs weg.
Man hat Cash-Money damit. Schluss wird von Valve acquired.
Woop, woop. Und von Südkorea.
Genau, unser einziges Ziel ist, von Südkorea
acquired zu werden.
Staatsbürgerschaft.
Ich hab übrigens mal im nebenher mal rausgefunden, wann diese ominöse Sendung war. Und zwar am 27. Oktober 2010 haben wir über Mediengewitter berichtet.
Also die ominöse Sendung, wo ihr das erste Mal über Node geredet habt. Lange hat es gebraucht, aber Node ist endlich Enterprise Grade.
Ja, Enterprise.
Ich glaube, die Sendung davor haben wir mal generell über Node geredet und später, und später dann.
Na, seht ihr mal.
Eine krasse Sache auf jeden Fall.
So, solche Dinge
passieren auf jeden Fall. Wie ist es, gibt es eigentlich schon so, natürlich, es gibt ja so Weltmeisterschaften und so E-Sports-Zeug, ja? Musst du dann auch die Staatsbürgerschaft von dem Land haben, damit du für das Land spielen darfst? Wie für die Olympischen Spiele?
Nee, weil du kannst es ja bei dem Spiel immer vorne auswählen.
Achso, ja. Nee, du kannst
Select so your language.
Oder du kannst so vorne deinen Tag machen, so, hey, Deutschland.
Gerd.
Genau, du brauchst einen deutschen Namen noch.
Genau.
Ja, schöne Sache. Und dann ansonsten nimmst du einfach irgendwelche chinesischen Zeichen, wenn du in Südkorea gehst, ja, so ähnlich.
Genau. Fällt keinem auf. Nur so UTF-8.
UTF-8,
Encoding-Flagge.
Pupis. So, ja, das ist von Korea.
So.
Okay, schön, haben wir das auch. Deep Learning ist übrigens Branch of Machine Learning.
Oh, yeah.
Welche Algorithmen to attempt high-level abstraction of data by using model structures with complex structures or otherwise comprised of multiple nonlinear transformations. Ja.
Yo.
Klar, ist ja wohl klar, was es dann macht.
Deep Learning.
Bam.
Okay.
Deep the shit.
So, bleiben wir noch kurz bei Microsoft. So indirekt. Microsoft und Android. Da hat jemand, der Dave Bennett, hat Windows XP auf einer LG G-Watch zum Laufen gebracht. Was?
Voll praktisch.
Was ich schon immer wollte. Weil das sind, ich weiß warum. Bei Windows XP ist ein Taschenrechner dabei und.
Ah ja, das ist schon geil. Dann kannst du nämlich wie diese Taschenrechneruhren, weißt du?
Ja,
die ist damals
Casio.
Oh yeah, sowieso. Casio, awesome. Deep Learning gibt es übrigens seit 2007.
Ich habe hier auch einen Taschenrechner.
Einfach. Februar 2007 gibt es das erste Mal Deep Learning. Republik Korea 100? Deep Learning kommt nur in Korea einfach. Das ist krass. Und China. Hm, ich glaube, die wollen deep deine Dinge lernen.
Quasi. Sie wollen einfach tiefer lernen.
Ja. Einfach tiefer.
Und es gibt auch Tutorials zu Deep Learning. Nicht schlecht.
Dann suche ich jetzt mal nach Lean Startup.
Genau. Kann man die hier zusammentun? Ach, hier kann man das dazu machen. Lean Startup.
Oh mein Gott.
Mal gucken. Oh, Lean Startup ist schon krass, aber Deep Learning ist noch krasser.
Hart krasser.
Okay, was war das dritte, was wir noch reinmachen wollten? Cloud? Oh, Cloud. Das ist so geil.
Ja. Also, da ist Lean Startup ist eine Flatline daneben. Also wenn ich Cloud und Lean Startup mache, dann ist irgendwie Cloud ist einfach so eine rote Linie und blau und Lean Startup ist dann blau, ist einfach nur so eine Flatline unten bei Null.
Das ist schon ziemlich cool.
Scale.
Skaliert gut. So, wo waren wir nochmal? Naja, war glaube ich nicht so wichtig.
Irgend so eine Uhr.
Achso, ja, die Uhr mit Windows XP, die Windows XP Uhr. Und wir haben uns darüber lustig gemacht.
Genau.
Und er hat es mit Box gemacht. Think inside the Box.
Box.
Wie wird es ausgesprochen? Box. Oder Box. Ich würde es ja einfach Box.
Wahrscheinlich Box.
Ich würde es einfach Box aussprechen.
Box.
Ja.
In Wirklichkeit wird es Borsch ausgesprochen.
Borsch. Okay. Ja. Hatten wir das?
Ja, genau. Yo. Also er hat das mit so einem Emulator quasi gemacht. Und zwar nicht mit Wine, was ja kein Emulator ist, sondern mit Box, was ein Emulator ist.
Genau.
Genau.
Und das war schon. So ein bisschen wie QEMU ist das. Nur, dass du es quasi anklicken kannst unter Android, glaube ich, was ist. Oder ist ja auf der Uhr drauf. Auf dieser LG G-Watch. Ja, ist aber eine coole Sache. Windows 95 ging wohl schon eine ganze Zeit und das Besondere ist, dass jetzt Windows 98 ist. Ist ja quasi 3 Jahre weiter. Aber es ist kein Windows 98 SE mit dem tollen Flip-Automaten drauf. Ist quasi verloren.
Jo. Aber ist ja, genau. Also ist ja ohne das, weil es ja minimal
ist. Voll der Quatsch, weil das ist ja das einzige Wichtige gewesen.
Hat ein Terminal dabei, weil Windows war schon immer für sein tolles Terminal bekannt.
Das Krasse ist ja, dass der Flipper-Automat nicht portiert wurde auf die neuen Versionen.
Du meinst Pinball?
Pinball, genau. Ja. Weil die ein Problem mit dem 64-Bit hatten und waren irgendwie Sachen hardcoded und funktioniert nicht.
Achso, und ich dachte schon, sie haben irgendwie, der hat nur mit DirectX 7 oder so funktioniert.
Nee, das war tatsächlich, weil da irgendwelche quasi mit 64-Bit haben sich ja Sachen geändert, dann ging es auf einmal nicht mehr und dann konnten sie nicht mehr migrieren.
Oh, und es war so schwer zu portieren.
Und dann haben sie es gelassen einfach und traurig. Dafür gibt es jetzt nur noch Solitär.
Oh. Mm. Und Hearts.
Und Hearts?
Ja.
Okay.
MS Hearts 4.
Hartz 95. Oh
Gott. Leute. Oh, es wird zu langsam spät.
Ja. Ja, die Harzer. So, dann hat irgendjemand als Thema vorgeschlagen, Projektideen, neue Dinge lernen. Wie kommen wir auf Ideen für neue Projekte? Wie kommt ihr auf Ideen?
Das ist irgendwie motiviert gewesen durch einen Hörerkommentar zu unserer Sendung über Programmiersprachen 2015. Das war unsere jetzt ausgesehen vorletzte Sendung. Binärgewitter Spezial Nummer 5.
So viele Numbers habe ich
schon. Ja, genau, da gab es halt dann so den Kommentar, wie wir denn so auf unsere Projektideen kommen, wenn wir zum Beispiel eine neue Programmiersprache lernen wollen, weil es ja irgendwie nicht so richtig sinnig ist, so Hello World Tutorials zu machen, ständig, immer und ausschließlich. Ja. Und da ist halt so die Frage, da stand halt so die Frage im Raum, wie man dann selber überhaupt da auf diese Ideen kommt.
So.
Wer will denn anfangen?
Du.
Oder, keine Ahnung.
Ja, doch, fang mal an.
Ja, das ist das beste Prinzip.
Du hast es einfach, was am meisten Sinn macht, wenigstens.
Okay. Also, ich weiß nicht, also ich bin jetzt gerade so in der Situation, ich bin immer noch dabei, Elixir zu lernen, allerdings immer noch so auf einem recht theoretischen Level. Das heißt, ich habe immer so eine halbe Stunde, bevor ich anfange zu arbeiten, morgens habe ich immer so mir Zeit reserviert, die ich für neue Dinge lernen benutze. So. Also ich arbeite im Homeoffice, deswegen habe ich keinen Anfahrtsweg, deswegen kann ich mir da ein bisschen mehr Zeit morgens lassen, bevor ich anfange zu arbeiten. Und da ist momentan halt mein normaler Modus, dass ich halt das Elixir-Buch, was ich mir so als E-Book gekauft habe, dass ich das so lese und mal die Beispiele runtercode, so. Also das sind zwischendrin auch immer mal so kleinere Aufgaben drin, wie bau jetzt mal irgendwie einen kleinen Server, der irgendwie eine Datenstruktur hält oder sowas. Und das mache ich momentan. Das ist allerdings jetzt auch sehr theoretisch, um einfach mal so ein bisschen Gefühl für die Sprache zu bekommen, um einfach mal so die ganzen Konzepte zu verstehen. Im Generellen würde ich sagen, gibt's da zwei Sachen. Zum einen gibt's Dinge, die ich schon mal irgendwie getan habe, die ich einfach so mal im Kopf habe, wie man das dann in einer anderen Sprache lösen würde. Jetzt sagen wir mal Ruby zum Beispiel oder, keine Ahnung, Java oder Dinge.
Ja.
Und da könnte man vielleicht mal sagen, okay, wenn das jetzt so ein kleines Projekt ist, was man mal in einem Wochenende oder so runtercoden könnte, dann könnte man sowas ja benutzen, um mal vielleicht einen Benchmark zu haben, ob die Sprache oder das Framework, was man sich da gerade anguckt, vielleicht irgendwie cool ist, so. Weil dann kann man irgendwie sagen, okay, das macht mir jetzt vielleicht mehr Spaß oder das fällt mir irgendwie einfacher oder schwerer oder ich brauche länger dafür oder ist es langsamer oder schneller oder so. Da kann man irgendwie so ein bisschen Gefühl für eine Sache entwickeln. Mhm. Was ich irgendwie ganz cool finde. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch einfach so Bedürfnisse, die momentan noch nicht befriedigt werden. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung.
Flydie hat ganz spezielle Fetische und diese.
Ganz spezielle.
Ganz geil. Dafür entwickelt er Programmiersprachen.
Zum Beispiel ich bin zum Beispiel nicht in der Lage, sowas wie PowerPoint oder Keynote zu benutzen, wenn ich Präsentationen mache, weil ich da irgendwie Schreikrämpfe dabei
bekomme. Dexit!
Habe ich mir bis jetzt so von Ferne mal angeguckt, noch nicht selber verwendet. Bei mir läuft es dann meistens so drauf raus, dass ich dann mir mein Zeug selber in HTML baue und ich habe schon 3,5 Mal angefangen, irgendwie mal einen Prototypen zu bauen für eine kleine Software, die mir aus Markdown Präsentationen erstellt. Sowas zum Beispiel. Sind so Sachen, die man irgendwie mal tun kann. Mhm. Oder ich meine, was gab es denn noch? Ich hatte mal so eine Liste mit Projektideen, die ich mir dann mal irgendwie in eine Markdown-Datei schreibe. Ich kann mal gucken, ob es da noch irgendwie so Dinge gibt. Ich hatte zum Beispiel mal eine Idee, was zum Beispiel auch ein cooles Projekt für Elixir wäre, weil man damit mit Websockets und mit Concurrency und sowas arbeiten kann, nämlich ein kollaborativer Editor, um mit Webtechnologie einen Podcast mit Chaptermark zu Crowd zu sourcen.
Du könntest Mediengewitter mal wieder neu bauen in Elixir.
Mediengewitter 2.0,
ich schicke einen Screenshot. Mach 3.0 bitte.
Ja, Mediengewitter 2.0 steht zum Beispiel auch auf meiner Liste. Da wäre zum Beispiel Elixir auch ganz gut für geeignet. Und es gibt noch so Sachen, die eigentlich mir so was bringen wir zum Beispiel mein persönlicher Blog, der ist schon seit Monaten offline und jetzt ist halt so meine Idee, dass ich mal sage, okay, sowas wie, ich generiere mal aus ein paar Markdown-Dateien raus eine HTML-Seite und mach da ein Blog-Layout außenrum und sowas, das kriege ich im Zweifelsfall mit vielen Sprachen hin, da kann ich mal gucken, wie sich sowas dann anfühlt. Ist halt immer so eine Frage, wie man das mit der Zeit macht und wie man so generell sich die Dinge einrichtet. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass es die ideale Zeit, sich irgendwas anzugucken, einfach nicht gibt.
Doch, immer. Die ideale Zeit ist immer.
Genau, also entweder gar nicht oder immer. Ich habe dann irgendwie, also mein Hinterkopf hat dann gesagt, das ist so wie irgendwie Herbert, das Regenbogenkotzende Einhorn. Es gibt, du findest vielleicht irgendwo ein Einhorn, aber dann heißt es im Zweifelsfall nicht Herbert oder kotzt vielleicht keine Regenbogen, sondern andere Dinge. Und
zum Beispiel Kotze.
Ja, zum Beispiel Kotze, was irgendwie nicht so
appetitlich ist. Was dann nicht so praktisch.
Regenbogen. Im Zweifelsfall findest du den idealen Zeitpunkt nicht, wenn du danach suchst. Und deswegen bin ich halt irgendwie dazu übergegangen zu sagen, okay, ich nehme mir alle paar Tage mal irgendwie hier da ein bisschen Zeit, um irgendwie an eigenen Projekten zu arbeiten. Muss nicht lange sein, aber wenn man das über einen lang genugen Zeitraum macht, dann kommt dabei hinten halt auch was raus. Und
sehr gut.
Im wahrsten Sinn des Wortes.
Immerhin nicht vorne.
Yeah.
Ja. Okay, ja, also das heißt, du machst es quasi, du nimmst dir die Zeit dafür.
Also ich nehme mir, andere Leute nehmen sich, ich habe letztens mit einem Freund geredet, der nimmt sich explizit Zeit dafür, zum Beispiel Computerspiele zu spielen, weil der irgendwie da Bock drauf hat.
Ich nehme mir auch explizit Zeit für meinen RSS-Reader, für mein Ableuchten im Internet. Da nehme ich mir explizit Zeit für die nächsten Stunden. Nee, erzähl mal.
Nee, es gibt halt einfach so Leute, oder ich selbst nehme jetzt zum Beispiel Zeit, mal so abends ein Buch zu lesen. Ich gehe halt dann, also ich sag mir dann, okay, ich gucke jetzt irgendwie eine Folge, ich gucke irgendwie nur eine Folge einer Serie am Tag statt zwei und die andere Dreiviertelstunde lese ich halt ein Buch zum Beispiel.
Okay.
Und sowas kann man halt auch mit irgendwie neuen Dingen lernen machen, wenn man das irgendwie, also ich bin halt oder ich würde mal behaupten, die meisten Menschen sind ziemliche Gewohnheitstiere und wenn man das halt so in seinen Tagesablauf einbaut, dann bringt das mehr, als wenn man mal eine Woche sehr produktiv ist und danach keinen Bock mehr hat.
Und, ja, aber das ist natürlich auch geil, wenn man wirklich mal so das Gefühl hat, oh shit, ich muss jetzt irgendwas machen und dann fängt man an und dann macht man es einfach, das ist auch cool.
Das ist total cool, das Problem ist bloß dieses Gefühl, ist bei mir dann immer so ich hab noch ganz viele andere Dinge im Hinterkopf, irgendwie wird das immer weiter in den Hintergrund gedrängt.
Okay.
Also es ist keine Frage, es ist cool, aber ich habe in den seltensten Fällen überhaupt die Zeit, dass ich sagen kann, oh, ich nehme jetzt mal eine Woche und mache irgendwas, weil im Zweifelsfall, wann habe ich mal eine Woche am Stück Zeit und kann irgendwelche Dinge tun? Das ist, wenn ich Urlaub habe und wenn ich Urlaub habe, dann will ich im Zweifelsfall nicht in der Wohnung sitzen und coden, weil ich das schon die ganze Zeit auf der Arbeit mache.
Ja, das ist immer das Ding, wenn du es quasi auf Arbeit das Gleiche machst, dann ist es schwieriger, sich nach der Arbeit dafür nochmal zu motivieren.
Ja, genau. Also ich bin halt hauptsächlich, hauptberuflich 8 Stunden am Tag Softwareentwickler und der Job macht mir unfassbar viel Spaß, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ich dann, wenn ich einen ganzen Tag gecodet habe, vielleicht abends, wenn ich mich von meinem Schreibtisch aufstehe, nicht nochmal an den gleichen Schreibtisch setzen will, um da weiter zu coden, vielleicht.
Ja,
macht Sinn. Also, wie gesagt, bei mir ist, ich versuche das Ganze mit Gewohnheit zu erschlagen und die Ideen kommen dann oft auch, wenn man sich mal mit der Technologie selber auseinandersetzt und vielleicht mal ein paar Kleinigkeiten implementiert. Also gerade so bei Elixir habe ich mir gedacht, okay, das wird viel für so Kommunikation und für Concurrency und sonstige Dinge eingesetzt. Warum denn nicht einfach mal das als Backend für ein kleines Computerspiel benutzen und vielleicht mal mit irgendeiner 3D-Engine im Browser ein kleines Spiel bauen? Also es muss ja nichts Besonderes sein. Das reicht ja schon, wenn man mal irgendwie durch eine Welt gehen kann und vielleicht andere Figuren sieht oder so.
Ja, cool.
Und sowas wäre vielleicht auch mal eine Idee, was man mal so an einem Wochenende umsetzen kann, um einfach mal irgendwie einen Prototypen zu bauen, mal gucken, was geht denn und was könnte man denn dann damit vielleicht dann Cooles machen, wenn man es mal verstanden hat, was denn geht.
Ja.
Ja, wie sieht's bei euch aus?
Also, ich habe ja schon in der Spezialfolge darüber geredet, Bei mir kam es halt dazu, eine neue Programmiersprache zu lernen, weil es quasi durch den Mikrocontroller, der dann auf einmal eine, also von meiner Sicht aus, bessere Programmiersprache konnte als C, ist dann auf einmal passiert quasi. Lua sehe ich so, okay, das ist als eine höhere Programmiersprache als C, das heißt, man muss sich um wenige Sachen kümmern, das heißt, es macht mehr Spaß, damit was zu tun. Das heißt, man nimmt es eher her als C. So, das war meine, so meine Grundidee. Und von dort
Rust nehmen.
Da könnte man sich
vielleicht auch.
Wahrscheinlich nicht.
Ich weiß es nicht.
Also der Core von Lua ist halt relativ klein und das ist halt warum es auf dem Mikrocontroller ist. Jedenfalls bei mir ist es dann quasi so passiert. Das heißt, eigentlich ist es passiert, weil ich billig Shit aus China eingekauft habe und der konnte es dann aus Versehen. So. Und das war dann mein Grund. Also du kriegst aus China halt viel so super billigen Elektrokrempel. Und wenn dann auf Hackaday oder auf irgendeiner anderen Seite jemand schreibt, oh, das ist super awesome und du brauchst es unbedingt, dann bin ich schnell mal dabei, das einfach mal zu kaufen und dann quasi zu sehen, was sich daraus ergibt. Quasi und speziell in dem ganzen Mikrocontroller-Segmenten ist es halt aus Versehen deswegen passiert quasi, weil Lua gibt es halt, es gibt auch Python für den Mikrocontroller, der kann dann aber kein WLAN und ist quasi verloren. Und deswegen ist es da bei mir passiert und sonst ist es viel so, ich lasse mich halt von anderen Leuten oder von anderen Projekten gerne mal anfixen, Dinge zu tun. Quasi, wenn ich's cool finde, besonders wenn man quasi mit Leuten redet und die erzählen halt von dem Zeugs, war ja auch mit dem Mediengewitter nicht anders. Quasi habe ich mich halt anfixen lassen und gesagt, okay, cool, dann machen wir das halt jetzt so zusammen. Jo. Und dann war es halt JavaScript zu dem Zeitpunkt und wenn es jetzt halt irgendwas anderes wäre, dann würde es wahrscheinlich das auch passieren. Weil, ja, also ich bin prinzipiell relativ aufgeschlossen, irgendwas neu zu machen, weil ich davon ausgehe, dass das eh alles quasi das Gleiche ist. Das eine ist ein bisschen cooler zu benutzen, aber vom Prinzip her sind die alle gleich. Alle Programmiersprachen kannst du am Ende dann quasi dein Hello World schreiben oder irgendwelche Sachen via Webserver ausliefern oder was auch immer. Und ja, das ist halt quasi meine Herangehensweise an neues Zeug lernen, einfach wenn sich's anbietet. Wenn man viel am neue Sachen ausprobieren ist, wenn die Leute im Internet schreiben, ist es super awesome. Quasi die Ergebnisse dafür stimmen quasi. Wenn du siehst, dass was die Leute damit machen, wenn das wirklich cool ist und wenn man das selber so einschätzt, dann das einfach selber ausprobieren, ist eine coole Sache eigentlich. So.
Also das heißt, du bist da eher so ergebnisoffen und du guckst dir ja einfach mal Dinge an, spielst damit rum und guckst mal, was geht.
Genau, und wenn es Shit ist, dann muss man es ja auch nicht hernehmen.
Das ist eine gute Sache. Ja, bei mir ist es ja so, ich muss da oft auch dann irgendwie dem Drang widerstehen. Also ich habe irgendwie so zwei Sachen, die ich mittlerweile, ich glaube, ich ganz gut im Griff habe. Das eine ist der Drang, aus allem ein Framework machen zu wollen.
Oh, das kannst du vergessen. Das ist so anstrengend.
Ja, nee, das ist halt so, also ich hatte so die ersten paar Jahre, wo ich dann so irgendwie Software entwickelt habe oder irgendwelche in der Gegend rumgecodet hat und ich hatte halt vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Da war so, ich fange an, irgendwas zu bauen und dann abstrahiere ich alles bis zur Enden Abstraktionsebene weg und dann will ich ein Framework draus machen und dann wird's halt nicht fertig.
Ja, also manchmal muss man sich dann auch irgendwie versuchen, selber zusammenzureißen, das Projekt einfach abzuschließen. Ja? Man sagt, okay, das, was ich gemacht habe, ist cool und jetzt fertig. Und mehr Zeug kommt immer, das ist ja immer die gleiche Sache.
Ja, und das andere Problem bei mir ist, ich würde dann aus allem gerne irgendwann mal ein Produkt machen, wo ich vielleicht auch irgendwie mal im Hinterkopf habe, vielleicht könnte ich da mal einen Nebenverdienst oder sonst was draus bekommen und dann sind die Ansprüche halt so hoch, dass ich es auch nie fertig mache. Deswegen versuche ich mich da jetzt irgendwie auch so ein bisschen am Riemen zu reißen und einfach so auch so Dinge zu machen, die vielleicht klein genug sind, damit, dass wir sie in kontrollierten kontrollierten Schritten machen kann, dass dann vielleicht auch ein Ergebnis bei rauskommt, wo man dann irgendwie auch motiviert ist, weiterzumachen.
Ja. Also cool ist auf jeden Fall immer Dinge fertig zu machen. Also passend dazu ist das Manifesto of Done. quasi, was relativ gut ausdrückt, wie ich Projekte durchführe und quasi auch abschließe, weil es, es geht am Ende eigentlich nur darum, dass es fertig ist, damit man was anderes fertig machen kann. Quasi, dass es nicht quasi zu so einem Prozess wird oder zu so einem, ah ja, jetzt muss ich das irgendwie weitermachen, nur weil ich es quasi angefangen habe, sondern einfach, okay, abschließen und irgendwas Neues kommt immer.
Ich musste auch tatsächlich sagen, dass mich da so, als ich mit dir, also mit Felix mit zusammengearbeitet habe, ist das auch so ein bisschen abgefärbt und habe da mittlerweile auch gelernt, irgendwie pragmatischer zu sein und nicht irgendwie aus allem irgendwie so furchtbar komplexe Gebilde bauen zu müssen.
Ja, also es ist halt auch, also es ist cooler einfach, weil man hat was quasi, man kann sagen, okay, das ist fertig und fertig ist gut.
Ja, fertig ist auf jeden Fall gut.
Fertig ist ein gutes.
Und also ich habe mich jetzt gerade wieder zurückerinnert, woraus eigentlich Mediengewitter entstanden ist.
Ich weiß gar nicht wieso.
Ja, die Idee ist XKCD 5512.
Achso, ja, ja, stimmt.
Wenn irgendwann alles Geld nichts mehr wert ist, dann werden wir nur noch durch lustige Bilder aus dem Internet bezahlen. Ja. Oder nur noch mit lustigen Bildern aus dem Internet bezahlen. Und darauf ist ja die Idee war dann, wir bauen uns diesen Crawler, der alle lustigen Bilder runterlädt.
Hat so funktioniert.
So hat es eigentlich angefangen und dann haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir alle lustigen Bilder, was machen wir denn
damit? Was machen wir jetzt mit diesen ganzen lustigen Bildern?
Hätten ja, und besser dann, laufen können. Da war halt die Idee, okay, wir haben Node und das kann irgendwie Websockets und dann haben wir lustige Bilder und dann lass uns doch mal irgendwie eine Webseite machen, die Bilder anzeigt über Websockets.
Ja.
Das war dann so die Idee.
Ja, weil Websockets waren da auch gerade neu und cool und deswegen hat sich das auch quasi angepasst.
Die Anfangsversionen waren dann irgendwie so furchtbar langsam, weil wir irgendwie lustige Bilder in S64 kodiert über Websockets verschickt
haben. Aber es war geil.
Das war geil. Also das war so. Manchmal muss man auch einfach irgendwie ein bisschen Scheiß machen und denken, okay, was könnte man denn irgendwie Lustiges machen, Schwachsinniges oder, ja.
Cooles einfach.
Ja.
Also wichtig ist, coole Dinge tun. Und das ist, denke ich, ein guter Ansatz, den man schon verfolgen kann. So, hier, yeah, okay. So, Matt, jetzt musst du auch irgendwas sagen. Egal, du kannst auch sagen, ja, ich bin die ganze Zeit am Arbeiten, habe keine Zeit für irgendwelchen Shit.
Ja, es ist auf jeden Fall so eine Mischung irgendwie aus beidem, was ihr schon so gesagt habt. Also das Scratch Your Own Itch ist auf jeden Fall schon mal ein super, super Ding, weil ich komme selten, eigentlich nie, es ist nicht meine Art, auf Ideen zu kommen, so nach dem Motto, okay, was kann ich machen, was möglichst viel Profit gibt? Ja, also was kann ich möglichst schnell irgendwie in ein Produkt formulieren. Ich kenne hier in der Startup-Szene irgendwie so einige, die nur so denken. Und mir persönlich ist das, ich will nicht sagen zuwider, aber ich sehe da halt wenig Sinn drin, weil ich will ja ein Produkt oder irgendwas gut verstehen. So. Und deshalb passieren bei mir selten Dinge so unter dem Aspekt, was wäre denn eine coole Idee, mal was zu machen, sondern eben auch eher so auf sehr, okay, was passt mir hier gerade nicht und kann ich das selber tackeln? Und ein Beispiel, an dem wir jetzt gerade arbeiten, ist, oder an dem ich jetzt gerade immer mal wieder so arbeite, ist halt eine App für die vielen U-Lampen, die sich bei mir daheim angesammelt haben.
Gute Sache.
Einfach vor dem Hintergrund, dass die App von Philips totaler Käse ist. Und also in jeglicher Hinsicht. Und jetzt die Apple-Uhr draußen und es ist einfach total toll, es wäre total toll, da schön sauber so das Licht irgendwie in der Wohnung damit steuern zu können. Und es gibt eine WatchKit-Extension von der Apple, von der iOS-App, von der Philips-App und ist einfach nur Schrott. Und es gibt jetzt vor kurzem habe ich eine andere App entdeckt, die so gar nicht schlecht ist, aber da passen mir halt immer noch ein paar gewisse Dinge nicht. Schon ganz gut, aber passt mir immer noch nicht. Und da dann eben mal zu schauen und das natürlich auch gleich mit der neuen Herausforderung zu verbinden, irgendwie so ein Hue-SDK einzubinden, ganz nett. Und dann sowas ist dann irgendwie für mich halt immer eine ganz nette Herausforderung.
Obwohl das Hue-Zeug, das ist ja auch eigentlich nur HTTP, oder? Die machen da so ein bisschen
genau.
Zeugs drumherum, aber so die Grundidee ist ja jetzt gar nicht so kompliziert eigentlich.
Nee, also theoretisch kann jeder auch noch schnell irgendwie seinen eigenen Layer irgendwie um dieses HTTP-REST-API von der U-Bridge drumherum
schreiben. Ist ja schon relativ cool geworden, also im Gegensatz zu damals, wo du quasi jeden Shit alles quasi ein eigenes Protokoll hast, was du dann da hinkrepeln musst.
Ja.
Schon relativ cool eigentlich.
Ja, also vor dem Hintergrund ist es relativ cool. Das Problem ist eher so, die leben in so einer etwas komischen Welt. Die geben, also du hast da so Lampen und die können halt Farben und Helligkeiten.
Ja.
Und du gibst halt, die Helligkeit gibst du, glaube ich, schon direkt in so einem einfach nur 0 bis 1
Float und dann, an. Und dann hast HSV, also diesen U-Value.
Was? Ja, genau, und das eben nicht. Sondern du hast so irgendwie so XY-Koordinaten. Also die legen halt irgend so ein Farbspektrum zugrunde und dann verschiebst du mit so einer XY-Koordinate halt das Ding auf dem. Anstatt, dass du eben sinnvoll irgendwie so HSV oder RGB oder irgendwas angibst. Ja, ich meine, es ist Licht. Und ich habe im Studium, als es um verschiedene Farbmischungen ging, gelernt, dass also RGB, also additive Farbmischung, ja im Prinzip so ist, wie Licht funktioniert. Und machen wir uns nichts vor. Die Lampen können vielleicht irgendwie x Millionen Farben anzeigen, aber das dann der irgendwie so mitzuteilen und die Farbe genauso hinzukriegen und das auch noch kalibriert auf allen gleich hinzubekommen, das ist utopisch.
Ja.
Darum geht's mir gar nicht.
Ja.
Und deshalb, das ist zum Beispiel eben einer der Grundansätze, die ich an diesen ganzen Apps falsch finde, ist, dass sie dir so ein riesen Farbspektrum unterlegen und dich dann zwingen, pixelgenau mit so einem Pinpoint-Tool irgendwie so diesen einen Farbwert auszuwählen. Nee, ist alles Käse.
Ja.
Und so, und das.
Also
Philips Hue, ist halt in dem SDK, sorry, wenn ich das ganz kurz so, da sind halt Tools drin, wo du das schon umrechnen kannst. Also wo du dann sagen kannst, ey, eure blöden XY-Koordinaten, mir doch echt egal, gib mir mal den Farbwert zurück. Das hat dann zwar auch eine etwas komische Einstellung, also ich habe mal meine Lampen auf so ein, ich würde das jetzt als normal weiß oder warmes Weiß bezeichnen, und dann lässt du dir das irgendwie von dem SDK umrechnen und es gibt so ein Kackbraun-Gelb irgendwie hin im UI-Kit dann nachher und du denkst dir so, what the fuck? Ja. Und da musst du anscheinend dann auch noch ein bisschen Padding betreiben, das noch ein bisschen irgendwie Stats-Padden schön machen.
Farben sind halt voll schwierig einfach, das ist fucked up. Genau, also das ist eins von den Sachen, die einfach kaputt sind, genauso wie dieses Audio-Zeug, genauso schlimm.
Und Farbwiedergabe, Helligkeit,
Farbwiedergabe,
komplett alles.
Farbräume, alles kaputt. Ja. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass Philips Hue von dem HSV-Raum kommt, also was
Der Name, Saturation, ja, aber nur der Name, Value. Nur der Marketing-Name.
Und aber du stellst ja auch den Hue-Wert ein, was ja quasi im Kreis ein Winkel.
Farbton.
Ja. Ein Winkel, oder?
Ja, nee, ist nicht so. Du kriegst da irgendwie so ein
virtuelles was anderes.
Spektrum drunter gelegt und machst dann so Offset-Verschiebung. Naja. Und ansonsten ist es tatsächlich ein bisschen so, dass ich halt gerade wieder so in den Modus erfahren muss, also ich habe eigentlich kaum Zeit, irgendwie große Projekte nebendran zu machen, irgendwie Ideen zu haben. Ich betrachte das gerade auch als durchaus einen Luxus, weil wir haben auch andere Zeiten gehabt. Also bei uns, bei meiner Firma, die wir haben, wir hatten auch Zeiten, da haben wir, sage ich mal, nicht so viel zu tun gehabt und haben händeringend gesagt, wir müssen irgendwie die Zeit, die wir jetzt gerade haben, müssen die irgendwie nutzen und müssen ein Produkt rausbringen oder irgendwas. Also wir haben viele verschiedene Sachen gemacht, wo auch heute noch, wenn ich mit Leuten drüber rede, was wir alles gebaut haben, ganz viele sagen, warum habt ihr das nicht auch irgendwie als White Label an 20.000 Kunden verkauft oder so. Und so ja, es kostet halt alles Zeit. Und,
das ist doch alles anstrengend.
Genau, das ist halt nicht so, haha, und dann habe ich mal ein White Label draus gemacht. Und jetzt gerade ist eben die Situation für mich insofern sehr luxuriös, dass ich eben sagen kann, okay, ich verdiene mir mit meinem normalen Job mir und meiner Firma genug Geld. Und wenn ich jetzt so eine Hue-App bauen will, dann kann ich mir jetzt einfach mal so viel Zeit nehmen, wie ich möchte. Also nicht nur eben unter der Woche, wie ich eben von meinen Projekten gerade Zeit habe, was sehr wenig ist, sondern eher so ein Jahr. Und kann die fertig machen und kann die App vor allem meinem Qualitätsanspruch gerecht fertig machen. Und bin überhaupt nicht davon abhängig, ob die App nachher ein kommerzieller Erfolg wird. Weil erstmal ist die App nur für mich. Ja, genau, und das ist ja genau dieses Dogfooding und Scratch Your Own Itch und noch mehr Ismen. Ja. Prinzip, dass ich eben was baue, was erstmal mir hilft. Und wenn es mir so hilft und vielleicht noch ein, zwei anderen, dann besteht die Chance, dass es vielen anderen hilft. Dann kommt wieder das blöde Gesetz des App Stores. Nur weil was gut ist, heißt es noch lange nicht, dass du Geld dafür bekommst.
Damn.
Ja, also ich will nicht sagen, ich traure immer noch, aber es hat uns damals schon ein Stück weit negativ überrascht, wie gering, wenn nicht absolut vernichtend, die Bereitschaft ist von Leuten für eine sehr aufwendig und sehr durchdachte, aus unserer Sicht, App wie Paperback damals irgendwie 99 Cent auszugeben. Das funktioniert nicht. Also als kommerzielles Modell sich heute zu überlegen, oh, ich mache da irgend so eine App und dann bringe ich die in den App Store und die funktioniert, vergesst es, ganz einfach.
Ja, das, also sowas funktioniert halt auch aus
Das ist wie Popstar. Es kann halt nicht irgendwie 10 Millionen Popstars geben.
Was? Kann ich 10 Millionen Popstars geben?
Nee, weil es müssen auch noch ein paar Rockstars dabei sein. Aber
und Ninjas.
Und Hip-Hop und alles.
Ninjas und also Samurai.
So, und das Einzige, was mich dann immer ein bisschen traurig macht, ist, was für schlechte Apps oder was für schlechte Sachen oder was für Blödsinn manchmal wie erfolgreich ist und sinnvolles Zeug irgendwie nicht so. Aber da kann man irgendwie lange drüber weinen.
Oh. Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch, dass Marketing ein echt großer Faktor ist, den Entwickler gerne außer irgendwie nicht mit einbeziehen. Mhm. Und ich glaube, es gibt halt so ein paar Apps, die, wo eine einzelne App vielleicht mehrere Entwickler versorgen kann finanziell. Aber da steckt dann halt auch eine unglaubliche Zeit und Ausdauer und Energie in Form von Marketing drin, um überhaupt das ganze Zeug mal an den Mann zu oder an die Frau zu bringen.
Ja. Ja.
Wo du gerade Ambify Hugh gesagt hast, ist mir auch noch ein Projekt von einem guten Freund von mir eingefallen, der schreibt eine App namens Ambify. Mhm. Und das ist quasi eine App, mit der man Musikvisualisierung über diese Philip Hue machen kann. Also du kannst dann irgendwie Musik abspielen und entsprechend werden dann halt deine Lampen.
Das ist eine Mac-App, ne?
Ist eine Mac-App, gibt es, glaube ich, mittlerweile auch für iOS,
okay. Wenn ich nicht alles täuscht. Ja. Ich habe vor einiger Zeit mal mit ihm geredet, irgendwie, deshalb ich erinnerte mich gerade dran, ja. Also das SDK für diese U-Lampen ist eigentlich ganz cool und momentan hängen wir bei dem Projekt irgendwie eher so in der wir müssen Zeit dafür finden Phase und es ist schwierig, eine App cool aussehen zu lassen, wenn sie so krass von user-generiertem Content abhängt. Jetzt mag man sagen, so, was, user-generierter Content? Naja, die App soll ja im Wesentlichen irgendwie den Zustand deiner Lampen darstellen, soll das aber irgendwie einigermaßen harmonisch tun. Und wenn du jetzt da irgendwie 10 Lampen drin hast, sagen wir stellen das in irgendwelchen Kacheln dar und du willst ja irgendwie den Bildschirm so voll wie möglich mit dieser Information haben und du stellst jedes irgendwie so dar, dass es eben den Zustand der Lampe wieder gibt, dann hast du da irgendwie 10 verschiedenfarbige Kacheln in verschiedenen Helligkeitsstufen, wenn du da noch eben den
Faktor... Will man die immer verschiedene Farben haben? Ich habe gedacht, man will das quasi
Das würde ich nicht sagen, dass man das will, sondern das passiert halt. Also
Also vielleicht muss man dann auch nochmal über den Use Case nachdenken, weil ich habe jetzt gedacht, man färbt das Zimmer so ein, wie man das quasi... Wie man sich darin wohlfühlt und wenn alle Farben unterschiedlich sind, will man das ja eigentlich gar nicht.
Sondern man will quasi du hast die Lampen über deine Wohnung verteilt, über verschiedene Räume verteilt, du willst vielleicht Farbmischungen, manche Farben harmonieren sehr gut zusammen, wenn du sie in einem Raum entsprechend so den Raum anleuchtest, aber wenn du dir ein App-Interface davon anschaust, wo das nebeneinander steht, sieht scheiße aus.
Okay.
Und das alles irgendwie unter den Hut zu bringen, ist halt eine Riesenaufgabe und dann geht es wieder darum, sind wir jetzt gerade auch an dem Punkt, einfach zu sagen, okay, gut, muss man eben nochmal neu denken.
Okay.
Und das ist halt das andere, glaube ich, was bei so einer ganzen Sache immer wichtig ist, wenn man so Ideen hat, nicht zu krass dran festzuhalten. Bei manchen Sachen muss man auch irgendwann tatsächlich sagen, okay, gut, ist anscheinend schon gut genug gelöst worden.
Ja.
Und manche oder viele Dinge habe ich mir mittlerweile auch eben angewöhnt, dass es eben ganz okaye Lösungen für gibt, wo ich früher gar nicht hingeschaut hätte. Ich habe zum Beispiel eine sehr coole App demnächst entdeckt bekommen von jemandem, die heißt Workflow. Workflows ist irgendwie eine iOS-App. Und da kann man sich so verschiedene Workflows zusammenklicken und dann kann man zum Beispiel auch so eine WatchKit-Extension da gerade benutzen, wo man so Dinge ein bisschen so halb automatisieren kann. Jetzt mal so ein Hipster-Aspekt rausgegriffen. Nimm das nächste Event aus meinem Kalender ein, den nächsten Kalendereintrag, das nächste Event. Extrahiere die Location davon und berechne mir die Route und buche mir jetzt ein Uber-Taxi hierher. Und dann fahren wir dahin. So. Und auf so einem Level habe ich häufig Probleme so oder Ideen, was zu machen. Und das kann ich halt alles damit irgendwie erschlagen. Und deshalb habe ich da bei vielen Problemen gesagt, ja gut, bringt halt nichts, da jetzt eine App dafür zu bauen oder so.
Ja.
Wenn man das so automatisieren kann. Sieht dann vielleicht nicht ganz so toll aus, wie man es haben will, aber wichtig ist erstmal, dass ich einen Button habe, einen großen Button, wo ich draufdrücken kann und dann passiert das.
Okay.
Ansonsten, ja, wie kommt man auf Ideen? Ja, kann man sich nicht wirklich immer raussuchen, man kann es so versuchen. Und ansonsten ist es eigentlich so schnell wie möglich was, also meine persönliche Meinung ist auch, so schnell wie möglich was irgendwie rauskriegen, was hinkriegen, also speziell, wenn man ein Produkt bauen will oder speziell, wenn man viele User ansprechen will, so schnell wie möglich Feedback bekommen.
Jo.
Irgendwie.
Das ist halt auch so eine Sache, sei es nur so ein Feedback, Mechanismus, der von einem selbst ausgeht, wie, keine Ahnung, ich kann es selber benutzen oder so. Aber halt einfach irgendwas zu haben, wo irgendwie Dinge zurückzukommen, sei es auch nur, du hast jetzt irgendwie, also das ist auch so ein Grund, warum ich zum Beispiel Test-Driven Development so cool finde, weil du hast dann Feedback-Cycle, der dir, wo sofort du siehst, okay, jetzt wird ein Test grün und das passt was und das ist halt auch eine Motivationsgeschichte. Wenn du dann irgendwas hast, was du dann benutzen kannst und was du vielleicht so mal für deinen Alltag irgendwie eine Bereicherung ist, dann hast du vielleicht auch Bock weiterzumachen.
Ja. Ja. Und das nächste auch bei Feedback ist, also ich glaube, gerade wenn man irgendwie eine Idee hat, ob es jetzt in der Anfangsphase ist, da ist man vielleicht noch manche Leute sind da am stärksten von ihrer Idee überzeugt, andere sind dann am stärksten von ihrer Idee überzeugt, wenn es das erste Mal eine konkrete, sag ich mal, Lösungsimplementierung, eine App, einen Prototype, eine Webseite, was auch immer, rausgebracht haben. Wenn man das dann Leuten zeigt und Feedback dafür einholt, eben für die Implementierung, oder wenn man mit Leuten über die Idee spricht und da Feedback einholt, auch wenn einer einem sagt, hey, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen oder so, ist valides Feedback. Man muss da nicht irgendwie dann da irgendwie ehrenkäsig werden und dagegen wettern, sondern, also mir hat zum Thema Feedback, mir hat im Studium eine Aussage sehr geholfen in so einem Kommunikationsseminar, und da war eine von den Sachen immer erstmal so, Feedback wird einfach nur angenommen und nicht drauf geantwortet erstmal. Mhm. Einfach nur, okay, danke für deinen Input. So. Und dann mal so 5 Minuten warten oder so und dann drüber nachdenken.
Kann man mal ein bisschen reflektieren und überlegen.
Man kann klärend nachfragen, wenn irgendwas unklar ist an dem Feedback, aber ansonsten ist es einfach mal so, okay, danke, wird vermerkt.
Ja.
So.
Ja. Also ich glaube, was auch bei dir so ein bisschen mit reinspielt, Matt, ist so diese Sache von Domainwissen. So, du beschäftigst dich mit irgendwelchen Dingen, du überlegst dir, wie Sachen funktionieren sollten, weil du dich vielleicht auch schon eine ganze Weile damit beschäftigst. Und so ähnlich geht's mir zum Beispiel bei so Podcasting-Geschichten. Ich glaube, ich hätte jetzt aus dem Stegreif 5 Ideen für irgendwie Softwareprojekte, die irgendwie Podcasting erleichtern würden.
Mhm.
Im Zweifelsfall ist es aber halt so wahrscheinlich zu aufwendig oder zu nervig oder zu, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich auch einfach den Arsch noch nicht hochbekommen. Oder es gibt einfach schon Lösungen, die gut genug sind und das andere wäre nur ein bisschen besser. Also, ja.
Na.
Aber ich glaube, das ist halt auch schon wichtig, dass man sich vielleicht in bestimmten, Milieus auskennt und wohlfühlt, wo man dann vielleicht auch Probleme sieht, die andere gar nicht wahrnehmen und dann vielleicht da eine Lösung für Software in Form von Software bauen könnte oder in Form von Hardware oder überhaupt irgendwas. Ich meine, ja.
Hm. Okay.
Ja, ich glaube, dann hätten wir das, oder?
Ja. Ja, ist auf jeden Fall, also gerade zu sowas, was auch so ein Metathema ist, würde ich mich riesig über Feedback, Anmerkungen wiederum von den Hörern in den Kommentaren freuen. Also vielleicht, was heißt vielleicht, bestimmt haben wir auch unter den Hörern ganz viele Leute, die irgendwie Ideen hatten, haben, umgesetzt haben, und da würde ich mich auch mal dafür interessieren, wie ihr das so angeht.
Mhm.
Und vielleicht können wir dann auch da mal das nächste Mal nochmal was kurz aufgreifen.
Also interessieren würde mich vor allem auch, wie ihr euch dauerhaft motiviert, um Sachen wirklich abzuschließen, weil das sind so Sachen, über die, also das sind so Dinge, mit denen ich über Jahre mehr oder weniger und mittlerweile immer noch zu kämpfen habe, dass ich gerne dann auch mal anfange, Sachen rauszuschieben oder wieder den neuen heißen Scheiß ausprobieren will, wenn ich eigentlich schon gerade nur so einen halb funktionierenden Prototypen habe.
Mhm. Wird halt immer so ein Duke Nukem Forever draus, ne?
Also, ja, das
und, da ist man schnell dabei.
Also weißt du, beruflich ist es dann alles kein Problem, weil dann gibt's irgendwie andere Leute, die mir irgendwie auf die Finger gucken, dass ich nicht irgendwie monatelang an irgendeinem Kleinscheiß rumfrickel. So, weil irgendwie es halt auch eine Erwartungshaltung gibt, weil Menschen mir Geld geben dafür, Dinge zu tun, und dann wollen sie dafür irgendwann auch mal Ergebnisse sehen. Aber gerade so in privaten Sachen, da ist es dann halt oft so, dass dann irgendwie ich so mein schärfster Kritiker bin, und es geht dann halt sowohl in die Richtung, ich möchte irgendwie fertig werden, als auch in die Richtung, ich möchte es möglichst möglichst gutes Ergebnis abliefern. Und die stehen sich dann halt oft auch irgendwie gegenüber, und ja, im Zweifelsfall sehe ich irgendwas anderes und habe dann irgendwie mal keine Lust mehr. Deswegen die ganze Geschichte mit dem, ich mach's zur Gewohnheit.
Mhm.
Jo. Okay.
Gut.
Wie sieht's denn aus? Willst du noch über deine Apple Watch reden, oder?
Ja, nur ganz kurz, weil es auch eher, also ich würde jetzt gar nicht groß irgendwie so, oh, und wie ist sie und so, groß Fragerunde oder so machen.
Also was mich vor allem interessieren würde, ist, was du damit machst.
Ja, so, genau, also im Ganzen. Genau, also ich habe sie jetzt seit einer starken Woche, und was mache ich damit? Ich habe jetzt heute das erste Mal irgendwie so ein Fitness-Workout, also ich weiß heute das erste Mal laufen, das war recht angenehm. Ich habe so ein Sportband und so ein Metallarmband, das Metallarmband trage ich täglich, und das Sportband mache ich eigentlich nur so zum Sport irgendwie dran. Das funktioniert soweit ganz, ganz toll. Ich kann nichts über die Genauigkeit der getrackten Daten aussagen, außer es motiviert mich. Das ist momentan so das Hauptding an diesem Aspekt.
Ja, das geht vorbei.
Ja, Motivation, genau. Ja, ich muss mir einfach, also das ist ja das Tolle bei Apple, man weiß, es kommt immer wieder eine raus, dann kann man eine neue kaufen, die motiviert einen dann mehr. So, wofür benutze ich sie sonst? Naja, klar, es ist halt irgendwie mein Notification Relay, also alle Notifications kommen ja standardmäßig jetzt bei mir auf der Watch an. Ich habe dadurch gelernt, viele Notifications abzuschalten, weil es nervt. Es ist interessant und angenehm, dass ich mein Telefon nicht mehr ständig muten muss, weil einfach dadurch, dass ich die Watch dran habe, ist mein Telefon viel ruhiger, und die Watch ist sowieso auf Mute, die tappt mich halt nur mal kurz irgendwie an. Moment mal kurz. Ich habe noch mit einer leichten Erkältung zu kämpfen.
Kurze Zwischenfrage, wenn ich darf. Bedeutet das dann, dass wenn dein Handy mit der Watch gepairt ist, dann bleibt es still, wenn die Notifications auf der Watch rauskommen?
Korrekt. Die Notifications kommen auf der Watch an, wenn du, also die sind miteinander gepairt, und du hast sie am Handgelenk. Also sie misst akut deinen Puls oder hat mal gemerkt, dass sie an deinem Handgelenk ist. Das merkt sie halt. Also sobald du sie abnimmst, zack, rafft die das, und dann kommen auch direkt Notifications wieder auf dem Telefon an.
Okay.
Das funktioniert echt direkt. Also die sind ja auch wirklich mehr oder weniger über eine unsichtbare virtuelle Leitung
permanent. Unsichtbare Leitung.
Ja.
Unsichtbares WLAN-Kabel.
Ja, ist Bluetooth, aber ja. Und so, dafür benutze ich es viel. Ich muss sagen, es ist momentan noch nicht optimal, weil, also ich kriege halt irgendwie dann viele so ne, Chat-Nachrichten und so weiter rein. Und man kann häufig, also das darauf antworten ist halt noch schwierig bis kaum möglich. Also es ist einfach total affig, irgendwie draußen zu stehen und dann so Siri zu diktieren. Ja, Komma, das finde ich gut, Punkt. Es funktioniert nicht, also es ist nicht praktikabel für mich, das mache ich nicht mal in einem geschlossenen Raum alleine, und bei ganz vielen anderen Apps, wie zum Beispiel WhatsApp, geht es eh noch nicht. Also wenn man dann antworten will, muss man das iPhone wieder aus der Tasche ziehen. Was ich noch mache, ist Things, also einfach meine To-Do-Listen. Ich habe mir vor einiger Zeit wieder Things angewöhnt zu benutzen, und die haben eine sehr coole WatchKit-Extension, wo man eben auch sehen kann, was gerade so ansteht, und man kann es abhaken. Man kann theoretisch auch wieder über Spracheingabe irgendwie Items anlegen, aber ist nala. Dann, ich habe sie bekommen, kurz bevor ich für eine Woche nach Berlin und Hamburg gegangen bin, und das war echt stark, war das Navigationsfeature. Und zwar ist es eben so, die sind eben miteinander verbunden, und egal, ob ich jetzt auf der Watch oder auf dem Phone eine Navigation irgendwo hinstarte, das Gegenstück weiß immer Bescheid. Und die Uhr hat dann so zwei Muster, wie sie einen antappt, um einem anzukündigen, also mit einem dreifachen Doppeltap, also erkündigt sie einem an, dass man bei der nächsten Abbiegung links muss, und mit 12-mal einzeln tappen in schneller Folge, das kann man dann auch sehr gut von dem anderen unterscheiden, heißt es halt rechts. Es gibt noch so kleine Problemchen dann so mit, ja, so halb rechts und so, ist ein bisschen schwierig.
Aber im Zweifelsfall guckt man halt auch einfach mal kurz auf die Watch und sieht es gleich. Bei einem Kreisverkehr zum Beispiel tappt sie einen vorher kurz zweimal an, um einen so anzukündigen, okay, ich raff nicht oder ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt darstellen soll, guck mal hin. Und dann sieht man so, okay, dritte raus oder so. Funktioniert super beim Laufen. Auch wenn man sich manchmal so ein bisschen wundert, also man kommt halt an so eine Kreuzung und wirklich so zwei Schritte vor dem Turn kommt das. Also es kommt ein bisschen spät, die Info manchmal. Beim Autofahren war das dann schon eben ein, zwei Mal echt ein bisschen nervig, weil wenn das iPhone irgendwie gerade noch denkt, du bist noch irgendwie 50 Meter von der Kreuzung entfernt, du bist aber schon ganz knapp davor und dann sagst, hey, jetzt rechts und du musst irgendwie eine Vollbremsung hinlegen und rechts abbiegen, ist das ein bisschen doof. Deshalb, ich habe das iPhone eh immer so im Dashboard montiert. Aber an sich ist das halt echt ein ganz nettes Feature, wenn du durch eine einigermaßen unbekannte Stadt wie Berlin läufst einfach überall hinfindest, ohne jemals irgendwie auf dein Handy gucken zu müssen. Das finden manche Leute dann auch ein bisschen strange, die so um einen rum sind. Ja, das ist so im Wesentlichen eigentlich das. Es gibt Fitness-Tracking, ja, es gibt Passbook, ja, ich fliege jetzt nicht so oft. Das ist natürlich ganz cool, wenn man irgendwie dann den Pass irgendwie auch auf seinem Handgelenk irgendwie hat, aber notwendig ist es nicht und macht eher noch Probleme. Sehr schön ist die Funktion, dass man eben die Kamera-App, also man kann jemand anderen sein Handy geben und kann sagen, hier, halt das mal bitte und dann kann man von der Uhr aus aufs Display gucken, ein Foto machen. Also Gruppenfotos sind damit eben viel einfacher geworden. Mit Zeitverzögerung und allem, das ist ganz nett. Man kann sich den Apple Store Lieferstatus von seinen anderen Apple-Süchtigkeiten irgendwie anschauen. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht benutze, ist Fotos. Wen wundert's? Ja, also das ist einfach total sinnlos. Genauso wie Musik auf der Watch. Warum Apple? Ich weiß es nicht. Was ein Witz ist, der seinesgleichen sucht gerade, ist die Mail-App darauf. Weil, muss ich kurz ein bisschen ausholen, weil die Apple Watch ja keinen Browser hat, kann sie nicht mit links umgehen.
Aber mit rechts. Wenn du auf rechts neid hast.
Und weil sie nicht mit Links umgehen kann, wird bei jeder E-Mail, die einen Link enthält, erstmal oben ein Text eingeblendet. Moment, ich suche mal kurz eine E-Mail. Das habe ich eine von den wenigen E-Mails gefunden, die heute noch keine Links mehr drin haben. Nehmen wir das mit das hier. This message contains elements Apple Watch can't display. You can read a text version below. Da steht so gefühlt vor 95% aller E-Mails, die man sich da so anguckt. Sehr gut. Und dann kommt halt nur so eine echt schlecht gemachte Textansicht. Ich kann es verstehen, dass sie da keine HTML-Webview oder so irgendwie eingebaut haben. Das geht halt noch nicht. Aber es ist halt echt ein bisschen witzlos. Also Mail mache ich da auch irgendwie kaum.
Was ich noch von ein paar Kollegen gehört habe, ist so Home Automation so ein bisschen. Also da gibt's mittlerweile scheinbar auch Apps, womit man dann so Smart TVs über die Uhr steuern kann und so.
Ja.
Ich bin der Hoffnung, dass sowas vielleicht auch mal dann für die Fire TV App kommt, dass man dann quasi, also es gibt ja jetzt schon die Fernbedienungs-App fürs iPhone, aber dass man das quasi auch über die Uhr machen könnte, weil wäre auch super, dann weil die Uhr hat man am Handgelenk und das Telefon vielleicht irgendwie in der Tasche und will es nicht ständig rausholen oder so.
Ja.
Also könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Ja. Also ich bin einfach bei eigentlich allem sehr gespannt auf das native SDK, weil ja, diese Latenzgeschichte natürlich ist ein Thema, aber viel entscheidender ist für mich gerade, die Interfaces sind halt alle so auf Buttons und Tappen so reduziert und bei ganz vielen, gerade so Home Automation, egal ob es jetzt eben Lichtsteuerung, Fernsehsteuerung, egal was ist, fände ich halt sehr häufig so Swipe-Interfaces sehr interessant. Und das hat sich Apple halt gerade vorbehalten, also Gesten hat sich halt Apple komplett selber vorbehalten, kann man gerade wenig machen.
Ja.
Und ansonsten, was gibt's noch? Akkulaufzeit, ich kann mich nicht beklagen. Ich benutze meine Watch sehr frequentiert, sehr häufig, sehr viel. Und sie hat, wenn ich sie morgens irgendwie um kurz nach 8 anlege und abends um kurz nach 11, 12 ablege, hat sie in der Regel noch immer über die Hälfte Akku. Also jetzt heute das erste Mal, weil ich jetzt vorher eben aktiv mal eine Stunde gelaufen bin, hat sie jetzt 40 statt normalerweise 50% Akkuleistung.
Aber ist dann doch eher so wie so ein Smartphone. Also so einmal die, also über die Nacht laden ist dann schon notwendig.
Ja, ist notwendig und wundert mich auch nicht und kann ich auch super mit umgehen. War mir vorher schon klar. Und das einzige Problem, das ich gerade habe, ich habe ein Steckdosenproblem jetzt. Aber okay, lässt sich lösen. Ja.
Kann man das nicht in so eine Schale reinwerfen und dann lädt das irgendwie automatisch? Oder geht das, gibt es das noch nicht?
Es gibt so verschiedene Stands, wo man halt dieses Ladegerät von Apple, also diesen Inductive Charger irgendwie reinfummeln kann und dann funktioniert das. Das kann man noch dazu sagen, ich weiß nicht, was Apple da geritten hat. Da hatten sie irgendwie einen guten Tag. Normalerweise kriegt man ja bei so einem iPhone irgendwie so ein Kabelchen mit, also so das 0,5 Meter oder 80 Zentimeter Lightning-USB-Kabel. Bei der Watch haben sie aus irgendeinem Grund ein fast 2 Meter langes USB auf Inductive Charging Kabel beigelegt. Warum, weiß ich nicht. Es ist fast schon ein bisschen nervig, weil so viel Kabel irgendwo rumzuführen. Aber gut. Ja. Und dieses Inductive Charging funktioniert ganz gut. Ich habe ein, zwei Bekannte oder von ein, zwei Situationen gehört, wo jemand das dran gemacht hat und dann ist das Ganze irgendwie nur warm geworden und hat nicht geladen. Aber es zeigt einem halt auch an der Uhr relativ deutlich an, ob es lädt oder nicht. Also So viel erstmal dazu. Performance, es ist eine 1.0. Also es ruckelt noch ein bisschen was an der Software und das kann man mit Software-Updates beheben, aber natürlich wird die nächste Apple Watch viel toller. Das wäre ja kein Wunder. Also muss ja, weil best Apple Watch yet und so.
Ja, also das ist bei mir so der Grund, warum ich momentan sowas noch nicht gekauft habe. Ich sehe die Vorteile und ich hätte da zum Beispiel auch Bedarf für, gerade so beim Sport. Also ich gehe in der letzten Zeit öfters mal so mal, vielleicht, weiß ich nicht, zweimal die Woche gehe ich längere Strecken Fahrrad fahren. Und da habe ich halt im Normalfall aus wegen Matsch und Dreck und sonst was Gründen und sollte es mich mal vom Fahrrad hauen oder so, habe ich halt mein iPhone im Rucksack, damit ich es nicht irgendwie an Lenker mit irgendeiner Halterung klemmen muss oder sowas. Und da habe ich halt unterwegs keinen Zugriff, außer halt über die Kabelfernbedienung Kopfhörer. Und da hätte ich halt gerne so, ich höre halt unterwegs oft Podcasts, da ist es dann, wäre es dann vielleicht auch nicht schlecht, dann halt einfach ein Interface zu haben, um die Wiedergabe von Podcasts oder Musik oder sowas steuern zu können.
Ja.
Und dann einfach sagen, okay, das Telefon, das ist irgendwie sicher im Rucksack oder einfach, um mir dann halt auch Zusatzinfos über meine Strecke oder sowas auf der Uhr anzeigen zu können. Sowas wäre dann natürlich auch ganz praktisch.
Ja, ja, also das ist eine Sache noch ganz kurz, mit der ich die einem so nicht auffällt, weil es ist in dem Sinne keine App. Ich laufe halt ständig mit dem iPhone in der Hosentasche und den Kopfhörern im Ohr durch die Gegend und wenn jetzt halt jemand anruft, dann früher war es halt so, manchmal bin ich einfach nur blind rangegangen und gesagt, hallo, wer ist da? Und manchmal habe ich, oder häufiger habe ich hinten das Handy rausgezogen. Jetzt kann ich halt auch einfach gucken, wer ruft an, kann ich dann, also ist einfacher und genauso einfacher ist es halt auch einen Anruf zu starten oder auch dann zum Beispiel Podcasts irgendwie zu starten unterwegs. Also beispielsweise für Overcast und Instacast gibt es schon WatchKit-Extensions.
Yep.
Ist immer wieder toll. Das funktioniert sogar. Und ich würde sagen, gefühlt würde ich jetzt gerade so ein Drittel weniger hole ich mein Handy aus der Tasche als vorher. So, war ein teures Spielzeug bis jetzt, aber der Spaß fängt erst an.
Ja, also was ich irgendwie noch nicht so richtig in meinen Kopf reinkrieg, ist diese Geschichte mit, ich muss mir dann im Zweifelsfall alle einmal im Jahr oder alle 2 Jahre eine neue Uhr kaufen, weil höher, schneller, weiter und im Zweifelsfall ist die alte dann zu lahm, um irgendwie was Sinnvolles damit machen zu können. Das mache ich momentan so bei Telefon, aber und aus irgendwelchen Gründen ist es für mich okay, einmal im Jahr oder alle 2 Jahre ein neues Handy zu kaufen. Ich weiß nicht, eine Uhr ist für mich irgendwie so ein Gegenstand, den man so für die Ewigkeit kauft und das ist halt so eine Apple Watch dann dementsprechend wahrscheinlich nicht.
Ja, aber also
ich weiß es auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch nur irgendwie antrainiert oder keine Ahnung.
Ja, das ist, also ich stimme dir insofern zu, also zum einen, es bleibt ja abzuwarten, also erst wenn die erste und dann auch die zweite weitere Apple Watch rausgekommen ist, kann man ja das erste Mal, sage ich mal, so ein predicten, so schauen, so, okay, wie oft kommt denn wirklich jedes Jahr eine neue raus? Man kann auch
mal einen Vergleich ziehen, inwiefern wird es denn wirklich sehr signifikant besser oder toller oder ist es einfach nur ein bisschen überarbeitetes Design oder so?
Genau. Und vor allem überarbeitete Innereien. Und also auch beim iPhone ist es so, jetzt als Entwickler dafür habe ich natürlich gerne, und weil es mir dann auch von der Firma entsprechend bezahlt wird, das neueste iPhone jedes Jahr aufs Neue. Aber davor war es immer so, man konnte gut und gerne eine Generation überspringen und hat locker nicht leiden müssen. Und ja, ähnlich wird es auch bei der Uhr sein. Das andere, was ich da eben auch noch sagen muss, ja, es ist tatsächlich ein bisschen antrainiertes Verhalten. Wir haben unsere Telefone früher auch nicht jedes Jahr gewechselt oder alle 2 Jahre, nee, sondern haben wir so ein Nokia 3210 oder ich hatte ein 3310, glaube ich, 4-5 Jahre lang.
Also ich hatte so ein Nokia 6630, glaube ich, auch 5 Jahre lang, und das hatte ich dann auch noch so als Ersatztelefon, als ich schon mein erstes iPhone hatte. Also ja.
Ja. Ja, also genau, die Zyklen werden sich halt vielleicht anpassen. Ich meine, Apple würde es nicht machen, wenn sie nicht viel Geld damit verdienen wollen und tun. Und ja. Ich bin sehr interessiert daran, inwiefern das so die ganzen, also wie viele Leute zieht jetzt allein die Apple Watch wieder zu iOS, weil sie halt an iOS gebunden ist. Inwiefern stimmt dieser Lock-in-Effekt auf Dauer? Also wie zeichnet sich der ab? Wird man vielleicht über die nächste Zukunft verfolgen können? Schwierig ist, man ist halt immer auf die Zahlen von Apple und Google jeweils angewiesen, und die lügen ja eh alle wie gedruckt. Oder cheaten bei ihren Statistiken. Wird man wahrscheinlich so nur merken. Ach ja, und Digital Touch ist natürlich gerade noch das tollste Eliten-Social-Network, das es gibt. Ja, also es gibt halt einfach kaum Leute mit einer Apple Watch, wenn man es so betrachtet. Und sind wir mal ehrlich, man kann es eigentlich nur benutzen, um Leute Penisse zu schicken. Oder Elefantennasen alternativ. So. Einen größeren Sinn dahinter habe ich noch nicht gesehen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht jetzt bei der WWDC iOS 9 vorgestellt wird und bam, jeder kann auf seinem iPhone auf einmal so Zeug malen. Weil macht ja nur Sinn, dass mehr Leute das mit einem machen können. Und dieses ganze Friends-Interface, das ist einfach nur das Schlimmste an Interface, was ich von Apple seit langem gesehen habe. Naja. So.
Ja.
Lesefu.
Ja.
Jo.
Jo,
Kleine.
Soll ich anfangen?
The Martian.
Martian. Ja, ich habe jetzt vor kurzem mal wieder aufgrund von diversen Empfehlungen in meinem Freundeskreis mal angefangen, beziehungsweise es zu Ende gelesen, The Martian. Sagen wir mal so, es geht um einen Astronauten, einen Ingenieur, der aus Gründen auf dem Mars festsitzt und dort überleben muss und über dem sein Leben dort auf dem Mars hier längere Zeit ja, da so versucht, über die Runden zu kommen und irgendwie versucht, irgendwie das Beste draus zu machen und nicht irgendwie aufzugeben und so. Und das ist sehr cool geschrieben, sehr spannend, und ich habe es einfach sehr genossen, dieses Buch runterzulesen. Ich habe es wirklich auch innerhalb von 1,5 Wochen oder so durchgelesen gehabt, weil ich einfach irgendwie so dran gehangen bin. Ja. Ist cool. Also ich weiß nicht, habt ihr es gelesen? Einer von euch? Wahrscheinlich.
Nee.
Ich glaube, Marcel hat es mal in unserer letzten Weihnachtsfolge auch schon gepickt, als er zu Gast war. Muss ich nochmal machen, weil ist ein ziemlich cooles Buch. Okay, was habe ich dann noch? Ich habe mich aus irgendwelchen Gründen mit Consistent Hashing beschäftigt.
Warum?
Ich weiß nicht. Ich Soll ich, also die Geschichte ist...
Nein, das war eher eine rhetorische Frage.
Nee, das ist tatsächlich auch aus irgendwelchen Gründen passiert, während ich über ein langes Wochenende in Straßburg war und irgendwie...
Das hat auch nichts Besseres zu tun,
ja? Meine Freundin geht immer früh ins Bett und ich habe dann irgendwie abends noch ein bisschen Zeit gehabt und dann habe ich mich halt mit Consistent Hashing beschäftigt, weil ich es irgendwie so interessant fand. Und auch, weil ich da ein konkretes Problem, was wir irgendwie auf der Arbeit haben, damit irgendwie erschlagen kann. Und ich habe es zwar noch nicht implementiert, aber ich habe jetzt schon eine Lösung im Kopf, wie es denn gehen würde. Und zwar, um das Problem mal kurz zu erläutern, wenn man irgendwie so Lastverteilung für Lesen und Schreiben von irgendwelchen Informationen machen will, dann kann man das über Sharding machen. Die Idee von Sharding ist, du hast... Dinge, die sind nach Key-Value-Verfahren gespeichert und dann teilst du einfach deinen Key-Raum auf und verteilst einzelne Abschnitte dieses Key-Raums auf einzelne Rechner. Und das kann man zum Beispiel so machen, indem man zum Beispiel den Key hasht und dann modulo der Anzahl der Server, die man hat, nimmt und anhand dem Ergebnis, was dann rauskommt, das auf bestimmte Server routet. Das Problem ist bloß, wenn da ein Server wegfällt oder ein neuer hinzukommt, dann musst du halt alle Daten komplett neu verteilen, weil dieses Modulo-Verfahren nicht mehr funktioniert. Und die Idee von Consistent Hashing ist im Endeffekt halt, dass sich nur die minimale, mindestens notwendige Satz von Daten, dass der auf andere Maschinen verschoben werden muss, aber die anderen können da bleiben, wo sie sind und somit hast du halt deutlich weniger Probleme, wenn du irgendwie deine Infrastruktur ändern willst. Für alle anderen, die doch ein bisschen mehr Erklärung wollen, habe ich da diverse Artikel verlinkt, die das mal so ein bisschen mehr im Detail und mit Beispielcode und sowas erklären. So, was habe ich dann noch? Fast Ruby, das ist so ein bisschen, ja, eine README, die so ein bisschen erklärt, was es für Ruby-Konstrukte gibt, die das gleiche machen wie andere Ruby-Konstrukte und mal misst, was schneller oder langsamer ist. Kann man sich mal durchgucken, wenn man irgendwie so ein bisschen Micro-Benchmarks sich mal angucken will. Was habe ich denn noch? Die Java-Class from Hell. die könnt ihr euch selber mal angucken. Ich möchte diesen Klassennamen jetzt nicht vorlesen, weil der ist lang. Und hässlich und schrecklich. Und ja, könnt ihr mal draufklicken, wenn ihr Bock habt. Was habe ich sonst noch? 7 Anti-Patterns every developer should be aware of. Sind so Dinge, die wir alle wahrscheinlich das eine oder andere Mal falsch machen. Und das sind so Code-Smells, auf die man vielleicht so ein bisschen achten sollte, wenn man irgendwie wartbare, performante, coole Software schreiben will.
Ich muss kurz ergänzen, es sind 9 Anti-Patterns. Ich kenne das nämlich.
Nein!
Weil ich habe, ich glaube, Mark hat das irgendwo auch. So, jetzt haben wir 99 draus gemacht im Pad. Schön.
Okay. Genau, und dazu anschließend auch noch Code Standards That Matter. Da geht es auch um so Code-Standards, die nicht abhängig sind von Programmiersprachen und die nicht abhängig sind von, oh, du musst jetzt hier einrücken oder du musst jetzt hier dieses Keyword benutzen oder du musst jetzt hier deinen Code so formatieren, sondern einfach nur generell, was kann man denn benutzen, um irgendwie das Leben als Softwareentwickler angenehmer zu machen. Ja, ich glaube, das war's vorerst mal. Ich glaube, der Felix hat jetzt noch Zeug.
Oh, habe ich noch Zeug? Mann, ist schon wieder
Mann, was. Mann.
So, meins ist ein Hackday-Post, weil kann man immer gut anbringen. Und zwar geht es darüber, wie man hier ein Hackerspace-Passport-Stamp macht, also quasi ein Stempel und wie man den quasi in seinem eigenen Hackerspace herstellt und was da für verschiedene Methoden gibt und wie gut die dann am Ende als Stempel aussehen. Und das komplett mit Beschreibung, wie man die Sachen drillt und wie man die dann da rausholt und was für Dinge, worauf man achten muss quasi. Und ganz, ganz unten gibt es dann quasi die Blätter Papier, wie die Stempel danach aussehen. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und rauskommt es eigentlich, dass du einen Gummi lasern willst. Und dann ist nämlich das, was da rauskommt, ziemlich gut.
So. Laser.
Laser.
Laser ist immer gut.
Laser ist eine gute Sache, auf jeden Fall. So, wer ist jetzt dran?
Ich glaube, Fizzbutz. Ich bin noch mal kurz. Whispers in Too Much Detail ist ganz nett, weil der zeigt einmal, wie man Whispers zu Tode wegabstrahieren und overengineeren kann und erklärt einem dann, warum das eigentlich gar nicht so cool ist, das zu tun. Kann man sich einfach mal durchlesen.
Ah, oh, okay.
Ist ziemlich cooler Post und auch mit viel Beispielcode in Ruby und mit lustigen Meme-Bildern und alles, was man so will.
And now we've come to the point where everything I told you before is completely irrelevant.
Genau das. Ist einfach mal gut, so eine Dreiviertelstunde oder so eine halbe Stunde einen Blogpost runterzulesen, weil der ist jetzt auch nicht besonders kurz. Und dann einfach mal zu merken, okay, das war jetzt alles nur, damit er da einen Punkt machen kann. Ja.
Schöne Sache.
Schöne Sache.
Okay.
So. Felix?
Ja, ich habe eine Infografik über RFID und NFC. Und die Infografik beschreibt jetzt nochmal ein bisschen, was der Unterschied ist und was gleich ist, wofür man die Sachen verwendet und mit schönen Bildern und diesem Web 2.0-Bannern und den ganzen guten Sachen.
Quasi. Ist auf jeden Fall hübsch.
Schnell zu lesen, kann man mit angeben bei seinen Freunden. Wenn die sagen so, mein Handy hat, ich benutze immer RFID für irgendwelche Sachen. Und dann sagst du, nein, benutzt NFC. Ja. So ist es nämlich. Schöne Sache. Finde ich gut. Kann man auf jeden Fall lesen.
So, ich habe noch Wired-Artikel. Ist eine eher Aneinanderreihung von vielen Zitaten am Ende so über ILM. Und zwar, also ILM, Industrial Light and Magic, gibt es jetzt seit 40 Jahren. Industrial Light and Magic ist die Spezialeffekt-Firma, die damals gegründet wurde, unter anderem von George Lucas, um die Star Wars-Filme zu machen, oder die Special Effects darin zu machen. Und die haben mittlerweile bei so vielen Filmen, ich glaube, was 350 oder so, 317 Filmen haben sie Special Effects gemacht. Und ist einfach total interessant aus meiner Sicht, irgendwie das immer wieder zu sehen. Ich kann mich super für Special Effects in Filmen immer wieder begeistern. Das sind dann Anspielungen auch drin, also wie sie das bei Pacific Rim gemacht haben zum Beispiel. Und auch ein bisschen Concept Art und interessante Quotes auch einfach so. Also es ist auch so Startup Culture natürlich immer wieder wird angespielt. Also wie sie das damals gegründet haben, wie sie angefangen haben, ihre Offices aufzubauen, ist ganz interessant zu lesen.
Gut, dann.
Ja. Gute Sache.
Mimimi.
Wow.
Wow,
ich habe schon so viel geweint.
So viel. Soll ich anfangen?
Jo.
Also es gibt eigentlich nur, ich erkläre euch kurz, was das Problem ist und dann brauchen wir nicht weiter drüber reden, weil eigentlich ist es kein Problem, es macht mich nur ein bisschen wahnsinnig, aber ich bin einfach ein bisschen komisch.
Das ist kein Problem, es macht mich nur wahnsinnig.
Wahnsinnig. Aber es macht mich nur wahnsinnig, weil ich komisch bin. Und zwar folgender Punkt. Ich gehe ab und zu neben Fahrradfahren, gehe ich ab und zu auch joggen. Und dazu benutze ich eine App, die nennt sich Runmeter, was ganz nett ist, weil das ist halt so eine App, die einfach alles lokal macht und wo man nicht irgendwie mit irgendwelchen dubiosen Diensten synken muss und sonst was. Und die haben irgendwie ein Geschäftsmodell und ist okay. Im Zweifel finde ich die App auch ganz gut. Das Problem ist bloß, nach Kilometer 1 macht sie, also bei Kilometer 1 macht sie mich wahnsinnig. Und zwar, ich habe die App so eingestellt, dass ich über die Kopfhörer bestimmte Daten durch die Kopfhörer angesagt bekommen, über meine aktuelle Strecke und über meine Geschwindigkeit und sonstige Sachen. Und beim ersten Kilometer, da sagt die App, jetzt muss ich mal kurz drüber überlegen, die sagt, okay, du bist jetzt einen Kilometer gelaufen. Du hast für diesen Kilometer so und so viel Zeit gebraucht. Deine Durchschnittsgeschwindigkeit während diesem Kilometer war so und so viel Zeit pro Kilometer. Und deine Durchschnittsgeschwindigkeit für die gesamte Strecke ist so und so viel Zeit pro Kilometer. Und alle diese Werte sind unterschiedlich. Ich bin einen Kilometer gelaufen in einer definierten Zeit. Dann müsste die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Durchschnittsgeschwindigkeit der gleichen Strecke genau so also genauso hoch sein, wie die Zeit, die ich in dieser, also wenn die, andersrum, wenn die,
you lost me.
Ja, das Problem ist ja, die Geschwindigkeit wird ja in Zeit pro Kilometer beim Laufen angegeben.
Ja, soweit so. Pace. Ja.
Pace, genau. Wenn ich einen Kilometer gelaufen bin in einer definierten Zeit,
ja,
dann müsste meine Durchschnittsgeschwindigkeit für diesen Kilometer genauso hoch sein wie die Zeit, die angesagt wurde. Richtig?
Die ja.
Genau.
Klingt erstmal logisch, ja.
Klingt erstmal logisch und dann der dritte Wert ist die Durchschnittsgeschwindigkeit für die gesamte Strecke, die ja in dem Fall nur einen Kilometer beträgt, müsste ja auch genauso hoch sein wie die beiden Werte davor. So wie ich das zumindest mit meinem naiven Verstand irgendwie okay, begreife. Und
was für Abweichungen beobachtest du?
Also alle Werte sind einfach unterschiedlich.
Okay, also wie krass unterschiedlich?
20, 30 Sekunden, teilweise auch mehr. Also meine Vermutung ist, dass okay, einer der Werte, ich vermute, dass einer der Werte stoppt, wenn ich mich nicht bewege. Also wenn ich mal kurz an der Ampel stehe oder so oder warte, dass ich eine Straße überqueren kann, dann wird einer der Werte gestoppt. Ich glaube, es ist so, dass die Geschwindigkeit meistens höher ist als die Zeit, die ich für diesen Kilometer gebraucht habe, und die Durchschnittsgeschwindigkeit weicht dann auch noch ein bisschen irgendwie ab. Aber meine Vermutung, also es macht vielleicht auf irgendeine Art und Weise Sinn, aber es ist irgendwie sehr seltsam.
Okay.
Ja, und es macht mich irgendwie, also was mich daran irritiert, ist, dass ich nicht rausfinde, wie diese Werte zustande kommen.
Hast du die mal irgendwie gefragt?
Ja, ich muss mal den Support anschreiben. Ich heule erst mal lieber rum und dann schreibe ich den Support an.
Ja, es ist auch auf jeden Fall richtig so rum.
Ja.
Ja, weil andersrum kann jeder.
Wo kommen wir denn sonst hin?
Ja, wo kommen wir denn sonst hin? Ja, ich meine, das ist ja auch hier, du schreibst ja jetzt gerade mehr oder weniger audiomäßig den Support an.
Ja, die können wahrscheinlich kein Deutsch.
Ja, aber was kannst du denn dafür? So, weiß
ich nicht. Genau. Englisch?
Das kannst du dagegen. Ja.
Ja, das war's eigentlich. Also ist ansonsten immer noch eine nette App, aber ich find's halt irgendwie bescheuert, dass da irgendwelche Werte durchgesagt werden, wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Und es ist irgendwann mal bei einem Update gekommen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass die ersten paar Monate, die ich diese App benutzt habe, die Werte immer gleich waren. Und da war noch alles gut und plötzlich war es anders und dann, ja.
War es nicht mehr gut.
Naja, wie gesagt, ich bin komisch. Das ist vielleicht auch nur irgendwie dem zu schulden, dass ich mir nicht vorstellen kann, wo diese Werte jetzt herkommen.
Okay.
Ab Kilometer 2 ist es auch kein Problem mehr, weil dann kann ich mir die ganzen Durchschnittsgeschwindigkeiten nicht im Kopf gegenrechnen. Da ist es dann auch ist es auch egal.
Ja. Okay. Jo.
Okay, Matt?
Ich habe noch nicht genug IntelliJ-Plugins gemacht anscheinend. Ich habe es noch nicht gelernt oder wie auch immer. Ich war in Berlin auf der UI-Conf, auf dem Hackday danach. Und dann haben wir uns gesagt, so, dieser Swift-Compiler. Also dieser Swift-Compiler. Der fabriziert ja echt Fehlermeldungen am laufenden Band, die einfach nur so bescheuert sind. Das ist einer der Gründe, warum ich Swift selber noch nicht produktiv benutze. Weil der Compiler noch, also es gibt ein Repo an ich weiß nicht, Swift Compiler Crashes oder so heißt das. Das ist eine Sammlung von Sample Codes, also legitimer, nach Spec legitimer Swift Code, die den Compiler zum Crash bringt. Und da gibt es immer noch eine ganze Reihe. So gut ist der Swift Compiler, plus eben er spuckt einem einfach die ganze Zeit blöde Fehlermeldungen aus. Also nicht nur, dass er da dann irgendwie crasht, sondern man kriegt auch für manchmal für legitimen Swift-Code irgendwie komische Fehlermeldungen, oder auch für Fehler kriegt man auch total bescheuerte Fehlermeldungen. Und da haben wir uns beim Hackday irgendwie gedacht, so, wäre doch cool, wenn wir einen Plugin machen für Xcode und eins für Appcode, das so mehr oder weniger einfach Compiler-Fehlermeldungen nimmt und dir direkt anbietet, danach zu googeln. So, weil besser geht einfach gerade nicht. Also ist schade, dass das die beste Lösung ist, auf die wir gekommen sind, aber besser fiel uns irgendwie nicht ein.
Ich hatte jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf, dass jetzt irgendwie sowas kommt, wie ihr nehmt da so dieses Git-Repo, wo da die Fehlermeldungen drin sind,
und wir matchen
das. Und ihr matcht es dann einfach und ersetzt dann einfach die schlechten durch die guten Fehlermeldungen.
Nein.
Okay, okay.
Nee, sondern es ist eher so ein, also die Fehlermeldungen des Swift-Compilers sind gerade echt so auf dem Level, das raffst überhaupt nicht und dann googelst du nach und dann gibt's halt irgendwie so bei Stack Overflow oder so halt einen Eintrag, der so, ja, eigentlich will der Compiler dir dessen das sagen damit. Okay. Also einfach so Swift-Compiler-Mensch so, Übersetzung.
Kaputt.
Genau. Und da wollten wir eben Plugin machen und stellten dann wieder fest, Xcode hat keine öffentliche Plugin-Schnittstelle. Ja, also gibt's nicht. Es gibt keinen offiziell supporteten, von Apple supporteten Weg, Plugins zu bauen. Plus, wenn du da irgendwie Plugins baust, musst du dich halt komplett mit Xcode, also Private API, also musst halt Class dumpen und dann schauen so, oh, ich glaube, diese Methode könnte das machen. Oh, guck mal, dieser Parameter, das klingt interessant. So. Und nur mit diesen Methoden, mit diesen Mitteln hat es mein Kumpel der Flo geschafft, an einem Nachmittag irgendwie so ein Xcode-Plugin zu machen, hat dafür auch den Hackday Hauptpreis gewonnen, weil es einfach eine super geile Idee ist und das mit gutem Humor auch umgesetzt hat. Ich habe versucht, das gleiche mit AppCode zu machen. AppCode hat eine Public API für Plugins, weil es ja IntelliJ basiert ist. So much I thought. Und das hilft halt alles nichts, wenn die Dokumentation dann echt wieder unter aller Kanone ist und man zum Beispiel irgendwie einen halben Tag lang sucht, wie kann ich denn überhaupt in so einer IntelliJ mich an Ereignisse des Compilers ranhängen? Also so, das Projekt wurde gebaut. Es gibt jetzt Output vom Compiler. Das ist so schon nicht einfach herauszufinden, weil einfach die Dokumentation schlecht ist. Und wenn man es dann irgendwann hat, dann kommt man drauf so, oh, schön, es gibt hier die Klasse, ich weiß es nicht mehr, wie sie heißt, ich habe schon wieder vergessen, Compile Event Manager oder sowas. Oder es gibt einen Compiler Manager und dann kann man auf den Compiler Manager einen Compiler Event Status Listener, es ist Java, ja, also dranhängen. Und das ist auch alles ganz schön und dann denkt man sich, gut, jetzt baue ich mein AppCode Plugin damit. Und dann stellt man fest, haha, AppCode benutzt aber nicht den Standard Compiler natürlich, sondern AppCode benutzt unten drunter so Xcode Build, also halt Kommandozeilen, Compiler, GCC, LLDB, whatever, LLVM, so, von Apple, Clang. Und da haben die einfach mal überhaupt gar nichts an API drumherum gebaut. Das muss man sich echt im Wesentlichen so fest vorstellen, dass dieses AppCode einfach nur diesen Command-Line-Pfad irgendwie zu so einem Xcode-Build und dann noch ein paar Parameter zusammenstöpselt, feuert das auf der Kommandozeile ab und das Ergebnis wird irgendwie im Standard, also der Standard-Out wird irgendwie halt unten in so einem Terminal wiedergegeben. Es ist auch in AppCode eben gerade noch mitnichten so, dass man irgendwie Swift-Compiler-Output irgendwie dann, also wenn da irgendwo ein Fehler ist, dann kriegt man nicht irgendwie an der Zeile das angezeigt. Quatsch. Sondern da steht dann halt unten irgendwie so, wie bei so schlechten Skriptsprachen, hey, ich glaube in Zeile sowieso hast du einen Fehler. Und also die API rund um das Ganze ist einfach gerade so rudimentär. Und generell bin ich immer wieder überrascht, wie einerseits doch umfangreich die ganzen IntelliJ APIs sein können, andererseits doch schlecht dokumentiert. Und ich bin mittlerweile leider, oder zum Glück, auch über die UI-Conf, habe ich einfach so ein paar JetBrains-Menschen so mehr oder weniger direkt an der Fuchtel, also an meiner Hand, wenn ich denen, und denen schreibe ich dann einfach direkt Nachrichten und mache einfach die ganze Zeit nur noch Bugs auf bei denen. Das ist die Hälfte meines Tagesgeschäfts ist gerade gefühlt so irgendwie Issues bei im U-Track von JetBrains aufmachen. Ja.
Ja.
Schön.
Macht Spaß.
Sehr gut.
Manchmal.
Manchmal. Oder auch nicht.
Meistens nicht. So, dann Kleidi nochmal, aber ich kenne das Thema. Also ich habe das auch.
Also ich habe letztes Wochenende mal wieder so angefangen, einen Urlaub zu planen und dementsprechend auch Unterkünfte in diversen Locations gesucht. Und es ist einfach eine Katastrophe, oder was Airbnb da an App ausliefert, beziehungsweise was ihre Dienste wahrscheinlich dahinter machen.
Das ist also, auf der Webseite auch so.
Ja, ist nicht die App. Die Webseite ist genauso schlimm. Ich habe es auf mehreren Devices auf den Apps probiert und das Problem ist einfach, Airbnb kriegt es scheinbar nicht gebacken, die Bilder ihrer Locations auszuliefern. Also ich möchte für irgendeinen Urlaub eine Ferienwohnung buchen und es dauert einfach Minuten, bis dann irgendwo mal die Bilder geladen sind. Dabei möchte ich mir einfach nur diese Ferienwohnung angucken und entscheiden, kommt die in die nähere Auswahl oder nicht. Ich bin da noch nicht mal in diesem Prozess, dass ich sage, okay, ich entscheide mich jetzt für irgendwas, sondern einfach, ich möchte einfach relativ schnell eine Entscheidung treffen, ist diese Ferienwohnung was für mich oder nicht.
Ja, der Asset-Cash von denen ist irgendwie total am Sack, um es mal so einfach zu sagen.
Und ich denke, nicht nur das, sondern ich denke, es ist jetzt kein technisch großes Problem, eine große Menge Bilder auszuliefern. Sowas kriegt man im Normalfall mit einem Content Delivery Network und irgendwie ein bisschen Infrastruktur.
Ja, aber genau das ist bei denen schrottig konfiguriert anscheinend.
Ja, wahrscheinlich. Also es funktioniert, ich weiß es nicht. Also ich habe das auch schon aus mehreren, aus Netzen, die von mehreren Internetprovidern gespeist werden, rausprobiert. Und das ist jetzt auch kein Telekom-Routing-Problem oder sonst irgendwas, sondern es ist, glaube ich, irgendwie, es liegt an Airbnb.
Ja, kann ich komplett bestätigen. Habe es auch schon hinter Telekom-Netz probiert, habe es auch schon in dem, ich weiß nicht, was das da hier im STEP, Stuttgarter Engineering Park, da Rigus, was das da für ein Netzwerk ist, aber das ist an sich, was ist das, 50 Mbit symmetrisch hinter irgendeiner Industriestandleitung Blue, war genau das Gleiche.
Ja.
Irgendwas ist da total braun bei Airbnb. Ja.
Und ich habe auch irgendwie mein VDSL und ich sehe auch dann zumindest auf der Webseite sehe ich auch meine Netzwerkauslastung und da das ist jetzt nicht das so, dass mein Netz oder irgendwas anderes irgendwie der Flaschenhals wäre, sondern es ist halt die Art und Weise, wie sie ihre Bilder ausliefern.
Ja, und das ist halt sehr nervig, weil bei Airbnb, also ja, wie du richtig sagst, hauptsächlich mal interessant ist, dass man mal irgendwie einen Eindruck von so einem Apartment bekommt.
Ja,
so. Genau. Also der kann da viel Schönes schreiben, man will halt die Bilder sehen und man macht diese Lightbox auf. Also bei mir ist es häufig so, dass irgendwie das Preview-Image schon da ist, aber dann gehst du auf die Seite und es und dann drückst du auf die Lightbox und dann kannst du so den Tab irgendwie für 5 Minuten vergessen und dann kommst du zurück und dann ist vielleicht da.
Ja, und halt gerade auch auf der iPad-App zum Beispiel ist es halt genauso. Du klickst halt irgendwo drauf und dann scrollst du vielleicht mal ein bisschen rum und dann sind nicht mal die Thumbnails geladen.
Ja.
Also, keine Ahnung, das, was auf der Stadtseite kommt, ist dann vielleicht an Thumbnails geladen und wenn du dann irgendwie zur Seite wegscrollst, dann brauchen selbst die Thumbnails Ewigkeiten, um zu laden und ja.
Ja.
Ja. Ja.
Okay.
Alles nicht so cool.
Okay.
Aber ja.
Picken wir mal.
Picks? Ist jetzt ein bisschen ein seltsamer Pick, weil ich picke einen Standard.
Ich picke einen Standard.
Das muss echt ein guter Standard sein.
Ich weiß nicht, der kam mir halt sinnvoll vor. Also man kennt es mittlerweile von ganz vielen Chat-Apps oder sonstigen Apps, wenn man irgendwo Links reinpostet, dann werden da irgendwie Previews und Meta-Informationen und sonst was mit eingebettet. Ich habe es letztens sogar gesehen, sogar Skype macht es mittlerweile. Oder keine Ahnung, was wir hier zum Chatten benutzen, Telegram oder sowas, wenn man da einen YouTube-Link reinmacht, dann wird da schon irgendwie, oder ein Tweet zum Beispiel, dann wird da halt das schon auf eine spezielle Art und Weise formatiert und dann wird da Meta-Information und beim YouTube-Video vielleicht auch ein Thumbnail mit einem Preview oder sowas angezeigt. Und ich habe mich lange gefragt, wie das funktioniert und es gibt einen Standard dafür, der heißt OEmbed. Das ist ein JSON- beziehungsweise XML-Standard und da ist, ich habe mal das Dokument verlinkt, da ist so ein bisschen definiert, was es da für Attribute gibt, was es da für unterschiedliche Datentypen gibt, wie die Discovery dieser API funktioniert und wenn man das selber bauen will, sieht man da, wie es funktioniert und ansonsten sind da auch viele Provider verlinkt, die das schon implementieren und es gibt Libraries, die das bauen, wenn man das irgendwie fertig benutzen will, auf irgendwelchen Java, jQuery, Ruby, Python, sonst was. Und ja, finde ich ganz nett, dass es für solche Dinge, die ich persönlich sehr nützlich finde, dass es da irgendwie einen sinnvollen Standard gibt, der irgendwie recht einfach zu verstehen ist. Also ich habe da mal kurz über das Dokument drüber gelesen und verstehe ungefähr, wie es funktioniert.
Ja.
Ja. Darum.
Ja, interessant.
Fand ich ganz spannend.
Aha. Cool.
Gute Sache.
So, dann Felix.
Habe ich noch was?
Okay. It's your music, it's our energy.
Oh, it's so gut. Aber es hat oben zu dem Dings ganz gut gepasst, zu dem MIDI-Ding. Aber ich wollte nicht in unsere tolle
Struktur
eindringen. Ja. Gucken, ich mach's mal so. Gucken, kann man hier was machen? Energie kommt schon jetzt. Mit Delay rein, alle guten Sachen. Und?
Ich glaube, man hört's nicht.
Doch, ich hör's.
Sehr gut.
Heisenberg. Es ist ein HTML5 MIDI Audio Synthesizer Tool.
Yo.
Und das kann man direkt im Internet ausprobieren. Und es funktioniert mit Firefox auf jeden Fall, was quasi schon mal eine gute Sache ist. Mit Chrome funktioniert es bestimmt auch. Ist eine coole Sache. Ich glaube, man kann das auch irgendwie kaufen oder so. Aber nur zum Ausprobieren kann man das auf jeden Fall direkt mal auf die Webseite gehen. Da kann man ein bisschen auf seine Tastatur einhämmern. Und es hört sich gut an, erstaunlicherweise. Ich weiß nicht genau, warum, aber es funktioniert. So, das Zweite. Der Orion Keygen, wovon ich davor schon mal gesprochen habe, kann man sich auf YouTube anschauen. Quasi es weckt so ein bisschen Erinnerung in mir. Nicht, dass ich den Keygen gebraucht habe, ich wollte einfach nur die coole Musik haben.
Die gute alte Keygen-Zeit.
Auf jeden Fall.
Ja. So, genau.
Kennen alle.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr es nicht kennt, dann könnt, also wenn ihr es kennt, könnt ihr drauf drücken und nochmal Nostalgie fühlen. Und wenn ihr es nicht kennt, müsst ihr drauf drücken und dann könnt ihr
erst recht Nostalgie fühlen.
Ja, auch wenn ihr es nicht gekannt habt.
Genau. Wird trotzdem nostalgisch.
Nostalgie bei Proxy oder so.
Ja, genau.
Ja. Cool.
Jo. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich fahre in letzter Zeit ein bisschen mehr Fahrrad. Ich hätte dann auch gerne mal so Infos, wie lang bin ich gefahren und wie schnell fahre ich gerade und so. Und das zwar irgendwie einsehbar unterwegs. Ich habe mich dann so ein bisschen informiert und geguckt, was es da gibt, weil ich eigentlich gerne, ich bin ja irgendwie so hier 21st Century Digital Boy und hätte gerne irgendwie Dinge dann auf meinem Smartphone und so und hätte das gerne gesynkt und ich habe dann ganz schnell aufgegeben, weil das, was ich da gerne hätte, gibt's scheinbar nicht. Und dann habe ich mir einfach einen ganz stinknormalen Tacho gekauft, der so voll ohne irgendwie Sachen synken und irgendwie Special Features ist, aber kostet nicht viel, kann man sich ans Rad dran kloppen und jetzt sehe ich, wie schnell ich fahre und ich sehe meine Durchschnittsgeschwindigkeit und wie lange ich schon unterwegs bin und solche Dinge. Aus irgendwelchen Gründen hat er auch einen Temperatursensor, den ich nicht
wirklich weiß wenigstens, wie kalt es ist,
so für einen heißen Reifen
fährst. Ja, genau, ich fahre gerade draußen und weiß, ob es warm oder kalt ist.
Ja.
Ja, so. Aber ist kann man machen. Und so als Backup für Aufzeichnung, hauptsächlich um meine Strecken aufzuzeichnen, lasse ich dann halt im Rucksack noch mein Telefon mit GPS mitlaufen.
Ja, der ist schon auch ganz okay eigentlich. Also ist auch gut verarbeitet und so. Das kann man schon hernehmen.
Ja.
Ich habe den auch.
Du hast den auch.
Ja, sehr gut. Aber ich habe auch einen einfach von Aldi und der funktioniert auch gut genug.
Jo.
Geht schon.
Ja.
Kann man schon machen.
Also ich habe mir das Ding jetzt einfach mal rangepackt, wenn man da irgendwie, also ich habe ja eigentlich schon zwei linke Hände, kann man auch irgendwie montieren, ohne dass es irgendwie ein großes Problem ist. Ist okay. Jo, das war's. Du hast noch ein Video, Felix?
Habe ich noch eins?
Jo,
ja, gut. Du hast noch eins.
Achso, genau, ich habe den Combo Breaker. Und zwar ist das ein Video von einem Gerät, was diese Combo Logs, also in USA relativ weit verbreitet, diese Drehschlösser quasi brute force, indem es quasi alle möglichen Dinge ausprobiert und das geht so schnell, dass es das in weniger als 30 Sekunden so ein Schloss aufmacht, weil die gar nicht so viele verschiedene Möglichkeiten haben, diese Combo-Schlösser, auch wenn das so super gefährlich aussieht. Und das Coole an dem Video ist eigentlich, dass er nicht nur zeigt, wie awesome es irgendwelche Schlösser aufmacht, sondern komplett beschreibt, wie er quasi an die Sache rangegangen ist, wie die Software aussieht, was die Grundidee ist und wie er das 3D gedruckt hat und das ist schon echt eine coole Sache. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Geht auch gar nicht so lang, 12 Minuten.
Jo.
Kann man auch durchskippen.
Also ich skippe da gerade ein bisschen durch und gucke mir das mal an, das sieht schon sehr interessant aus.
Das ist eine coole Sache auf jeden Fall.
So, wir hatten es vorher kurz angesprochen, Pleidi hat es angesprochen, Felix hat den Link dazu auch schon gehabt. Was sind Monaden? Auf der UI-Conf war das irgendwie auch so ein Thema die ganze Zeit, Monaden, Monaden, Monaden. Ich habe es, glaube ich, immer noch nicht 100% restlos verstanden, weil es auch so jemand dann meinte so, naja, also du kannst jemandem anderen Monaden nicht erklären, wenn du es selber verstanden hast. Und
also ich denke,
ungefähr ja, der Witz an der Sache ist, ich brauche den Begriff einfach nicht.
Genau, wenn du es nicht also, hernimmst, dann ist es natürlich auch schwierig, das quasi zu verstehen. Also die Grundidee ist quasi, du hast irgendwie eine Abfolge von Funktionen und die machen irgendwas nacheinander und dieses Konstrukt kannst du übergeben, kannst du jemand anders geben. So.
Ja,
das ist eine Monade.
Genau, fertig. Das ist eine Monade.
Genau. Und wenn du es genau verstehen willst, wie du das einsetzt, dann musst du es selber einsetzen. Das hilft nichts.
Genau. Ja. Und weil sich viele Leute irgendwie daran versuchen, jemandem das zu erklären und da alle möglichen Beispiele verwenden oder sonst irgendwas, haben dann unter anderem der Flo auch nochmal und der Marcel auf dem UI-Conf Hack Day irgendwie sich das mal kurz zu Herzen genommen und haben die schöne Webseite fuckingmonads.com gestartet. Wo man einfach mal auflistet, so, also a Monad ist und dann kommt einfach nur eine Reihe vollkommen korrekter Aussagen zu, was eine Monade ist. Es fühlt sich irgendwie, man fühlt sich vielleicht irgendwie schlau dabei, wenn man anderen Leuten auf diese Art und Weise Monaden erklärt und man weiß auf jeden Fall, sie wissen nachher genauso viel wie vorher, nämlich nichts.
Außer das Letzte, ich denke, das ist schon,
ja, das also Letzte ist auf jeden Fall entscheidend.
Ja.
Das müssen
wollen wir spoilern?
Nee, das müssen die Leute jetzt im Internet auch.
Echt? Müssen die es nachschauen?
Nachschauen.
Ich glaube, ich spoilere das einfach.
Ah.
A Monad is like a dildo factory stuffed with midgets. So ist es nämlich.
Auf jeden Fall.
Und das beschreibt es relativ gut, weil dann ist es klar. Wenn man sich das mal so in seinem Kopf vorstellt, wie so diese Dildo-Fabrik voll mit Midgets ist eigentlich.
Was auch sonst,
ja. Ja, und so sind Monaden.
Ja.
So sind Monaden.
Ja. Ja. So, und dann, Fleidig?
Noch ein kurzer Kommentar dazu. Das Ding ist halt, das ist einfach ein Design-Pattern und da musst du halt nicht mit unfassbar vielen Analogien kommen, sondern die Idee dahinter ist einfach, du gibst einem Ding einen Namen, dass du in Zukunft nicht mehr sagen musst, das ist das Ding mit dem und dem und dem und dem, sondern dass du halt einen Namen dafür hast, wo Leute, die diesen Namen kennen, sich miteinander drüber austauschen können. So.
Ja.
Und das Problem bei Monaden ist, dass es halt oft dann irgendwie ins lächerlich Theoretische gezogen wird, wo Leute dann versuchen, Monaden mit 5 weiteren Fremdworten zu erklären, die kein Mensch blickt, der kein tiefgehendes Verständnis von theoretischer Informatik hat zum Beispiel.
Ja, also da nochmal ganz kurz auszuholen. Es ist einfach so wie, für mich ist es so wie Cloud. Ich habe auch schon mal was mit der Cloud gemacht. Ich mache sogar auch irgendwie in irgendeiner Weise ein bisschen Cloud irgendwie so. Und ich habe auch irgendwo verstanden, was die Cloud ist. Also da hapert es jetzt nicht am Verständnis. Aber wenn man dann anderen Leuten irgendwie versucht, irgendwie Cloud zu erklären, ja, man benutzt irgendwie einfach nur weitere Fremdbegriffe. Und es gibt, ich weiß nicht, es gibt dann einfach auch recht schnell diesen Hang dazu, man will das gar nicht wirklich irgendwie richtig erklären, weil eigentlich will man lieber der so ein bisschen der Experte sein.
Man will
also,
cool sein.
Das habe ich einfach, also insofern da eben gerade ein bisschen Kritik an der diesjährigen Ausführung der UI-Conf, die ich sonst wie immer ziemlich cool fand. Ich hatte so einfach das Gefühl, da wollen gerade so ein paar Leute sich für die nächsten 1-2 Jahre als die Experten für dieses und jenes Thema irgendwie bewerben und aufstellen und Begriffe coinen und wollen einfach nur, dass wenn ich in Zukunft so, oh fuck, ich weiß nicht, wie ich Monaden programmiere, komm, ich ruf den und den an. Also, keine Ahnung. Also
Scheiße, Bernd.
Immer wenn so Leute so Begriffe verwenden und sich dann irgendwie einfach, also auch einfach, wenn ich so 3-mal jemanden frage und er erklärt es mir 3-mal neu, 3-mal mit anderen unterschiedlichen Begriffen und so weiter und kompliziert und versteigt sich selber dabei, dann denke ich mir nur so, okay, das kann einfach nur ein künstliches Konstrukt sein und neben dem, dass es eben auch um der Benennung halber einen sinnvollen Namen oder irgendeinen Namen bekommen hat. Ich finde Monade ein ziemlich scheiß Begriff, aber gut. Habe ich halt manchmal auch das Gefühl, viele verstecken sich dann gerne hinter so einem Terminus, damit sie so eingeweiht klingen können. Ja.
Ja. So. Ist ist, denke ich, auch der Fall. Das ist dann so ein bisschen so...
So pseudo-elitäres Verhalten halt.
Ja.
Dabei sind es auch nur Nerds.
Dabei sind es auch nur Mo-Nerds, ja.
Ja, ich glaube, also das Ding, was ich halt oft sehe, ist, dass so ein Verhalten dann im Zweifelsfall oft auch unter Nerds gelebt wird.
Hm, was?
Ja.
Monadentum.
Nein. Nomadentum. Ja, doch. Ja, nicht Monadentum im Generellen, sondern so ein bisschen einfache Dinge oder Sachen unnötig komplex machen, mit unnötig viel Slang versehen, damit man sich selber so ein bisschen besser darstellen kann.
Um die eigene Expertenstellung zu rechtfertigen.
Genau sowas. Ja.
Sie brauchen einen Consultant für Monaden, weil Sie verstehen es ja nicht, was es ist. Ich habe es verstanden. Ja.
Ich würde mich da anbieten.
Genau, also
so viel zum
können wir drüber reden. Köfferchen schon Cash und so. Ne? So, dann Quality Content made by Team Kickstarter Germany. Kickstarter Germany, Kickstarter Deutschland bringt Ihnen jetzt unter anderem den Kickstarter Staff Pick von Team Sky Sharks, den Film
Sky Sharks.
Wenn dir Iron Sky noch nicht so trashig war und die Idee
und Kung Fury
Haie in wie hieß der andere da hier, Sharknado, dann kannst du jetzt einen Film anschauen, wie auf Haien reitende Nazi-Mutanten im ein Flugzeug entern und alles splattermäßig zerlegen.
Schöne Sache.
Einfach das ist auf jeden super. Fall
schon, kannst du den schon oder musst du den noch kickstarten?
Kannst du kickstarten, hat jetzt erstmal
noch nicht gebackt.
Genau, ist noch nicht genug gebackt, sind noch 17 Tage bei Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Ja. Bitte backen Sie diesen Film nicht. Ich weiß nicht, ich habe den Trailer angeschaut und ich war
nicht überzeugt.
Besonders
okay,
also passend auch dazu. Auch von der Qualität der Effekte und auch der Qualität der Schauspieler.
Was? Trashige Filme sind trashig? Wer hätte das denken können?
Ja, nee, es hatte eher so dieses, es hatte so eine Art von neuen Live, so, also Audio war schlecht gesynkt zu. Also einfach billig produziert irgendwie. Tut mir leid, wenn ich da irgendjemand gerade beleidige.
Okay, passend dazu könnt ihr euch jetzt Kung Fury, den offiziellen Film, komplett bei YouTube reinziehen.
Der ist nämlich fertig und der muss einfach nur super geil sein.
Der ist super geil.
So, Kung Fury und Oh, da hat jemand noch einen Link drunter
gepackt. Ja, du kannst auf YouTube anschauen.
Ich hab den Soundtrack
von Kung Fury
nämlich.
Stimmt,
verlinkt. Der nennt sich True Survivor und ist von David Hasselhoff. Und das Video ist einfach schon für sich genommen. Das muss man einfach angucken und danach verwirrt in seinem Stuhl sitzen und nicht wissen, was man tun soll. Ja. Ich aus irgendwelchen Gründen kann ich mir das immer wieder angucken und ich feiere das mittlerweile schon ein bisschen. Vielleicht auch, weil es so schlecht ist, dass es schon irgendwie meine Theorie ist ja, das ist Kunst. Und das ist einfach so eine Hommage an die 80er und
wahrscheinlich. Ja. Oder Trash. Genau. Eins von beiden.
Oder es ist einfach nur Trash, aber ich feiere es schon.
Jedenfalls, der komplette Film könnt ihr euch auf YouTube jetzt herunter streamen oder so.
Sehr schön. Sehr schön. Ich sehe gerade in einem anderen Slack-Channel, wo sie gerade auch nur über Kung Fury reden. Es gibt jetzt auch noch bei Steam Kung Fury Street Rage als Spiel. Juhu. So, das muss ich hier auch noch kurz drunter packen. So. Absolute Kung Fury Overdose.
Kostet $2, muss man sich quasi kaufen. Kann man sich gar nicht leisten, es nicht zu kaufen.
Ja, genau. Ist einfach zu teuer, sich das nicht zu kaufen. Ja. Keine Ahnung, was es kann.
Aber es muss gut sein.
Mega.
Sag mal, Leute, ist der Film, der geht mal eine halbe Stunde?
Ja.
Okay.
Sidescroller ist es. Sind zwei. Ja.
Also ich fand
so wie Double Dragon ist
Kung Fury, wir hatten es, glaube ich, nämlich schon mal in der Sendung damals, als es auf Kickstarter war. Und ich fand einfach schon so geil, wie der Typ dann irgendwie halt gezeigt hat, wie er so die ganzen einzelnen Sachen so macht. Und weil das irgendwie tight on budget war, hat er halt irgendwie so zum Beispiel in einer Szene, wo sie auf der Polizeistation sind, laufen halt irgendwie so 4-5 verschiedene Polizisten rum. Aber er hat halt nur eine Uniform. Also er hat einfach immer einen Typen, also er hat dann so alles vor Greenscreen aufgenommen und hat dann so einen Typen halt auf dem Laufband so laufen lassen und einen Typen hat er irgendwie so einfach nur an der Wand stehen lassen. Und dann hat er es nachher alles zusammengeschnitten und hat noch so einen ganz schlecht in, was weiß ich, Blender oder Cinema 4D oder so gemachten Hintergrund von so einer Polizeistation dahinter gesetzt. Und es ist einfach, also der hat
es hingekriegt, dass was total Trashiges total geil aussieht.
Ja.
Und immer noch Trashig. 80s halt, super.
Auf jeden Fall geil.
Ja. Ja. Also Kung Fury.
Kung Fury muss man sich jetzt quasi anschauen. Es hilft nichts.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, das war's, oder? Wir haben alles durch.
Ja, also meine Aufnahme ist auch schon bei sehr weit über 3 Stunden angelangt. Also das heißt, unsere Sendezeit wird dann wahrscheinlich auch schon mal wieder ein bisschen.
Genau. Ja, wir machen auch gerade den Rollover auf den nächsten Tag.
Ja,
auf jeden Fall. Super. Das Audio-Interface macht noch mit. Es blinkt immer noch fleißig rot.
Gute Sache.
Das heißt,
wir sind fertig nach nur 4 Stunden.
Wir sind fertig mit den Nerven.
Wir sind fertig, auch mit den Nerven.
Schalten Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn wir YouTube-Videos gucken.
Geile Sache.
Auf jeden Fall. Oder aus der Wikipedia vorlesen. Das können wir besonders gut.
Ja. Oder bei iTunes nach Apps suchen.
Oder archive.org abspeichern. Alle guten Sachen können wir einfach.
Wir können alle guten Sachen. So, die Frage ist, wie schmeißt uns der Ingo denn sonst raus? Irgendwie, ja, so tschüss und passt
deine auf Mutter
Dinge Spaß. Und
deine Mutter riecht etwas
und dann Keygen Music auf YouTube.
Okay, warte, Keygen Music auf Musik. Das bereite ich vor. Warte,
Felix, komm, Felix mach den raus.
Okay, warte.
Felix, lass, ich kann das hier.
Oh yeah. Good times.
Einfach nur super. Ja.
Okay.
Macht's gut.
Tschüssi.
Ciao.